Gewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Ostern ist vorbei, die Eier sind gegessen. Das ist Binärgewitter Talk, Ausgabe 47. Heute mit Marc.
Mazel Tov.
Felix.
Hast du schön gemacht.
Und Pladi.
Ich bin der Pladi.
Genau. Immer noch ohne Pilze, mit Pilze.
Pilze? Gerade ohne Pilze.
Oh. Echt? Alle Pilze aufgegessen?
Ja, alle Pilze aufgegessen. Okay. Nom. Muss erst wieder neue züchten.
Solange es keine Fußpilze sind, ist alles gut.
Nee. Wer will denn Fußpilze? Keiner will Fußpilze.
Und essen will die auf jeden Fall keiner. Und ich bin auch natürlich da, meiner einer, hello. Und wir haben den 1. April gehabt und deswegen erste Kategorie, 1. April der Woche. War 1. April eigentlich diese Woche? Naja, es kommt drauf an, wann
am
man...
Am 1. April wahrscheinlich.
Mhm. Na doch, man... Ja, doch, der 1. April, Montag fängt die Woche an, also
ja.
Ist 1. April der Woche total richtig.
War auch gleichzeitig irgendwie dieser Höhepunkt von diesem seltsamen Splatter-Festival, was die Christen da feiern.
Du meinst lustig. Annageln und so.
Ja, da gab es einen schönen Artikel im Postillon, wo dann irgendwie so Sektenführer simuliert Kannibalismus mit so einer Oblate.
Das ist aber auch echt weird, muss man jetzt auch
ist
mal
es tatsächlich
sagen.
Auch, ist es tatsächlich.
Warum auch. Solltest du das Fleisch von irgendeinem Typen essen wollen, selbst wenn es nur eine Oblate ist?
Und das Blut trinken.
Kannst du vielleicht was dazu sagen?
Nee, ich
bist
bin,
du auch Teil dieser Sekte?
Nein, ich bin nicht mehr getauft. Gott sei Dank.
Ich nirgendwo hin.
Ich halte mich da raus.
Leidi, kannst du vielleicht was dazu sagen?
Ja, wenigstens getauft bestimmt hier.
Hä?
Du bist doch getauft,
ich bestimmt getauft.
Ich bin getauft, ja.
Oh, da
Sekte,
jetzt.
Sekte. Die haben dich, die lassen dich auch nicht wieder los.
Nee, ich gebe denen kein Geld mehr.
Das hat ja damit nichts zu tun. So, wir bezahlen die übrigens alle trotzdem von unseren Steuern.
Aber nicht so viel.
Wir bezahlen halt
nicht
nur...
Nicht so viel wie der direkten Beitrag zu bezahlen.
Ich finde das immer noch ziemlich hart, dass wir überhaupt die Pfarrer und Priester bezahlen von unseren Steuern.
Ja.
Also, obwohl wir nicht mal Kirchensteuern zahlen. Trotzdem.
Ja.
Das ist... Und da will mir noch einer was davon erzählen, dass Kirchen stark getrennt sind. Ihr glaubt es ja wohl nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ostern war jetzt also, wir kommen zum 1. April, weil das ist viel lustiger und Felix hat die besten April-Scherz rausgesucht.
Nee, ich habe April-Scherz rausgesucht, die ich ganz lustig fand.
Naja, sag ich doch.
Nicht die besten.
Okay,
vielleicht habt,
also
ihr,
die,
habt ihr auch irgendwas gesehen.
Oder der Chat hat was gesehen.
Vielleicht
kann
hat
ja
der Chat was Lustiges gesehen.
Ich habe eigentlich, doch, ich fand cool, dass David Hasselhoff
wieder einen Burger gegessen hat vielleicht.
Nein, nee, der soll in Nordkorea verhandeln.
Weil er so ein guter Pfeile.
Endlich bringen sie mal die großen Geschütze,
ja. Er war letztens auch erst an der Berliner Mauer und hat die Mauer eingesungen und jetzt geht er halt nach Nordkorea und...
Ich gehe auch davon aus, dass Baywatch in Nordkorea jetzt gerade erst rauskommt. So.
Cool. Ja, bestimmt.
Macht Sinn. Macht mehr
der macht,
Sinn.
Der geht da also auf Tournee, also Kampagne, wirbt dafür, oder?
Macht Sinn.
Ja. Ich bin dagegen. Das hätte ich nicht machen sollen. Können.
Nicht?
Nee.
Okay, dann halt, mach halt deine April-Scherze. Ich fand ihn lustig.
Ach so. Das war ein April-Scherz.
Ja, natürlich.
Glück gehabt.
Ja, das ist...
Ansonsten schicken sie nachher noch Arnold Schwarzenegger.
Und den schicken sie bestimmt auch.
Put that cookie down.
Get to the chopper. Ja. Jedenfalls, der erste von meinem Liebling Arch Linux, speziell Systemd. Also... Nein, eigentlich nur von Systemd. Die haben auf ihre lustige Mailingliste geschrieben, dass sie voll die tolle Idee haben. Sie haben nämlich ein neues Modul namens libc und das ist quasi eine Neuimplementierung von allen libc-Dingen, damit der Systemd schneller wird, weil er quasi braucht, ja.
Genau, der muss E-Mails verschicken können.
Ja, genau. Er muss
dann ist E-Mails er fertig, weil wenn er E-Mails verschicken kann, ist er per Definition fertig.
Genau, und deswegen haben sie gesagt, okay, der glibc ist irgendwie... Nee,
ist blöd. Wir machen den, implementieren
genau.
Den neu.
Genau. Sie hatten zwei Möglichkeiten, halt entweder die glibc zu mergen oder eine neue C-Library zu implementieren und sich halt dann dafür entschieden. Und es kann halt jetzt noch nicht alles und noch nicht so richtig alles POSIX, weil sie machen es natürlich selber, weil dann wird es natürlich noch besser.
Genau, es wird doppelt besser. Das ist so wie genau. Fefe, der macht auch sein Zeug selbst.
Genau, und dann wird es nur besser. Genau, also das Ganze ist halt ein Pun auf dieses, auf diese ganzen Ubuntu-Scheiße, was die halt ihr ganzen Shit neu implementieren. Und sehr lustig geschrieben und ist auch sehr ernst geschrieben, was noch besser macht.
Also der Chat sagt gerade dem Pöttering, also Lennart Pöttering, dem traut man das auch wirklich zu, dass er das machen könnte.
Ja, aber das war Gott sei Dank am 1. April.
Schade.
Und also bloß weil du den libc neu schreibst, heißt nicht, dass die gut wird.
Ah, ich meine, die Sache, die er mit SystemD gemacht hat, war ja gut. Aber ja, dafür aber hat er auch Pulse Audio,
aber und dann das will keiner.
Schreibt nicht jeder die LibC neu? Ich meine, ja. Android hat auch die LibC neu geschrieben. Dieses, wie hieß es?
SuperLibC.
MyLibC.
Ja, die gab es
schon. Das
nee,
ist,
nicht irgendwas wie Submarine oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall baut jeder neu, um sie besser und einfacher zu machen.
Klar.
Und dann implementiert auch jeder Malloc neu, sonst geht nämlich alles langsam und keine Ahnung, wer eigentlich
genau, weil jede Implementierung ist langsam.
Dann kommt noch der Kernel dazu und dann ist man sein eines betrifft.
Genau, also haben sie auch gesagt, dass das nächste Modul wird einfach ein Kernel sein. Boah, cool,
dann kannst du direkt in SystemD reinbooten.
Genau. Ja, genau, da bootest du nicht mehr in irgendwelches rein, sondern direkt in
SystemD. Das heißt, dann bootest du direkt in 2 Sekunden direkt von...
Von null auf SystemD.
Von null auf SystemD.
Da gab es noch etwas Cooles, Erlang auf Barebone Xen. Genau, auf Xen. Ich suche das mal. Mach die mal weiter.
Ja, da gab es ja, genau, wo sie das in einer halben Sekunde irgendwie hochfahren und runterfahren und so.
Ja, 100 Millisekunden.
Achso, nee, ganz, ganz wenig. Weniger, ja, damit du irgendwie
5 direkt Millisekunden, da kannst du sagen, start doch einfach mal 2000 Erlang vor uns. Boom, fertig.
Und dann ist es auch wieder
weg. War schon gut.
Doch, das fand ich auch gut. Genau, der nächste super-duper Street Fighter 4, quasi, weil sie jetzt noch mehr super sein müssen, sind sie jetzt super-duper. Fand ich ganz lustig. Genau, Google, Häuser in Google Street View renovieren. Das ist relativ cool. Du hast quasi dein Haus und das sieht halt voll langweilig aus auf Google Street View. Und du hast jetzt die Möglichkeit, Fassaden und deinen Vorgarten so zu renovieren. Und dann machst du so ein Känguru und irgendwie lustige Bilder an deine Fassade ran.
Ist auf jeden Fall cool.
Das ist voll viel Gewinn. Und,
ja.
Und das Letzte, was ich noch habe, Apfelmütte bei Möwen. Das ist jetzt kein
so...
Es ist einfach eine lustige Idee und es funktioniert garantiert voll gut. Und
ist man kippt einfach Abführmittel in den See gleich, oder?
Direkt, nee, oder? Nicht ganz, weil dann kacken auch die ganzen Fische, das macht ja keinen Sinn. Nee, sondern du gibst quasi den Möwen so komische Chips oder so und dann machst du Abführmittel rein und dann kacken ja die ganzen Leute am Strand voll.
Das machen die doch sowieso.
Nee, aber härter, die ganze Zeit quasi. Also das verstärkt um 10.
Ja, macht Sinn eigentlich.
Macht total Sinn. Kann man das aber mit Tauben machen?
Hm?
Tauben?
Ja, Tauben auch, klar.
Ach ja. Hier da in Venedig, da auf diesem Markusplatz, wo die ganzen rum, könnte man da mal so ein Mittel streuen.
Genau. Was auch relativ cool war von Google, die haben eh wieder voll viele Dinge gehabt und eins war Google Blue. Quasi, sie haben voll das krasse Video gemacht darum, dass du jetzt quasi Blauschrift auf Google hast. Das funktioniert gar nicht, was ich ganz schön böse finde.
Also Google Nose ausprobiert?
Nee.
Das war auch lustig.
Ja, aber es funktioniert nicht.
Nicht? Bei mir hat das funktioniert.
Also ich mein Computer hat immer nach Computer gerochen.
Echt? Na, vielleicht habe ich aber auch was anderes gerochen. Also das hat bestimmt funktioniert. Oder es war die dreckige Katze von nebenan. Die so gerochen
hat. Das könnte sein, ja. Ja, jedenfalls, das war ganz lustig.
Dann kommen wir zum Toten der Woche. Das ist diesmal das Evil Empire zugeschlagen.
Nee, das kann ja nicht sein. Dann wären sie ja nicht jetzt quasi getötet worden.
Na doch. Das Evil Empire hat zugeschlagen und hat jemanden getötet.
Geht aber weiter.
Hä? LucasArts wird dicht gemacht.
Das macht ja keinen Sinn, weil eigentlich hat es ja das Anti-Evil Empire bei dir.
Nein. Doch. Wieso? Disney ist das Evil Empire. Ja. Die haben Lucas gekauft. Und jetzt machen sie LucasArts dicht. Stimmt doch.
Okay.
Ja, kann man so sehen.
Ja, vielleicht.
Ja, bisschen. Ganz genau. Bisschen. Finde ich schon.
Okay.
Jedenfalls machen die Säcke, also Disney in dem Fall, LucasArts jetzt dicht. LucasArts war ja die Firma, die so tolle Spiele entwickelt hat. Früher noch Lucasfilm Games.
Ich bin gerade am überlegen, haben die in den letzten Jahren irgendwas Relevantes released?
Die machen, diese Star Wars Spiele waren noch
Klar, okay, aber das letzte, was ich da irgendwie gespielt habe, war dieses Jedi Mind, wo du so Multiplayer-Mode mit so einem Lichtschwert rumrennen kannst.
Ja, Jedi Academy war...
Nicht Jedi Academy, sondern das davor.
Jedi Knight
oder so, ja.
Aber die hatten auch ziemlich viele, wo du rumfliegen musstest und
genau,
sowas.
Genau, diese ganzen Star Flugzeugraum, X-Wing oder wie.
Ja, genau, X-Wing. Die waren wohl noch so ein bisschen Cash-Cow-mäßig.
Ja. Also was sie viel gemacht haben, war diese Battlefront-Reihe. Und das war, glaube ich, das letzte...
Also hier steht, gab es auch noch irgendwie Knights of the Old
Republic. Ja, das ist aber von
denen. Das ist was anderes.
Du kannst einfach mal auf den Wikipedia-Artikel schauen. Alle Star Wars.
Ja, aber
Secret of Monkey Island Special Edition. Nee, die haben nichts gemacht. Die haben nur Star Wars-Spiele und das gemacht.
Ja, die machen echt nur noch Star Wars.
Die haben zum Beispiel auch Day of the Tentacle gemacht.
Ja, ja, damals, ja, damals, ja. Also ganz, ganz früher waren die natürlich in
Grim Fandango.
Ja. Grim Fandango war cool, aber Outlaws. Die Steuerung war scheiße.
Outlaws war auch gut.
Loom fand ich auch cool.
Ja, also da habe ich neulich mal wieder die Titelmusik irgendwo gehört und die Intro, so wie Webstuhlen und wenn die alle zu spähen, ja, und
genau. Das
ist schon cool. Ja. Aber da haben voll viele drauf gehatet auf Loom. Alle so, scheiß Spiel nicht so. Auf dem Amiga war das cool.
Ich fand es auch cool.
Also ich gucke hier gerade mal durch. Das letzte, was ich gefunden habe, war irgendwie Lego Indiana Jones, The Original Adventures, und Teil 2 davon. Das war so 2008, 2009. So, das
ja, sind so die nee, Star Wars
The Force auf der Wikipedia.
Ja, guck ich doch gerade. Also du guckst auf der englischen vielleicht?
Nee, ich gucke
auf der... 2011, Lego Star Wars 3, genau. Monkey Island 2, The Jack's Revenge Special Edition in 2010. Star Wars war schon nicht 2, Lucidity auf PC und Xbox.
Oh, Kinect Star Wars war 2012.
Total gut. Ja, ist auch egal eigentlich. Ja.
Also wir finden es trotzdem blöd. Also ich meine, die haben eine Menge Adventures früher in Jahren richtig cool gemacht. Jetzt in letzter Zeit vielleicht nur noch vor Star
20
Wars
Jahren
grob. Gedöns. Aber ich finde es immer noch scheiße, dass die das jetzt einfach sagen. Macht nicht so viel Gewinn, deswegen schließen wir es einfach. Und schicken jetzt schon mal die 150 Entwickler, die es da noch gibt, auf die Straße. Böses Empire. Evil.
Passt ja, schon.
Ich weiß nicht, die müssen halt auch irgendwie profitabel bleiben.
Nein. Hallo, die haben
unendlich viel Geld.
Genau.
Die dürfen das einfach auch nicht profitabel sein.
Na okay, dann halt nicht.
Absolut nicht, weil es geht nicht.
Apropos langweilige Nachrichten, was ist mit dem IBM Roadrunner?
Der wird jetzt auseinandergenommen.
Oh.
Also im Endeffekt ist das so, der war 2009, war das so der schnellste Supercomputer, den es so gab. Der hat jetzt ausgedient und der wird jetzt zerlegt und ja.
Traurige Geschichte.
Ja, also der war mal tatsächlich auf Platz 1 in den Top 500 Supercomputer-Charts.
Ja gut, da waren eine Menge Rechner wahrscheinlich mal drin, die heute schon alle zerlegt sind.
Ja gut, aber ist jetzt noch nicht so lange her. Also als der Platz auf dem Platz 1 war, war das Juni 2008. Das ist jetzt noch nicht so extrem lang her. So 5 Jahre.
Gut, die wird halt nicht mehr gebraucht vielleicht.
Ja.
Gleich kommen sie mir die Tränen. Gleich. Oh, nee, noch nicht.
No. Vielleicht wird er ja eingeschmolzen und die Teile werden neu verarbeitet. Ja, oder er springt einfach über die Klippe. Das kann natürlich auch sein.
Über die Klippe.
Du hast die letzte Roadrunner-Folge gesehen?
Ich hab nee. Gestört, oder?
Da wird, ja, stimmt.
Nicht spoilern, Junge.
Oh. Oh, fuck.
Fuck. Und zwar total unspektakulär, wird er vom Kojoten gegrillt.
Oh. Ja, traurig. Oh. Gut, dann
Apache. Aber immerhin bekommt er, was er will.
Hat er das gesagt hier, Jedi Knight Source freigegeben?
Nee, das gehört aber nee. Zu den Star Wars-Dingern.
Ja, zu LucasArts, genau.
Genau, also ja, also von diesen alten oder älteren Titeln, von diesen Jedi Knight 3D, ja, halt nicht Shooter, nicht wirklich, aber halt von diesen Third-Person Lichtschwert-Kampf-Spielen sind jetzt zwei Titel als GPL-V2 freigegeben worden.
Also kann man nur hoffen, dass sich irgendjemand noch so diese Monkey Island-Rechte irgendwie schnappt und da neue coole Spiele macht, weil das wäre echt, also das ist fast so schön wie StarCraft 2 damals noch.
Damals
als nie gespielt schlecht. StarCraft erstaunlicherweise, nur mal ein, zwei Mal, aber dann habe ich einfach nur Command & Conquer immer und immer weiter gespielt.
Ah, ja, aber Command & Conquer ist nur das einfach schlecht.
StarCraft tatsächlich nie angefasst habe. Also überhaupt gar nicht.
Ich habe es einmal, aber
obwohl, nee, ich habe einmal gespielt und dann habe ich hart verloren, da hatte ich keine Lust mehr, irgendwie sowas.
Cirque Rush die ganze Zeit.
Ja, okay.
Ja, was aber... Oh, nee, Ingo, mach du. Komm, was? du hast gerade so angesetzt. Mach du die Überleitung, jetzt.
Zu Apache?
Mhm.
Aber ich weiß es doch gar nicht, schon gar nicht mehr. genau, Apache Graveyard der Woche. Ich habe vorhin mal auf ProLinux rumgesurft und habe gesehen, es gibt Apache Bloodhound. Das klingt total gut. Also schon der Name. Und da musste ich gleich an unserem Graveyard denken, weil wird jetzt total Top-Level-Projekt. Und Marc, was ist es?
Eine Projektverwaltungssoftware auf der Basis von Truck. Eins muss man ihnen zugute halten, ihre Homepage, so hässlich sie auch ist, sie benutzen Bootstrap.
Ja.
Twitter Bootstrap.
Und zwar in
dann macht's automatisch
irgendwie
besser.
Standard-Theme mit den Standard-Buttons.
Ja,
also die Buttons sehen auf jeden Fall so aus, als wären
die
groß modifiziert.
Ja. Auf jeden Fall ist es so hässlich. Also es ist eine Weiterentwicklung von Truck, was ja an und für sich schon eine ekelhafte Sache war.
Aber ja. Track gibt's da auch noch.
Ja,
aber das ist jetzt halt Apache Bloodhound.
Ist anders.
Nee, ich glaube, das
selbst das Logo sieht extrem schlecht aus, muss man sagen. Dieser Bluthund da oben, der angedeutet, das sieht aus, als hätte der irgendwie
vor allem hat er komische
Hoden am Kinn.
Ja, und vor allem,
wenn es so ist,
franzt der aus. Gut. Das ist ein ausgefranster Hoden-Pixelhund.
Ja, kann man nichts machen.
Probleme.
Nee, auf jeden Fall geht's da auch bergab jetzt.
Mhm. Aber Track gibt's da immer noch. Ich verstehe nicht, warum es da überhaupt eine Weiterentwicklung von...
Weil es gibt nichts, was du nicht auf Apache Graveyard stellen kannst. Egal welches Projekt, da kannst du direkt einen Fork machen auf Apache.
Und die nehmen alles, oder?
Die nehmen alles.
Oh ja, die nehmen alles.
Fucking, das ist wie archive.org für schlechte Software. Sagst du, ich habe so einen gefrickelten Track-Klone und dann sagen die, bam, Incubator.
Ja, wahrscheinlich ist
dann lernst du erstmal wieder auf SourceForge publishen kannst oder so.
Ins SVN rein.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich, das ist bestimmt Track und dann haben die da ein Bootstrap-Theme drüber geknallt und bam, jetzt ist es der Bloodhound, weil es ist mehr Bootstrap.
Mhm.
Ja.
Ich bin sicher, einer bei der Apache Foundation kriegt irgendwie pro neues Projekt, das die machen, kriegt irgendwie einen kleinen Bonus und der rippt jetzt alles. Einfach alle fucking GPL-Projekte und klatscht die da so, oder Apache-Lizenz-Projekte und klatscht die da so rein. Ist total gut.
Ja.
Ich würde sagen, früher oder später wird jede Software im Open Apache Graveyard landen.
Es sei denn, sie ist kommerziell, dann geht sie einfach den Bach runter und.
Nee, die wird dann Open Source und dann kann sie wieder in Apache Graveyard. Nein. Ist so einfach. Guck mal, wie war denn das zum Beispiel mit MySQL oder so?
MySQL war, glaube ich, schon immer Open Source, oder?
Ja, und dann irgendwie nicht mehr?
Dann wird es von Oracle gekauft und jetzt wollen sie Leuten irgendwie nicht mehr sagen, was kaputt ist.
Ja,
und dann gibt es MariaDB.
Deswegen gibt es ja jetzt MariaDB und wird überall eingesetzt und
total gut.
Ersetzt doch demnächst komplett MySQL.
Jo. Oh, wir haben Sicherheits durch Ignoranz der Woche.
fand ich gut. Passt zwar nicht, eigentlich nicht ganz, aber OwnCloud hat irgendwie 501 und 502 rausgebracht innerhalb von 24 Stunden. Die waren beide so kaputt, dass man am besten nicht geupdatet hat und jetzt auf die 503 gewartet hat. Weil die jetzt wieder geht.
Das ist auch so der Grund, warum ich OwnCloud. Ich würde es ja eventuell gern probieren, aber ich weiß, dass ich alle 2,5 Minuten per Cronjob das Update laden und reinpatchen muss.
Nein, eben nicht.
Und dann geht's kaputt.
Wenn du es gemacht hättest, wärst du jetzt nämlich kaputt. Du hättest nämlich jetzt auf die 503 warten müssen. Die geht jetzt wieder.
Sicherheit durch
Ignoranz. Es ist so ein Wettrennen zwischen wie schnell ponen dir die Script-Kiddies das weg versus wie schnell machen die Updates dir kaputt. Und das ist ja auch so ein Projekt, wo ich dann meine Kontakte mit managen will.
Du musst es einfach in der Own Cloud machen. Das heißt
in der
nicht,
Own Cloud.
Das heißt in deinem lokalen Intranet. Da kann dir kein Script-Kiddy was wegpusten.
Das macht eigentlich so viel Sinn. Nicht.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Richtig. Das ist dann keine Cloud mehr, sondern eher so ein...
Geklaut.
Ist geklaut quasi.
Geklaut Computing, ja.
Ja. Ansonsten, können wir eventuell einfach statt Sachen in Open Apache Graveyard zu tun, die als OwnCloud-Modul verpacken?
Ja.
Oder alles, was bei Apache drin ist, auch als OwnCloud-Modul.
Ja, auf jeden Fall.
Und oder Cassandra andersrum. Oder ein Webserver in OwnCloud.
Ein Webserver geht bestimmt.
Dass du quasi OwnCloud in einem Webserver tust, dann das Webserver-Modul installierst und dann den Webserver unten drunter wegziehst. Und dann kannst du.
Und dann kannst bis zum Himmel stapeln.
Können wir direkt in OwnCloud booten von Xen? Geht es? Ich sehe da direkt
in OwnCloud.
Nee, nicht von SystemD oder Xen, natürlich. Sondern direkt Bare Metal. Direkt die Kiste, bam, und zack,
in den OwnCloud.
Genau, können wir es schaffen, dass OwnCloud in den irgendwie MBR von meiner Festplatte, kann man das machen? Weil das hätte ich schon.
Ja, im MBR steht ja bloß drin, wo er booten soll. Und boot halt direkt in PHP rein, das ist scheißegal.
Macht so viel Sinn auch.
Ja,
finde ich gut.
In den PHP-Kernel.
Ja.
Ja.
Endlich.
Okay.
Warum schreibt keiner ein Betriebssystem in PHP?
Ja.
Mach mal.
Mich freut es ja immer, dass die einfach die Versager sind, was so Namen von Funktionen angibt. Ich habe irgendwie neulich mal wieder einen Tag PHP programmieren müssen und ich kann das ja nicht wirklich. Ich schaue dann immer so, ja, wie mache ich denn hier? Und dann gibt's so unglaublich viele, die haben eine Methode, die heißt add slashes.
Ja.
Fucking add slashes. Und dann gibt's noch eine andere Methode, die heißt add c slashes, weil so irgendwie so C-Style. Und dann gibt's irgendwie MySQL real escape string und MySQL escape string und alle sagen,
ja, und dann gibt's teilweise APIs, die sind dann objektorientiert, aber die müssen dann abwärtskompatibel sein, darum haben sie nicht objektorientierte Wrapper um das objektorientierte Zeug außenrum, was dann irgendwie Function Calls mit irgendwie 30 Zeichen langen Namen sind und so. Also die Standard-API von PHP ist total verdammt.
Und dann gibt's noch HTML Special Chars, was auch irgendwie natürlich auch direkt auf dem fucking Root-Level nicht irgendwie eine Funktion von, das haben sie eh nicht, aber oh Gott, da kann ich den ganzen Tag nur, wenn irgendwann mal einer zu mir kommt und sagt, hier, die alte Funktion geht nicht, lass uns doch eine neue machen und dann wird das Wort real hinzufügen, dann nehme ich, ich
nehme. Außer ist der Replayer, dann ist okay.
Nein, selbst dann ist es nicht okay.
Doch, dann ist okay.
Ich habe immer exakt aus dem Grund habe ich einfach eine Tasche voll Kleingeld und eine Socke dabei. Wenn es dann mal einer sagt, dann kommt das Kleingeld in die Socke, dann verprügle ich ihn damit.
Also mein Favorit also für solche Sachen ist ja ein nasser Lappen.
Lieber reinpupen.
Nein! Oder es gibt Felix. Eine Funktion, die heißt PHP Uname. Wie komisch musst du denn drauf sein, um deine Programmiersprache als Präfix für Funktionen in deiner Programmiersprache zu verwenden? PHP Uname im Gegensatz zu fucking Perl Uname. Haben die Perl Uname als Funktion? Ich glaube nicht.
Vielleicht, ja doch.
Vielleicht, du weißt nur nicht.
Ja, genau. Die haben nochmal andere Syntax dann.
Ja,
geht die bestimmt. Haben dann Syntax vergriffen. Also ich habe das mal bei Mimimi eingetragen. Das war so ein bisschen vorgezogen. Aber ja, das ist alles.
Eigentlich nicht. Ich habe nur gerade einen Geifer am Mund. Aber
ja, ja, aber ist verständlich. Kriege ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie mit PHP-Software zu tun habe.
Mhm. Unglaublich.
Das ist traurig.
Semikolon am Ende der Zeile, wo sind wir denn? News, ich würde News sagen, bevor ich ja. hier noch hyperventiliere. Ich habe auch wieder was von vor 2 Stunden, also wir sind so hart aktuell. Facebook hat ein Phone-Event über ihr neues Facebook Home, heißt es, glaube ich. Mhm. Ihren komischen neuen Homescreen quasi. Also ist so ein, sie haben einen fancy Android-Skin gemacht, wo du irgendwie total Facebook machen kannst und dann haben sie noch irgendwie
total HTC Facebook dazu. Viel besser als normales Facebook, ja, oder was?
Viel besser als normales Facebook, aber das einzig Gute ist, sie sagen, einmal im Monat gibt's Updates. Bam. Einfach einmal im Monat Home Updates.
Button.
Ja.
Fuck yeah.
Home-Dings.
Ja, neue Features, mehr Devices. Nicht, aber
nur für Android.
Erstmal nur für Android, weil auf iOS können sie es halt nicht machen. Weil also Apple einfach sagt, den hässlichen Scheiß lässt du mal schön bleiben. Punkt.
Ja, die ersetzen dann quasi den Homescreen, also die Homescreen-App durch ihr eigenes Ding und dann läuft sie quasi auf einem Android. Aber das ist halt alles Facebook gesteuert und überall
kannst Mega du Bonus integriert.
Und das ja, erste ist das HTC First.
Ja.
First. Das gibt's für
First. Ja, nee, das ist wahrscheinlich so wie bei irgendwelchen doofen Blog-Kommentaren, so einfach mal so First.
Ja, macht Sinn. Total. Auf jeden Fall gibt's da von TechCrunch so einen kleinen Artikel zu live und überhaupt und Felix update gerade. Felix.
Ja, er sagt hier lib32 gcc libs ist vor dem anderen.
Lösch einfach System32, das macht auch dein System
use
schneller.
The force.
Ich mach mal RTS. Felix,
use the force.
Ja, oh, auf nee, jeden
jetzt
Fall.
Will er was anderes installieren, das ist nicht gut.
Felix, aber du musst jetzt über Baidu reden.
Das, ah ja, voll gut. Baidu ist die beste die Suchmaschine man, gleich klar. nach Google.
Also
not
Google.
Das ist quasi not Google.
Das ist für China.
Ja, genau, für China. Und wenn du dann suchst, zum Beispiel eine Firma und dann confidential als Wort dahinter, dann findest du Sachen, die du bei Google auf jeden Fall nicht findest. Das heißt, es ist automatisch besser. Mhm. So, weil die
und
haben
du findest wahrscheinlich auch viele Sachen, die bei Google findest, dort nicht.
Hier Platz des himmlischen Friedens wird ein bisschen schwerer.
Ja, das brauchen wir genau. nicht. Jedenfalls, also wenn du da von europäischen oder amerikanischen Firmen Sachen suchst, die hast du was gefunden?
Nee, du hast den Artikel. Ja. Du hast ja irgendwie so, ja. die bauen einen Google Glass Rivalen. Ja. Sie nennen es fucking Baidu Eye.
Baidu Eye.
Baidu Eye.
Baidu Eye. So.
Baidu Eye. Da gibt's ja auch so Leute.
Genau, darum ging's. Also sie machen jetzt Not Google Glasses quasi. Not Google macht Not Google Glasses und das ist auch total cool, weil das ist quasi das Gleiche, nur nicht das Gleiche.
Aber die haben ja. auch ein viel schöneres Foto. Also ich meine, einen alten Mann mit so
Das ist Google Glasses.
Das ist Google Glasses.
Baidu hat keine. Baidu sagt es einfach. Baidu sagt einfach, ja, wir machen auch fucking Baidu Eye machen wir jetzt. Haben so eine Kamera und irgendwie ein Android dran
Es war doch bestimmt irgendein Analyst, der da angerufen, ey, wollt ihr auch sowas machen? Und dann sagt der Typ von der Pressestelle, ja, guck mal. Und
ich glaube ja, dass Google...
Das ist am 1. April wahrscheinlich rausgekommen.
Google Project Glass so sterben wird wie diese...
Der Artikel
diese
ist vom 2.
Google ja, Balls. Aber der hat am 1. April angerufen.
Nein, ich glaube, es wird awesome. Und ich glaub, die Leute werden super zusammengeschlagen, wenn sie die Dinge aufhaben in irgendwelchen Bars.
Ja, natürlich. Awesome. Da kannst du stark von ausgehen. Nee, ich glaube, das wird einfach gerade deswegen sterben wie Google Balls.
Was
Google Balls?
Google Balls war diese Google Q, dieser Ball, wo sie gesagt haben, ja, es wird der fucking Apple TV Konkurrent und dann haben sie irgendwie...
Stimmt, da hat man seitdem auch nichts mehr von gehört.
Oh, sorry, alle, die bestellt haben, kriegen den Ramsch, der jetzt nicht funktioniert und euer Geld zurück und dann hat niemals jemand wieder drüber geredet. Kannst
du Google Balls mit dem Baidu Eye kombinieren und dann...
Ja, richtig. Das ist Baidu Eye ist quasi der Konkurrenz zu Google Balls. Nee, es ist... Ich kann echt,
vielleicht
ich,
um Hals hängen
wer,
oder so.
Wer macht denn... Ich hab schon meine Brille, warum soll ich eine Brille aufziehen? Gut, ihr habt jetzt alle eine.
Ja,
aber.
Genau.
Aber ihr dürft
du
ja dann
Außenseiter.
Ihr dürft dann, kannst du nicht.
Aber das siehst du beim, doch nicht, wenn du.
Ja, aber dann arbeitest du beim Daimler und dann sagen sie, sorry, keine fucking Kameras, ich verkratze dir mal deine Google Glass oder du kannst da hier nicht rein. Ja,
aber warte doch 20 Jahre, dann siehst du gar nicht mehr, ob ich jetzt ein Google Glass auf habe oder normale.
Na richtig, und dann darfst du trotzdem nicht irgendwo in Bars rein, wo sie sagen, sorry, wir wollen aber nicht irgendwelche Leute, die permanent Fotos machen, weil hier sind alle fucking betrunken. Ja. Und die erfinden
es nicht. Die stellen gut. Das zwar eh selber auf Facebook.
Fände ich, glaube ich, auch nicht gut.
Nee, das ist, also, wenn du siehst, dass jemand ein Handy auf dich hält und er macht's klack, dann kannst du dem ja noch
in die Nüsse treten.
Wischen.
Richtig, einfach mal das
mit dem nassen Lappen.
Ja. Futsch.
Ohne die Socken.
Fucking, ich kann ja echt nicht. Egal. Auf jeden Fall macht Baidu jetzt Baidu Eye. Was Baidu blöd ist, und dann ist das lustig.
Bye, also ich find's lustig, dass die sagen, okay, ja, wir machen das auch, wir sind nicht Google, aber wir machen auch nicht Google Glass dann.
Richtig. Quasi. Was ja einfach in letzter Zeit immer mehr funktioniert und auch, wenn ihr Drogenhändler seid, total gut ist, iMessage. Gab so ein paar interne DEA, also ja, diese Drogenmenschen
bei Amis. Das ist quasi auch so Mimimi der Woche, so, wir können kein iMessage entschlüsseln.
Ja, die sagen halt so, fucking, da ist immer verschlüsselt und wir können das total gar nicht abfangen, die SMS, und das macht alles schwerer, selbst wenn wir einen Durchsuchungsbefehl haben, können wir da nicht rankommen.
Ja.
Klar. Klar. Anscheinend gibt es irgendwie doch wohl eine Encryption, die halbwegs sinnvoll ist bei diesem iMessage.
Ja, und Apple hat wahrscheinlich auch haben wahrscheinlich auch keine Schnittstellen bereitgestellt, so für irgendwelche Law Enforcement.
Das müssen sie, wahrscheinlich. Nee, ja. Das haben sie sicher, das musste wahrscheinlich, wenn das zugelassen haben wird.
Ach, die sind wahrscheinlich einfach inkompetent und kommen nicht hin.
Mhm.
Genau. Haben nicht direkt den Draht.
Du kannst nicht einfach mit dem Imdi-Catcher da reinsteigen und die SMS lesen, sondern du musst halt irgendwie
fucking Sachen machen. Du musst halt bei Tim Cook oder wie er heißt anrufen und sagen, du willst jetzt hier mal ran.
Richtig.
Und dann geht das auch.
Oh, Timmer!
Und die haben bloß einfach nicht die richtige Telefonnummer.
Ja.
Das ist das Problem.
Fuck.
Ja, da gibt es wahrscheinlich eine Telefonnummer, die kannst du anrufen und dann werden alle iMessages vorgelesen.
Ja. Alle. Auf einmal.
Auf einmal.
Gleichzeitig.
Gleichzeitig, was ist das für eine Frage?
Ja, aber ich weiß so, du musst das. Genauso wie das Star Wars, alle 6 Teile gleichzeitig gucken. Einfach. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Quasi alle 6 Milliarden
du musst
das
gleichzeitig gut demultiplexen und auseinanderziehen, okay, und dann ist gut.
Können wir die nächsten 2 total schnell machen?
Nein. Nee.
Dagegen.
Ich wollte jetzt gerade von der dunklen Seite zur Macht zur, wie heißt denn die helle Seite, die gute Seite?
Fucking Computers, Macht. Echt.
Richtig.
Fickt euch doch.
Felix versucht gerade seinen Pac-Man zu...
Oh, er sagt ihr fucking Konflikte mit allem
Shit. Felix sein Profisystem kackt gerade rum.
Nein, es ist ein Tricky-System.
Ja.
Und ich gebe es ja auch zu und deswegen kann ich mich auch aufregen.
Gut. Deswegen richtig. Magst du es ja so.
Also übrigens, sehr unprofessionell von uns, habe ich gehört, dass wir immer Ausdrücke benutzen und alles benutzen.
Ja. We're sorry. Ist
unprofessionell.
Mir fucking egal eigentlich. Das
ist fucking unprofessionell.
Richtig.
Kommen wir jetzt zur guten Seite der Macht. Mozilla, 15 Jahre alt.
Ja, so.
Ja, ist doch gut.
Ja.
Die sind die für Webstandards kämpfen, für offene Webstandards. Und
die machen schon coole Sachen.
Ja. Die uns befreit haben von dem Joch des Internet Explorers, als die damals angefangen haben.
Netscape.
Dagegen.
Das ist der ehemalige Netscape-Quellcode, der dann freigegeben worden ist, aber der dann trotzdem von Ground Up neu entwickelt worden ist.
Netscape.
Nee, Mozilla.
Ja.
Und was dann später Firefox. Und ich kann mich noch an Firefox 1.0 erinnern, da gab es ja so eine große Zeitungsanzeige. Mein Name steht auch noch drin. Also was? In Deutschland.
Warum? Ja, da konnte man irgendwie,
10 Euro spenden.
Genau, da konnte man spenden und dann.
Total gut.
Stand da der Name.
Konnte man da große Anzeigen.
Hast du die Anzeige noch?
Nee, aber die findest du im Internet.
Ich glaube, ich habe Firefox irgendwann in der Version, als er dann frisch Firefox hieß, davor hieß er irgendwie anders, jetzt er Firebird oder so.
Ja, Firebird war der Kalender.
Nee, Firebird war eine Datenbank.
So Datenbank, genau.
Ja.
Da hatten sie sich irgendwie dann gestritten.
Wie ist denn der Kalender?
Das Lightning.
Sunbird.
Sunbird, nicht Firebird, genau.
Genau, und Thunderbird gibt's auch noch, das war der Mail-Client. Aber vorher war es ja eh so eine Suite, so wie Netscape ja auch war.
Mozilla halt.
Ja.
Genau.
Hieß glaub nur Mozilla, oder wie
hieß es? Nur Mozilla. Mozilla Suite, ja.
Total.
Ich glaube nur Mozilla.
Nur Mozilla?
Mhm.
Ja.
Mhm.
War eben alles in einem, da gab's ja auch noch, konntest ja auch noch diese Netscape Composer. Also, dass du Webseiten bauen konntest.
Das war gut. Da war irgendwie noch RSS-Reader und E-Mail. Und wobei RSS damals wahrscheinlich noch nicht, aber E-Mail-Client und so war da halt auch schon mit eingebaut und Geschichten.
Jo. Gute Zeit.
Good times. Genau,
und da hatte Microsoft halt noch über 90.000% Marktanteil. Und jetzt, sind sie davon weit entfernt, Gott sei Dank.
Da reden wir auch gleich
drüber. Aber die haben immer noch recht viel im Marktanteil.
Also in Deutschland ist es gar nicht mehr so viel. Ich glaube noch 20-30% mehr ist es nicht. Doch, in Deutschland ist Firefox 40 oder sowas.
Aber nur in Deutschland, alle anderen nutzen Chrome.
Ja, ich sage ja Deutschland und dann kommt Chrome und dann kommt, glaube ich, ESIE.
Jetzt gucken wir das mal nach hier.
Ja, dann mach mal.
Browserstatistik.de, das ist also hier richtig.
Ich finde es tatsächlich lustig, so im Chat ist gerade der Begriff Netscape Composter aufgeführt. gefallen. Das
okay, finde ich schon sehr lustig. Browserstatistik.de sagt das Gleiche, was du auch gerade gesagt hast.
Siehste.
I'm sorry.
Ja. Firefox für 20 steht hier, Version 20 nehme ich an.
Ja.
Ja.
Ich habe es nicht reingeschrieben.
Sie haben einfach wieder eine Nummer hochgezählt und das heißt, es ist jetzt mehr geworden.
Besser.
Sehr gut.
Und die haben jetzt voll die coolen Sachen. Und was ich gesehen habe, das ist auch ein Pick für später, dass der Chrome super krasse Features hat, nämlich du kannst in dem Netzwerk Zeugs rangehen und dann rechtsklick und dann Copy to Call. Und
ja,
dann
kannst, das ist
du, hast
sehr
du
geil.
Fucking genau das mit den ganzen
fand
Cookies
ich auch sehr
und
cool.
sowas. Ja, komme ich auch später zu.
Bestes Feature überhaupt.
Jedenfalls, ja, genau. Also der Firefox ist jetzt eine Nummer mehr geworden.
Oh, cool. Jetzt hier auch der nächste Link direkt. Mozilla schließt sich jetzt mit Leuten zusammen, die weder Geschmack noch Software-Talent haben und baut eine neue Browser-Engine.
Das aber dafür nahe am Rand des Kriegs stehen.
Mhm. Ja, macht Sinn. Macht Sinn.
Also, ich würde echt nie
mit Samsung für irgendwas kollaborieren, was Software betrifft. Weil alles, was die bisher gemacht haben, sah
die
aus wie Kotze,
Titzen.
Hat sich angeführt wie Kotze.
Machen Titzen.
Ich habe fucking, hast du, wenn du mal, Samsung hat Bada gemacht und
ja.
Samsung Keys auf Windows, dieses Krebsgeschwür von einem iTunes-Klon. Mhm. Alles mies, was die gemacht haben.
Ja, aber vielleicht stecken sie ja einfach nur Geld rein. Und lassen Mozilla das Zeug machen.
Ja, also.
Was machen die denn jetzt überhaupt?
Die bauen eine neue Browser-Engine, die halt auf Multicore optimiert werden soll und so weiter. Und das Ganze haben die jetzt gemacht in Mozillas eigener Programmiersprache, die sie vor einer Weile mal angefangen haben. Das ist Rust. Mhm. Ist so ein bisschen
nicht wie Xul zum Glück.
Nee. Das ist so ein bisschen ist so eine Systemsprache, die halt auf nativen Code runterkompiliert. Soll so ein bisschen eine Alternative zu C++ sein, allerdings halt speichersicher und irgendwie Multicore-fähig und so weiter. Und die Sprache, die haben es jetzt mal auf ARM portiert und wollen damit halt im Endeffekt eine neue Engine bauen, aber das ist alles momentan noch sehr, sehr im Anfangsstadium. Also
aber
da geht momentan
bei Google
noch nicht
wollen sie auch eine neue Renderer bauen, glaube ich.
Ja, das kommt gleich noch.
Das
aber
kommt gleich danach.
Habt ihr schon mal Asm.js gepickt?
Asm, ja. Da haben wir schon mal kurz drüber geredet.
So, das geht also, in Richtung Rust, nur das ist halt ein
Subset. Oder da gab es letztens vom E-John, John Resig, von dem jQuery-Erfinder, da gab es letztens einen Blogpost, den kann ich hier mal verlinken, da erklärt er mal, was Asm.js eigentlich ist.
Das ist ein Subset von JavaScript, das irgendwie Memory Safe C kompiliert werden kann.
Du hast, genau, du benutzt da Magic so oder null Dinge, um quasi Typen
macht viel Sinn.
Du hast da noch so ein bisschen Annotations, dass du halt hauptsächlich für Zahlen und ich glaube Typed Arrays benutzen die da noch, dass du da halt im Endeffekt intern in deiner JavaScript vor allem Optimierung drauf fahren kannst.
Typed Arrays gibt's ja eh schon.
War das nicht diese Unreal Engine, wo sie irgendwie geportet haben, auch über Asm.js?
Das ist voll gut. Wir haben es letztes Mal live gezockt und ich konnte nicht zuschauen, weil wir bloß ein Podcast sind.
Man kann nicht zocken, man kann nur das Video anschauen,
oder? Doch,
man kann zocken.
Ich habe den Link nicht gefunden. Da gibt's die Demo von Mozilla.
Die haben voll viele Levels schon. Doch.
Wirklich?
Awesome.
Vielleicht. Auch nicht.
Doch. Oh, Firefox 20 kommt gerade auf meinen Computer runter
installiert. Wow, yeah, baby.
Das heißt aber, es ist jetzt erstmal für ARM-Plattformen, nicht, dass die gleich zusammenarbeiten beim Firefox-Browser.
Nee. Also im Endeffekt Rust läuft schon eine Weile auf x86. Die haben das jetzt halt im Endeffekt auch auf ARM portiert. Und ja, also ist ganz interessant. Sieht ein bisschen, also so von den Features her und von dem Einsatzzweck sieht es ein bisschen aus wie Googles Go, aber halt nicht Go. Bisschen andere Syntax, bisschen andere Konzepte.
Not Google Go, ja.
Aber soll man auch eine Programmiersprache nehmen, die Leute schon kennen? Kann einfach eine neue erfinden und sagen, ja, nehmt die doch mal alle, wie fucking Google Daten. Dann sagen alle so, ja, nee. Und dann stirbt die wieder.
Das ist eine super Idee. Das geht auch wieder weg, meins.
Ja, schauen wir mal. Also ich habe schon so ein paar Leute auf Twitter, denen ich folge, die finden irgendwie Rust ganz cool und bauen damit irgendwie mal so testweise Sachen, aber ich glaube, es gibt noch niemanden, der da wirklich produktiv mit Code baut.
Ja, Hipster-Hacker, glaube ich, liebt auch Rust.
Ja, genau.
Sagt sowas. Viel aus, ne?
Aber Rust 06 ist da.
Ja. My God.
Ja, genau.
Das heißt, die haben schon 5 andere Nummern vorher, das muss ja gut sein.
Ja.
Kommt drauf an, vielleicht hatten sie auch 011, 012, 013.
Ja. Blink, Felix.
Genau, da
also nicht Felix,
genau, aber nee, aber genau, das war
schon
was,
wieder
ich,
Evil Empire.
Was ich angesprochen habe.
Finde ich.
Genau, sie haben Google hat gemeint, ja, wir dieses komische alte Zeug, was wir benutzt haben, das ist eigentlich ganz nett. Aber wir machen jetzt wieder alles neu.
Also bisher benutzen sie ja WebKit.
Das ist tatsächlich nicht ganz richtig.
Ja, nee, nicht alles neu, sondern das ist tatsächlich ein Fork.
Ja.
Sie forken WebKit.
Von WebKit.
Mhm. Also Sie haben ja schon immer WebKit geforkt, quasi.
Warum?
Ja, genau. Es war ja schon Fork, aber jetzt sagen sie,
dass da zu viel Krepelscheiß drin ist.
Genau. Ja. Also im Endeffekt, das Argument ist, sie werden am Anfang ziemlich nah an WebKit bleiben, aber einen Haufen Compile-Targets erstmal komplett rauslöschen und die ganzen Plattformen, die sie nicht supporten wollen, rauslöschen und dann halt im Endeffekt wieder eine saubere Basis zu haben, um das weiterentwickeln zu können. Ja. Und im Endeffekt ist es halt schon so, wenn du halt irgendwie Stunden brauchst, um irgendwie ein Projekt zu bauen und da Tests gegen zu fahren und sonst irgendwas, dann ist das halt für deinen Release-Zyklus und für deinen Entwicklungszyklus nicht so besonders
cool. Was ich halt cool finde, was sie gesagt haben, am Anfang haben sie jetzt erstmal 6,5 Millionen Zeilen weggelöscht.
Ja, die hatten ja eigene Prozessmanager halt so da awesome in diesem WebKit-Zeug so drin und Chrome hat halt selber Prozessmanager gebaut und haben immer gesagt, braucht man nicht.
Und Sandboxing kommt jetzt mit dem neuen WebKit und das brauchen sie halt auch nicht.
Ja,
oder
das haben sie schon alles.
Ja, also im Endeffekt hat Chrome halt schon sehr viel, was WebKit selbst hat, schon mit drin und dann wollen sie halt im Endeffekt die Features, die sie nicht brauchen, rauslöschen. Und sie machen dann halt auch so ein paar andere Sachen anders, wie bisher. Zum Beispiel gibt es keine CSS-Prefixes mehr, sondern du kannst in deiner about.config kann dann der User experimentelle Features einschalten. Und sie supporten halt im Endeffekt nur noch die Dash-WebKit-Prefixes, die es schon gibt, aber halt nichts Neues mehr, was irgendwie so ein bisschen anders ist. Und ja, da Opera ja irgendwie auch jetzt das auf Chromium aufbaut, bleibt denen ja auch nichts anderes übrig.
Nee, als die haben erstmal gesagt, oder was haben sie gesagt? Sie nehmen auch erstmal WebKit. Und dann hat Google hat gemeint, ja, wir machen nicht mehr WebKit. Und dann, ja, wir machen auch nicht mehr WebKit. Kein Problem.
Ja.
Also Opera macht dann auch.
Genau, die machen alles, was Google macht, egal. Wenn die halt irgendwie Poopsocking machen, machen die es mit, das ist vollkommen egal.
Ja, auf der anderen Seite hat Opera auch schon sich sehr an Chromium angenähert. Also die haben im Endeffekt, die benutzen ja auch WebKit in der Version, die, glaube ich, Google im Chromium benutzt, plus nochmal dann V8, die JavaScript-Engine dazu.
Eigentlich ist es ein Chrome.
Ja, vielleicht mit ein bisschen Zusatzgedöns außenrum.
Ja, der hat nämlich Opera, einen Mail-Client dabei.
Ich weiß nicht, ich habe jahrelang Opera benutzt, aber ich habe den bestimmt schon seit 10 Jahren nicht mehr angefasst.
Die waren eigentlich immer am coolsten, so was Technologie angeht, hatten sie immer ganz coole Sachen.
Die waren immer vorne mit dabei,
Dass halt nichts auf Opera lief.
Ja, so das im war Endeffekt. Ein bisschen blöd.
So Bank-Webseiten oder so, da kannst du davon ausgehen, dass du irgendwie all dein Geld nach Indien schickst und zwar einen Kleinwagen kaufst, den der Opera benutzt.
Außersehen. Tatsächlich die einzige Person, die ich kenne, die fürs Standard-Browsen immer noch überall Opera einsetzt, ist meine Freundin. Andere kenne ich da nicht.
Ja, ich dachte,
ich weiß nicht warum.
Moment, ja, da müssen wir mal drüber reden. Also, das geht ja wohl echt nicht.
Ja.
Also ich kenne noch ein paar andere Leute, aber die kannst du an einer Hand abzählen. Also
ja, das ist, so ungefähr.
Also, ich habe nicht viel. Ich habe gar nicht so wenig Hände.
Um die Finger.
Nee, Hände.
Du hast echt. So, kennst du so viele Leute, die Chrome. Nee. Die Opera
gar als nicht, gar nicht so viele Hände. Um das quasi nicht abzuzählen.
Macht alles Sinn.
Was?
Egal auch. Es gab eine coole No-Bullshit-Translation von der FAQ, die einfach die offiziellen FAQ-Nummern genommen haben und dann die Nicht-Marketing-Speech-Übersetzung runter gemacht. Ich finde die cool, vielleicht finde die nicht gut.
Och, ich finde die halt ein bisschen überzogen so. Es ist schon Wahres drin, aber ist halt schon ein bisschen polemisch geschrieben.
Und wo ist das?
Das haben wir hier verlinkt. Die No-Bullshit-FAQ.
Der zweite Link. Und da ist der Link zur offiziellen auch noch drin.
Genau, das erste ist auch total gut. Warum machen wir es nochmal neu? Ja, Apple ist irgendwie scheiße und wir dürfen sie nicht direkt angreifen, deswegen forken wir es jetzt einfach.
Ja, cool. Die bauen jetzt halt irgendwas, was dann auf dem iPhone nicht mehr so super läuft und dann...
Ja, also im Endeffekt ist es halt auch so ein bisschen doof, weil jetzt halt die ganze Entwicklerzeit, die bis jetzt gemeinsam in WebKit reingeflossen ist, halt jetzt so unterschiedliche Projekte versimmert.
Ja, ich finde das nicht nur ein bisschen blöd, ich finde das ganz blöd.
Und,
Google hat genug Leute, um es einfach zu machen.
Ja, Google hat schon genug Leute, aber jetzt ist halt im Endeffekt, hat Google, glaube ich, einen sehr großen Teil der Entwickler von WebKit gestellt, die jetzt halt einfach mal wegfallen. So.
Ja, dann sollen halt die anderen Leute auch das machen, was Google macht. Ist das so einfach? Opera kann es ja auch. Ich meine, warum kann das nicht der Safari oder so?
Ist halt die Frage, zum Beispiel in Qt ist ja auch WebKit mit drin. Und da ist dann halt auch die Frage, bleiben die dann bei WebKit oder gehen die dann auch auf Blink?
Not WebKit, ja.
Also es ist halt, ja... Ich weiß nicht, ich hätte besser gefunden, die hätten sich mal mit Apple zusammengesetzt und das irgendwie ausdiskutiert.
Ja, die hatten halt so viel komischen Apple-Legacy-Scheiß, dass sie alles nicht mehr haben wollten.
Ja, aber das hätte man ja auch auslagern können.
Nee.
Ja, wieso nicht?
Natürlich.
Nee, süß, ja. Der hätte sich mit Apple hingesetzt und hätte das ausdiskutiert.
Keiner will mit Apple reden, jetzt überleg mal.
Also, ich glaube, deshalb forken Leute Projekte, weil sie sich nicht mit den ganzen Persönlichkeiten, die da irgendwie dahinter stecken, auseinandersetzen wollen. Mhm. Ich meine, das ist genauso, wie du irgendwie, wie die 1000 Leute ihre eigene GLibC schreiben, weil sie sich nicht mit dem, wie heißt da der Mensch, der die GNU GLibC macht?
Richard Stallman.
Ja. Nee, Richard Stallman.
aber das ist auch so einer.
Mit dem wird sie nicht anlegen, ganz ehrlich. Da sagt sie, no ja. Free Open Source Bonus Software.
Das ist not GNU/Binärgewitter.
Ja. Also, wie gesagt, da gibt's einfach einen Haufen Dickköpfe und vielleicht ist es einfach der Weg des geringsten Widerstandes. Ob das jetzt der tollste Weg ist, ist die andere Frage, aber
naja.
Vor kurzem haben die ganzen Leute geheult, oh Gott, demnächst wird alles nur noch WebKit und jetzt heulen sie rum, weil Google plötzlich eine neue Rendering Engine beginnt. Also
ja, weil es scheiße ist.
Nee, man kann es halt nie jemandem recht machen, aber ich finde das jetzt nicht besonders scheiße. Ich werde jetzt mal sehen, wie das in
Zukunft. Ja, gut, man muss natürlich gucken, was daraus jetzt wird, aber ich finde es halt blöd, dass eigentlich hatte man sich jetzt mal auf irgendwas geeinigt, ja, und.
Ja, es gibt jetzt aber auch, die machen ja alle HTML5 und die machen alle CSS3,
die sind ja alle
JavaScript
die
haben
sie auch. Die sind ja alle recht standardkompatibel. Warum sollte man jetzt da rumheulen, wenn es eine Engine mehr gibt? Kann im Zweifelsfall nicht
schaden.
Vorher haben wir rumgeheult,
dass Opera jetzt eine weniger ist und jetzt wird es wieder eine mehr.
Ja, also im Endeffekt kann es aber, glaube ich, nicht groß schaden, dass man da irgendwie noch ein bisschen breiter gefächert eine große Auswahl von funktionierenden Rendering-Engines hat, die halt alle auf dieselben Standards aufbauen.
Sie hoffen halt, dass sie den gleichen Effekt haben wie mit V8, wo es dann halt einfach super hart gewonnen hat.
Ja.
Und dass es dann viel besser wird und wenn sie das da genauso hinbekommen, warum nicht?
Ja, und ich meine, wenn das letzten Endes dafür sorgt, dass da schneller Innovationen in die Engine reinfließen können und die schneller Releases machen können, ohne irgendwie von den anderen beeinträchtigt zu werden, dann ist das ja gar keine so schlechte Sache.
Das Krasse ist halt auch, dass Google dadurch, dass sie jetzt Chrome so eine riesen Market Share hat und die automatisch Updates fahren können die im Grunde den kompletten Markt umstellen, so wie sie wollen.
Ja.
Die sagen dann halt einfach, ja, wir haben jetzt automatische Chrome-Updates ausgeliefert, auf einmal kann 40% vom Markt, kann halt schon Feature X. Und dann, ja, das ist ganz interessant. Aber sonst. Es ist also der neue, es gibt keine wirklich neuen Features, die sind erstmal gleich, die haben nur einen ganzen Haufen Sachen gelöscht, dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Genau. Also ich finde die FAQ ist auch cool.
Die
Bullshit-FAQ.
Ja.
Die Not Bullshit.
No Bullshit.
No Bullshit. Ich habe mir auch die offizielle gar nicht so wirklich durchgelesen, weil da kannst du davon Bullshit. Ausgehen, dass das alles nur Bullshit ist.
Genau, deswegen kannst du auch direkt ohne Bullshit richtig. Lesen.
Was ja kein Bullshit ist.
It's a political move, not a technical one.
Ja, stimmt ja auch. So.
Ja. Nee, also du kannst auch unendlich viel Code wegwerfen und das ist doch awesome. Überleg mal, fucking 5,5 Millionen Zeilen weniger Code.
Ja, das aber ist, das da ist hätten sie sich auch
ja, ist wahrscheinlich Apple irgendwo ifdef vorne dran und dann sagst du einfach ifdef.
Keiner will sich mit Apple
Google und dann hinsetzen. Ist weg.
Genau, keiner will sich mit Google hinsetzen und irgendwie mit denen reden.
Die wollen einfach nicht reden.
Die fucking strongarmen einfach jeden.
Weil sie es können.
Ja, ist auch okay.
Nee, ist nicht okay, aber es ist halt so.
Kompetenz durch Ignoranz einfach.
Ja, einfach Ignoranz und dann gewinnen.
Ja. Ja, genau, die ignorieren einfach 5,5 Millionen Zeilen Code und dann wird's besser. Ja,
du machst ein ifdef drumherum
und dann sind die ignorieren weg. Einfach Google und dann ist auch fucking Apple und dann
gefällt
ist
mir,
auch weg.
Gefällt mir. Battlefield 4. Ich bin ja eigentlich selten so wirklich ein Gamer, aber dieses fucking Gameplay-Video, um noch mehr Profanität hier reinzubringen.
Ja, mach das.
Es sieht total gut aus. Ich hätte total Lust, das zu spielen. Ich hätte Battlefield, habe ich früher schon immer so halbwegs gern gespielt, so Battlefield 1942 und da gut, habe ich aufgehört danach. Aber das sind jetzt irgendwie so 17 Minuten In-Game-Gameplay und ich muss sagen, was Grafik angeht, das sieht alles schon sehr, sehr, sehr schick aus. Die Missionen alle, die bewegen sich alle schick und kriegt man richtig Lust, Sachen zu spielen.
Das ist ja cool.
Ja, und
der hat da Regenflecken auf der Scheibe.
Fuck ja, Regenflecken auf der Scheibe.
Überleg mal, Regenflecken, sowas gab es früher noch nie.
Ja.
Richtig. Ist neu.
Was auch total gut ist, also das war es jetzt im Grunde auch schon.
Segmentation Fault, das hört sich nicht gut an.
beim Updaten gesegmentation faulted.
Ne, irgendwie der Dot ist gesegmentation faulted.
Der Dot?
Ja, keine Ahnung, der macht irgendwelche Graphen, wenn ich gerade baue, ist doch awesome.
Dot?
Ja. Yeah. Fucking user bin Dot, mir ist C, error
segmentation. Was macht denn fault. Dot? Kenn ich gar nicht.
Graphis.
Ach, Discord. Ja, gut, Pech gehabt, gibt's ja keine Graphen mehr.
Keine Graphen von meinem Installationsprozess.
Traurig. Nukularkraft.
Ja.
Verhindert mehr Tote, als es verursacht.
Blödsinn. Ja, doch.
Blödsinn.
Doch.
Das ist die Frage, auf was für
die
eine Zeit
Chemical and Engineering News.
Und zwar, also der Artikel sagt jetzt,
Wissenschaftler haben herausgefunden.
Nein. Was? So, jedenfalls, es geht darum. Ja,
es stimmt aktuell einfach. Also.
Es geht halt darum.
Aktuell, ja, wie es in Zukunft ist, Atommüll.
Ja, ist halt die Frage, was halt in den nächsten paar hundert Jahren damit passiert.
Richtig. Da geht er weg. Kein Problem, dass wir nicht in 100 Jahren gelöst bekommen hätten bisher.
Naja. Einfach ins Weltall schießen. Das
ist wie alt ist eine Atomkraft? 50 Jahre? 60, ja, so. 70?
Bisschen mehr, genau. Und so noch ist das Problem der Lagerung nicht gelöst. Und
ja, wir haben uns
das
aber auch
nicht in 100 Jahren, weil das Zeug zerfällt halt nicht in 100 Jahren, sondern also, eher in 1000 oder 10.000 Jahren.
Der Artikel, ja, aber
10.000, ich finde es immer diese 10.000 Jahre, es gibt nichts, was wir in 10.000 Jahren nicht gelöst bekommen würden. Das ist alles nur fucking Physik. Wenn du es anreichern kannst, kannst du es auch wieder abreichern. Muss man wissen.
Ah, ja, also es geht hier darum, der Artikel spricht darüber, die ganzen, er sammelt quasi die ganzen Tode durch die verschiedenen Energiesources zusammen und er meint, durch Atomenergie sind ungefähr 5000 Leute umgekommen und durch das ganze fossile Brennstoffe abbauen und Umweltverschmutzung und sowas sind 1,8 Millionen Air Pollution Related
Deaths. Ja, also es gibt auch selbst mehr Strahlungstote. Nee, also wirklich so, die Strahlungswerte von irgendwelchen Kohlekraftwerken oder so sind einfach härter als die von Atomkraftwerken. Es ist halt radioaktiv, diese ganze komische Zerfallsgeschichte, wenn du irgendwelche Sachen verbrennst.
Ja. Tja, Ingo, jetzt musst du was dazu sagen. Ansonsten bleibt es jetzt so, dass für immer Atomkraft eh viel besser ist.
Ja. Atomkraft ist nicht viel besser. Nee.
Ich schreibe also, mal auch nicht mitgehen. Also Felix und Marc stimmen zu. Punkt.
Genau,
und
ja. Wir stimmen dagegen.
Okay.
Okay, jetzt müsst ihr eure Sachen sagen. Wir haben hier einen Artikel, der irgendwie zwei andere Sachen quotet.
Zwei andere, das ist
sogar,
quasi.
Ja. Die sogar DOI haben,
ja. Oh, fuck.
Fuck me. Das sind richtige Artikel.
Fuck. Genau. Also einen Punkt haben wir gerade schon angesprochen. Endlagerung ist nicht geklärt.
Ja, nur weil es nicht geklärt ist. Einfach hier. In Weltall schießen, ist doch egal.
Boom, Weltall.
Ja,
genau. In die Sonne.
Wenn das halt, ja, genau. Wenn das in unserer Atmosphäre explodiert, dann sind wir halt alle tot. Das
kannst du
halt gleich lassen.
Ah, Quatschkram. Wir machen einfach noch eine Rakete drum.
Ja, und dann richtig. Wir machen einfach zwei Raketen.
Genau.
Was so machen wir hier so eine große Kette dazwischen. Wenn eine Rakete hochgeht, dann hängt sie mir noch an der anderen dran.
Ja, genau. Oder wir machen so diesen
Aufzug.
Genau, den Aufzug. Das finde ich auch super.
Fucking Weltallaufzug in die Schwerelosigkeit.
Brumm. Das ist so einfach.
Ja, super, dann hast du dann einen Haufen strahlenden Scheiß, der da irgendwann wieder auf dich zurückfällt. Wenn
ich will es doch nicht in
Richtung
der fucking
Sonne,
Umlaufbahn
einfach Richtung Sonne. Lassen. Schaust du, wo die Sonne gerade steht, schießen die Richtung.
Genau, das muss doch nicht wie
ein riesiger Nukularball. Nukularball, ja?
Das muss doch nicht um die Erde.
Der fusioniert dann einfach lustig, ich mach so plopp, ist weg. Total gut.
Also ich finde
in der Sonne passiert da.
Okay, was ist jetzt das andere Problem noch?
Anderer Scheiß.
Keine Ahnung. Ich glaube, Felix und ich haben das gerade gelöst.
Ja, das war total einfach.
Mhm. Ja,
klar.
Hätten uns mal früher
also ich habe auf jeden Fall keine guten Argumente dagegen gebracht. Dass,
also auch bis auf die Endlagerung halt. Aber das ist ja...
Ah, pavlapap.
Ich meine, Asse ist ja sicher auch.
Wirklich.
Genau.
Ja.
Deswegen funktioniert es ja auch so gut und sie wollen das Zeug nicht wieder rausholen.
Wie viele Leute sind letztes Jahr gestorben an Asse?
Ja, keiner.
Keiner?
Fucking keiner.
Das weißt du doch gar nicht.
Interessant.
Ja, am Meer sind auf jeden Fall an so komischen Smog und so Shit gestorben.
Ja, oder SMS schreiben im Autofahren.
Überleg mal.
Gut, okay, der Straßenverkehr eines der gefährlichsten Sachen auf der Welt ist, dass...
Gott sei Dank ignoriere ich unsere Kommentare auf dem Blog.
Ja, was denn?
Nur so.
Ja, haben alle keine Ahnung.
Ja, komm. Soll man hier, wenn jemand sich damit auskennt, der ist dann ja auch Atomphysiker, der sagt dann, sie ist total dufte. Alles.
Ja.
Ja.
Naja, es gibt Atomphysiker, also die das total toll finden und es gibt welche, die das total scheiße finden.
Ja, die sind keine Atomphysiker.
Aber die haben von unserer Hinterwelt-Uni irgendwo in Russland ihren
Doktor. Das ist doch totaler Bullshit. Ich meine, das Beste wäre, wenn wir unsere komplette Energie auf erneuerbaren Energien umstellen. Aber irgendwie...
Das macht halt keiner.
Ja.
Ja, nicht mal unsere Regierung macht das ja konsequent.
Machen wir doch, oder?
Nee, naja.
Haben wir nicht am meisten erneuerbare Energie von allen, außer die Norwegen und Schweden, aber die sind ja eh außer Konkurrenz.
Weil ja,
die alle so cool sind.
Energiewende, die ja groß beschlossen wurde, wird ja nicht vorangebracht. Das ist ja alles nur Gewäsch, was die zurzeit machen.
Oh, die bauen doch überall fucking, ich sehe überall Solarzellen. Die haben quasi schon gewonnen.
Ich sehe die auch überall, deswegen muss es stimmen.
Ja, natürlich, macht Sinn.
Und da kann man auch direkt weiter Atomschäden machen. Ist das so? Wie die Probleme der einfach von Deutschland direkt gelöst haben.
Bis mal auch so ein Ding hier hochgeht, mal gucken, was er dann sagt. Ja. Nee, das Problem ist einfach, dass das Risiko besteht, dass so ein Ding hochgeht und solange.
Ja, ist ja schon ein paar Mal passiert und wie viele Leute sind umgekommen? Nicht genug.
Ja, es besteht aber auch nur das Risiko, dass das hochgeht von diesen 70er-Jahre-Atomkraftwerken, die schon so fucking alt sind. Die neuen können gar nicht hochgehen.
Das ist totaler Schwachsinn. Warum können die nicht hochgehen?
Weil sie keine fucking, hier, diese neuen Baudinger,
die Dinger müssen nur an der falschen Stelle gebaut sein. Die müssen nur in Erd. Erdbebengebieten gebaut sein und dann kann das schon passieren,
dass die hochgehen. Ja, aber das sind halt nicht
die coolen Leute machen.
Ich habe mir neulich mal einen ganzen Abend die fucking Atombaukraftwerk-Nupsis durchgelesen. Die neuen, da musst du halt keine so Moderationsdinger mehr reinfahren, weil die irgendwie
in Deutschland
default
kannst du sogar einfach ein Flugzeug
mit so komischen Salz.
Du kannst ein Flugzeug
ja,
fallen lassen.
Ja, auf die 70er-Jahre-Dinger. Ansonsten
ja,
ist
aber
das
die
alles
laufen gar
ja, die kann man ja alle abschalten.
Ja, die sind dann neu bauen. Ja,
könnt ihr
ja,
bitte mit dem genau nächsten Thema weitermachen. Das
dann mach
doch nicht
das
mehr
mal.
Sei doch kein Mädchen, Fleidi.
Genau, du bist so eine Mutti.
Ihr diskutiert eigentlich einfach gegeneinander an, aber...
Ja, wir gewinnen gerade.
Nein,
wir gewinnen
Fleidi. 12-0, wenn ich das richtig gelesen habe.
Also ich habe ganz schön viele Punkte gemacht.
Oh, ja.
Adobe gibt eine Schrift frei.
Adobe ist ja wohl klar schlimmer als Atomkraft.
Adobe ist so gut, sie geben die Blank... Font quasi frei, was die einfach keine...
Comic Sans oder ist das was
anderes?
Nee,
die haben einfach, das ist eine Font, die keine Zeichen hat, damit du sie quasi als Placeholder für allen möglichen Shit benutzen kannst. Das finde ich ganz schön interessant.
Ganz schön toll von Adobe. Ja,
super.
Ja, und sogar Open Source, überleg mal. Du kannst
auf GitHub doch, verfügbar.
Ja, und da ist halt einfach so eine
Font...
Unter
SourceForge, tatsächlich.
Das ist halt einfach eine Font, die einfach nichts quasi, also keine Zeichen hat und du kannst sie als Placeholder für andere Fonts benutzen, falls die nicht da sind.
Ich finde es auch gut, dass das Repository hier unterschiedliche Committer hat, nämlich einen, der ist Lunde und der andere, der ist Kenlunde. Also nicht mal mehr das Repo haben sie richtig hinbekommen. Das gefällt mir.
Ja.
Also wirklich, wenn du so hinschaust, der eine, das ist halt er wahrscheinlich auf seinem Adobe-Rechner und der andere ist der auf GitHub existiert. Da würde ich sagen, das machen wir aber ruhig nochmal neu.
Bei mir steht überall Root, das ist auch okay. wer macht sonst Root?
Du bist der Root, also.
Ja, bist du auch Root, oder?
Nee.
Haben wir den gleichen Account?
Weiß nicht. Welche User-ID hast du? Ich habe immer null.
Ich habe auch null. Da muss es gleich sein.
Ja, macht Sinn. Macht Sinn.
Jetzt ist voll gut. So, dann weiter.
Das fand ich cool. Too Perfect a Mirror. Also dieser Jeff, dieser KDE-Mensch, keine Ahnung wie er heißt, Jeff Rye, der ist A, einfach mal die Ausgeburt von Böse, weil er einfach seinen Artikel gelöscht hat.
Kein Problem.
Nee, der ist wieder da.
To the Rescue.
Ich habe den gerade offen, da...
Nee. Ja, Google Cache.
Wenn du da draufklickst, ist der nicht da.
Ja, das ist Distillation.
Ja, genau. Das ist nicht der richtige. Schau mal, der redirectet dich nämlich.
Und deswegen.
Und Google Cache ging bei mir aber auch nicht.
Nee, ich hab's darunter verlinkt. Kannst du draufklicken.
Wirklich?
Ja.
Hast du? Das ist total gut von dir. Google Cache for the Rescue? Weil ich hab's vorher versucht und dann wollt's nicht.
Da. Too Perfect a Mirror.
Ah, wahrscheinlich hat er bei mir den Redirect gespeichert gehabt.
Ja, paar.
Richtig. Auf jeden Fall hat er irgendwie alle KDE Git Repositories sind irgendwie gestorben und er hat gemeint, ja, wir brauchen ja kein Backup, weil wir klonen ja Git. Und dann gab's einen riesigen Shitstorm und er sagt dann, ja, was wir brauchen, ist eigentlich ZFS, weil irgendwie ist das Dateisystem kaputt und wir haben keine so echten Backups und
wir
machen
geredet
mehr Async.
Bin mir gar nicht so sicher mehr.
Wahrscheinlich.
Schon. Jedenfalls, er hat voll viel geschrieben und er hat unendlich viele
Warum ist
Kommentare
der Artikel
darunter
jetzt weg? Weil so viele
weil
Leute
er ein Kacknoob ist. Er hat einfach den Artikel gelöscht. Er hat so einen riesigen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, da denke ich drüber nach und hier und dann machen wir immer Git File System Check und das müssen wir jetzt immer machen. Und haben alle Leute gesagt, du weißt einfach nicht, was Backups sind. Warum darfst du so Sachen verwalten? Und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, hat er einfach sich dafür entschieden, alles aus seinem Blog zu löschen, einen einzigen Artikel da noch zu haben, wo er irgendwie seine finale Sicht der Dinge schildert und auch keine Kommentare zulässt. Deswegen finde ich ihn böse und
aber kein Problem, wir haben es gefunden im Google.
Im Google Cache, genau.
Wahrscheinlich archive.org.
Ich glaube, er ist auch der Typ, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, damit man Google die Eyes auf KDE zu drehen kann. Behaupte ich. Also alles böse kommt
aber,
quasi von ihm.
Das ist aber voll, also das dieses ist Drehen ist halt schon cool.
Das ist total gut, dann kannst du nur
also das kann
nicht
von ihm
Grad drehen.
Sorry, das muss irgendwann anders herkommen. Das muss von irgendwie von Stallman direkt kommen.
Von ganz oben, ja.
Stormer hat gemeint, diese Uhr muss man drehen können.
Richtig. Ja. Das ist doch keine Freiheit, wenn ich meine Uhr nicht drehen kann.
Natürlich.
So freie Software.
Ich hab's
auch weißt du, der will die Uhr auch lesen können, wenn er sie gerade mit seinem Papagei kuschelt.
Oh yeah, baby.
Oh yeah. Am besten Analoguhren drehen, weil das macht am meisten Sinn.
Auf jeden Fall.
Ohne Ziffernblatt.
Naja. Auf jeden Fall ist der originale Artikel ist ganz interessant zu sehen, wie die diese Backups gemacht haben und dass dann irgendwie ihm irgendwann im Laufe dieser Backups irgendwelche Dateien vom Dateisystem irgendwie hops gegangen sind und dieses Git-File-System-Check findet es, weil er irgendwie auch Checksum macht und so. Aber das Problem war halt, dass der das irgendwie total spät gefunden hat und dann hat er glaube ich auch irgendwie alles gelöscht und hat dann irgendwie gemeint, ja, aber wir hatten ein Glück, weil es gab einen Server, einen. Den haben wir irgendwie geupdatet und dann war der nicht mehr in der Synchronisation
genau, der
mit
war
drin
nicht mehr
von gestern.
Der war nicht mehr gesynkt, ja.
Ja, richtig, der war nicht mehr gesynkt. Dann haben wir es einfach von dem wiedergenommen und ich so, ja, Es klingt total gut. Profis. Gott sei Dank verwaltest du 1 Million Zeilen Source Code.
Ja, das ist ja quasi nur ein Fünftel von dem, was sie gelöscht haben.
Bisschen mehr.
Ja. Das müssen viel mehr Zeilen.
Im übertragenen Sinne.
Ja.
Auf jeden Fall, da sieht man, was passiert.
Das sind Profis am Werk.
Ja. Das hat mich echt geschockt, dass der ganze Code
Der sollte einfach beim Open Apache Graveyard eingestellt werden. Und dann
oh, wie gut wäre das, wenn es sich von selber einfach vernichten würde. Wenn sie einfach sagen würden, ja, Project Bloodhound geht jetzt leider nicht mehr, da ist irgendeine Datei kaputt. Wir stellen es dann irgendwie auf
SourceForge.
Nee, das geht ja nicht mehr, weil es ja weg ist.
Vielleicht können wir da so Hierarchien machen, dass es dann irgendwie, wenn es keiner mehr will, kommt es in Open Apache Graveyard und wenn es dann kaputt geht, weil sie keine Backups haben, schiebt man es irgendwo anders hin, ja, in die Open Moco Foundation oder so.
Ja.
Und dann fuck ja, da geht es jetzt irgendwie, Project Bloodhound ist jetzt offiziell im Incubator der Open Moco Foundation. Wenn wir die Datei finden, die abhanden gekommen ist, können wir es auch wieder benutzen.
Und danach fließt es einfach zu Samsung. Und die machen dann kurze draus.
Nee, die pipen das einfach nach Dev Sound und dann kann man da irgendwo in Holland einen Club draus machen oder so.
Fuck yeah. Ich würd hingehen.
Das macht total Sinn. Das gefällt mir. Makefu, Realities of Cyberwar.
Ja, und zwar, das ist ein relativ cooler Artikel, der mal über dieses ganze Cyberwar, Warfare und diesen ganzen Shit spricht. Und zwar so. Mit seinen Worten, weil jetzt muss ich es gerade selber.
Schönes Stock-Image hier auch.
Ah, sehr gut.
So, Granate mit Tastatur.
Mit einer Einheit. Was weiß ich.
Nice.
Die reden halt darum, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass irgendwie Sachen die ganze Zeit kaputt gemacht werden, sondern um Fear, Uncertainty und Doubt. Das ist quasi genau das, was halt diesen ganzen Kriegsschild ausmacht. Und was auch normalen Krieg ausmacht, außer du kommst halt vorbei und punchst Leute. Das ist dann ein echter Krieg quasi. Aber dieses ganze andere Cyber-Warfare-Bullshitting, beruht eigentlich auf diesen Sachen und deswegen muss man nur überlegen, wie viel Angst man da wirklich haben muss. Aber ihr habt ja eh keine Angst, weil ihr uns hört.
Ist auch, wenn jemand
ich hab Food mehr benutzt Angst vor Atomkraftwerken als
vier, vier Uncertainty in Doubt. Okay. Vielleicht, was wäre, wenn wir Cyberwar gegen Atomkraftwerke machen würden?
Okay, ja, Cyber.
Deswegen habe ich ja Angst vor.
Ja, die haben gar kein Internet, überleg mal, die sind zu alt.
Die haben Akustikkoppler.
Akustikkoppler, genau.
Du glaubst nicht, wie viele Atomkraftwerke im Internet hängen.
Haben die eine Facebook-Seite, kann ich die liken? Würde ich machen.
wenn ich findest.
Neckar Westheim, aber
nur,
like.
Nur wenn die Twitter haben.
Geil.
Ansonsten nicht.
Das wäre cool, wenn sie Twitter haben. LOL, Kernschmelze.
Oh, Zomk.
Zomk, what the fuck, Barbecue,
Fragezeichen. Das ist übrigens lustig. Ich war letztens an Neckar Westheim, also davor.
War ich auch mal.
Was ich ganz lustig finde, da sind riesengroße Kartoffeläcker davor und da gibt's so Automaten, da wirfst du 5 € rein, dann kommen 7 Kilo Sack Kartoffeln raus.
Geil.
Direkt neben Atomkraftwerk. Also wirklich, auf der anderen Straßenseite.
Ja, besser als die Schwarzwaldkartoffeln, weil da bist du sicher, dass die Radon bestrahlt sind. Beim Atomkraftwerk kannst du davon ausgehen, dass die nicht bestrahlt sind, weil da immer irgendwelche Greenpeace-Leute mit so Geigerzählern rumlaufen. Ja. Und sobald einer mal Klack macht, fangen die zu weinen. Und
dann wischen die quasi mit ihren Tränen auf die Strahlung von
den Kartoffeln. Das ist quasi die Salztränen sind dann so.
Auf Neckar Westheim ist eins dieser Atomkraftwerke, wo man nur ein Flugzeug drauf schießen muss und dann fliegt das Ding hoch. Ja. Neckar Westheim 1, 2 nicht.
Ja, siehst du.
Ja, ist doch praktisch.
Abgedämpft.
Wenn man es nicht mehr braucht.
Abgeschalten schon?
Das erste ist, glaube ich, abgeschalten.
Ja. Ja, wir schalten ja ab und zu mal welche ab.
Mhm. Siehst du, dann ist ja egal.
Das wäre dumm jetzt eigentlich.
Tja. Mhm. Jedenfalls, einfach Neues bauen. Fuck.
Ja, genau. Macht auch Sinn eigentlich.
Genau, und AT&T bannt anstößige Passwörter.
Finde ich sehr gut.
Nicht so gut, wenn du irgendwie Penis oder Arsch in deinem Passwort hast, dann darfst du es nicht benutzen.
Fuck.
Und das finde ich interessant. Ich verstehe nicht wirklich so, aber...
Wahrscheinlich speichern sie es im Klartext. Und ja, dann, wenn du anrufst, dann sagen sie, wie ist deine Kundenpasswort? Und dann musst du irgendwas Schweinisches sagen. Ja, und dann fangen die alle an zu weinen.
Ja, wahrscheinlich. Aber eigentlich könnte man denken, das funktioniert so wie normale Passwörter, nämlich dass die gehasht werden und dann weiß man nicht mal, wie die aussehen.
Nicht bei AT&T.
Aber es könnte natürlich auch sowas sein wie, die haben Cracklib, also sowas irgendwie not Cracklib, weil die testen ja auch auf schwache Passwörter, indem sie sich das Passwort vorher anschauen oder das mit einem Dictionary quasi versuchen zu holen.
Aus Technik hat auch versucht, dann irgendwelche Sachen zu machen. Interestingly, Admotion seems to be poorly enforced. Ars was able to choose passwords that contain several naughty passphrases, including fuck for duck.
Fuck for duck is
fuck shit penis. the strings shit fuck fucker were blocked. Ich finde es gut, dass sie einfach reinschreiben, was sie für spanische Passwörter benutzen können.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt haben sicher 1 Million AT&T-Kunden das Passwort Fuck for Duck. Und
ja, aber dann wird es geblockt auf einmal. Wenn
richtig. Hm. Arch Technica ist eigentlich eine echt gute Seite.
Die sind einfach super.
Nee, die schreiben tatsächlich
nee. Gute.
Nicht?
Nee.
Das siehst du an diesem Artikel
einfach. Dot Cloud. Dot Cloud. Kann man da seine Dot-Files cloud-sourcen?
Sowas in der Art.
Cloud-sourcen.
Cloud-sourcen.
Ich muss mich
kurz als...
Cloud-sourcen, ja.
Nee, Cloud-sourcing muss ich mir jetzt irgendwie irgendwo hinschreiben.
In New Sandbox.
Cloud-sourcing.
Richtig.
Nee, Dot Cloud ist so ein Platform-as-a-Service-Provider, wo du halt im Endeffekt deinen Code hinschieben kannst und dann ähnlich wie bei...
Noch weiter war.
Und ähnlich wie bei Roku oder bei anderen Anbietern halt, das Zeug dann halt deployed wird und ja, da kannst du halt dann deine Apps hosten. Und die haben jetzt im Endeffekt gesagt, okay, fuck it, we're doing live. Sie haben halt ihren Hosting-Stack als Open Source freigegeben und irgendwie mal den Leuten, die bis jetzt so kostenlos Accounts hatten, gesagt, ey Leute, ihr könnt jetzt mal in der nächsten Zeit upgraden, ansonsten schießen wir halt eure Apps ab.
Macht Sinn.
Schon und die, also im Endeffekt konzentrieren sie sich jetzt auf das Hosting und auf das tatsächliche Bedienen von bezahlenden Kunden, was irgendwie so...
Geld ist manchmal ja, auch gut.
Das macht tatsächlich auch Sinn, wenn man so seine Firma am Laufen halten will.
Ja, gut.
Und sie haben im Endeffekt so ein paar interessante Projekte freigegeben. Also unter anderem ist da dabei Zero RPC. Das ist so ein RPC-Service, der auf... ZeroMQ und MessagePack, also MessagePack ist dieses sowas wie JSON bloß im Binärformat.
Ja. Mhm.
Und ZeroMQ ist halt so ein ziemlich leichtgewichtiges.
Warum haben die nicht Bison angenommen, was quasi JSON ist, nur Binary?
Das ist langsamer
wohl. Ich glaube, MessagePack ist eins der schnellsten, was so Serialisierung, Deserialisierung und so Geschichten
angeht. Ich hatte Probleme, ich hatte es mal benutzt, dann ist immer irgendwas kaputt gegangen. Weiß nicht.
Ja, auf jeden Fall haben die dann halt auch ihre, da haben sie Python und Node.js Bibliotheken für Zero RPC, dann haben sie Hypachi, das ist so ein
so hip einfach.
Ja, so hip. Das ist ein WebSocket Routing Layer, das Stack.io, das ist so ein
Routing Layer, ein Distributed HTTP und WebSocket Proxy.
Ja. Stack.io ist so Realtime Web Application Geschichten für Node.js und Docker ist ja so ein Linux-Container-Framework. Also im Endeffekt halt so Geschichten, um Applikationen voneinander abzuschotten. Mhm. Wie die das genau machen, habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, aber es sieht ganz nett aus.
Ja.
Also im Endeffekt hat man jetzt einen Haufen Open-Source-Software, die man sich vielleicht installieren kann die oder vielleicht
wahrscheinlich keiner benutzen wird, weil kann. Außer du willst ja auch einen Hosting-Anbieter bauen.
Außer du willst
bauen.
Genau das bauen nochmal.
Das ist halt auch so.
Wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass du hast jetzt irgendwie einen Haufen Code zur Verfügung, aber wenn du nicht selbst ein Hosting-Anbieter bist oder irgendwie deine eigene private Cloud aufbauen willst, dann bringt es dir wahrscheinlich
nichts. Also wenn du einer bist, dann hast du schon was aber eigenes.
Aber potenziell würde ich mal sagen, schadet es jetzt eigentlich nicht, dass dieser Code veröffentlicht ist, weil
das ist genauso wie Open Apache Graph. Ja, du kannst einfach raufstellen und du fühlst dich gut.
Ja.
Und du hast es quasi begraben, hast deine Vergangenheit befreit von dieser Last.
Wie Atomkraft quasi.
Wie Atomkraft du tauschst quasi diese ganzen alten irgendwie Kohlekraftwerke gegen Atomkraft aus und hast dann einfach diese ganzen.
Nee, Atommüll meine ich. Das ist einfach Open Source machen in Atommüll und dann sagst du so, ab dafür. Kann jetzt jeder mit contributen. Und zu Hause
jeder kriegt ein bisschen Atommüll nach Hause und stellt sich's aufs Fensterbrett.
In Bleischrank. Ja, Bleifarbe. Bleifarbe.
Aufs Fensterbrett, damit jeder was davon hat.
Das ist auch geil, dann sparen wir uns die Straßenbeleuchtung nachts.
Stimmt, das ist so praktisch.
Total gut. Nur Vorteile.
So gute Möglichkeiten.
Jetzt bis auf den Krebs. Aber
hey, das bisschen Krebs hat noch keinem geschadet.
Außer alle Leute mit.
Außer alle Leute mit Krebs.
Das ist dann doof.
Oh, das ist blöd. Sorry.
Aber was gut ist, Amazon konkurriert jetzt mit Dropbox. Die hatten ja schon länger mal so ein Cloud Drive, hieß es, glaube ich, einfach.
Ja.
Und das war eigentlich ziemlich nervig, weil das war im Grunde so ein Glorified WebDAV-Client. So wie,
du konntest da halt irgendwie Dateien reinschieben und die wurden dann auf deinen Account hochgeladen, aber du konntest damit halt nicht richtig synchronisieren, sondern irgendwie nur halt, du hast halt Dateien ins Internet stellen können, aber mehr halt nicht.
Ach so, kein Backup von diesen Dateien, wenn die sich mal geupdatet haben. Es war alles recht unlustig, außer du wolltest irgendwie Musik hören über deinen Amazon-Player oder so.
Ja.
Und die können jetzt sinken.
Die können jetzt scheinbar sinken.
Ich muss sagen,
ich habe es noch nicht ausprobiert, aber...
Ich würde auch Amazon eher zutrauen, das zu machen. Ich finde, Amazon kann mit so großen Daten umgehen.
Aber Dropbox liegt doch auch noch auf Amazon.
Ja, aber die haben halt so ein Meta-Dateisystem drüber geklatscht und sind recht teuer im Vergleich, glaub sogar. Also
du kriegst ja einfach 20 Gigabyte, wenn du einmal irgendwie ein MP3 gekauft hast.
Ja, die kosten
und
auch
das ist halt schon echt
$10 pro Jahr, wenn du lustig
ja,
bist.
Ja, aber bei
50
Dropbox
Gig für 25 Dollar.
25 also, Gigabyte umsonst. Was?
Ja, musst du. Ja, wenn du jahrelang sammelst. Also bei Cloud Drive ist es tatsächlich so, dass du halt wirklich 5 Gigabyte kostenlos bekommst. Das ist schon mal 2,5 mal so viel wie bei Dropbox. Ja. Und wenn du irgendwo ein Album kaufst als MP3, dann kriegst du da schon mal die, wie es der Marc schon gesagt hat, die 20 Gigabyte. Hat Felix gesagt.
Hat ja jeder schon gemacht.
Eben.
Und
echt? Darum,
aber es mal gibt keinen Linux-Client. Sorry, verloren.
Windows, Mac haben sie.
Ja,
ist mir doch völlig egal. Mhm. Nee, ist mir tatsächlich nicht egal, weil für manche Sachen brauche ich tatsächlich noch einen Linux-Client.
No. Ja. Und selbst wenn dir das egal ist, den Hörern da draußen ist es nicht egal. Mir ist es auch nicht egal.
Ja, klar.
Solange es keinen Linux-Client gibt. Ich meine, bei den meisten Sachen kriegt Amazon ja auch hin, den Linux-Client zu machen.
Ja, so mehr schlecht als recht. Also
selbst wenn es dreckig ist, bei Amazon Music ist es tatsächlich ziemlich dreckig. Da ist es besser, man
wie läuft das da? Ist das so eine Wine-Geschichte? Oder
das war nativ, aber das war irgendwie kaputt. Da kriegst du dann, also als ich das letzte Mal probiert habe,
das muss erstens irgendwie 32-Bit-Libraries nachziehen, wie bescheuert.
Was ist das immer noch so? Ich dachte, das war vor ein paar Jahren so, als ich dann
Ich habe irgendwie so einen alternativen Downloader, der
du kannst ja auch über das Web-Interface dir, glaubt die.
Der nimmt dieses AWZ und dann geht das irgendwie, lädt das runter und guckst.
War AWZ nicht auch das E-Book-Format von Amazon?
Oder?
Nee. E-Book ist .Kindle oder so. Nee, Punkt. Ich weiß gar nicht.
PDF zu AWZ, Amazon Kindle. Doch, ist E-Book.
Oh, okay.
Vielleicht heißen die dann genauso. Also auf jeden Fall kriegst du da so diese Datei, die du runterlädst und die schmeißt du so einem Kommandozeilen-Mobi Dings runter und dann geht das irgendwie. Ja.
Genau, wo wir gerade bei Sync waren. Yahoo integriert jetzt in ihren Webmailer Dropbox. Das heißt, wenn du da Attachments reinspeicherst, dann kannst du die gleich, wenn die groß sind, dann kannst du die gleich in Dropbox verlinken, beziehungsweise in Dropbox reinspeichern in deiner E-Mail.
Das ist quasi genau das Gegenteil von dem, was Amazon gemacht hat. Sie haben nämlich ihr eigenes gemacht und Yahoo macht einfach Dropbox.
Ja, genau, Yahoo nimmt einfach Dropbox.
Mhm. Ja. Weil sie sind ja auch nicht Amazon.
Wollen aber vielleicht Amazon werden.
Ja, aber die haben ja Pipes, was doch voll gut ist.
Fuck Pipes. Ich glaube, das ist das Einzige, was die irgendwie noch haben.
Nee, Flickr.
Flickr haben sie tatsächlich noch.
Wir hatten das schon ein paar Mal gehabt und immer war Flickr und Yahoo Pipes. Aber Yahoo Pipes bin ich wahrscheinlich der Einzige, der es benutzt. Aber
ja, wahrscheinlich halt der letzte Kunde wegen dir. Also wenn du damit aufhören würdest,
dann... Nein, der Tote der Woche, wir brauchen den. Das geht nicht anders.
Ohne Yahoo Pipes kein Tote der Woche.
Genau, und ROFS kann auch nun von allen benutzt werden. Also es war ja bis jetzt immer
genau,
so...
Genau, sag mal nochmal kurz, was es ist.
Das ist auch so ein Sync-System, was allerdings so auch direkt zwischen Rechnern synken kann. Du kannst ja da irgendwie noch einen Sync-Server zu Hause hinstellen, mit dem du quasi synken kannst. Mhm. Und da war da auch noch die Geschichte, du kannst dann quasi deinen Freunden noch Platz auf deinem Rechner freigeben. War da nicht sowas oder war das eine andere Geschichte?
Vielleicht. Also ich war da seit Anfang an irgendwie dabei, weil du auf Hacker News einfach sagen konntest, ich hätte gern und dann ging das. Es ist halt so im Grunde, du kannst bei denen Space einkaufen, wenn du willst, dann stellen die dir quasi einfach einen Server im Internet zur Verfügung, wo auch dann irgendwie die Backups daherkommen. Oder du installierst es halt echt nur auf deine Computer. Mhm. Das ist eine Java-Geschichte, die geht headless, die geht unter WinMac Linux. Und die synchronisieren, ich glaube, irgendwie auch über so eine Distributed Hash Table finden die sich und synchronisieren dann irgendwie hin und her. Mhm. Und du kannst dir halt beliebig viel Speicherplatz gegenseitig einräumen und beliebig Sachen synchronisieren.
Ich glaube, du kannst auch so Geschichten machen, wie sagen, jetzt speichere mir mal auf meinen S3-Account.
S3-Unterstützung? Das könnte, also ich habe es eine Weile nicht mehr angeschaut, weil irgendwie... Meh. Aber ich glaube, S3 hat er nicht als Unterstützung gebeten. Also du musst jetzt immer diese diesen Java Client-Server Nupsi am Laufen haben. Das Schöne ist halt, du kannst das Ganze ist verschlüsselt, das Ganze kann Peer-to-Peer ablaufen. Du kannst irgendwie Leute dann zu Orten inviten. Es ist im Grunde so ein bisschen was wie eine verteilte Art von Dropbox. Nachteil ist eben, hast dann auch keinen zentralen Server, der dir irgendwie mit der dicken Leitung das Zeug dann wieder zur Verfügung stellt.
Ich habe hier mal einen Blogpost rausgesucht. Also tatsächlich unterstützen sie S3.
Gibt auch eine Android-App, bald eine iOS-App auch.
Cool. Ja, wobei bei iOS App, das haben sie schon damals gesagt, dass die bald kommt. Also
morgen
ist sie spätestens.
Und man bezahlt dann irgendwie für
Speicherplatz.
Für Speicherplatz
wenn und pro
Teammitglied, wenn du irgendwie eine größere.
Die Business-Version?
Ja.
Ah ja, hier 26. Juni 012. Nee, 1. Februar 013. Okay. Aber das ist Part vom Business Offering, RFS Team Server, bla, no longer feature, bla. Sync genau. RFS mit S3. Mhm.
Also in der Pro-Variante, die dann auf jeden Fall bezahlen muss, geht auch S3. Das beliebte Frage ist eigentlich, wo ist GCFS? Weil das war ja unsere Idee. Wir wollten ja einfach alles, egal ob das Web darf, ob das lokale Platte, ob das Dropbox, ob das sonst was.
Das war noch ein anderes Projekt tatsächlich, aber
nee.
Ja.
Nee, das war GCFS.
Ah, nee, GCFS okay. Ist Butterfest das nächste, die genau. Nächste Version von
Butterfest. GCFS ist, wenn Butterfest fertig ist.
Ja, Butterfest verteilt. In der Cloud.
Nee. Nee, das muss ja nicht verteilt sein.
Doch. Nein.
Doch.
Nein, Butterfest, wenn es fertig ist, dann wirst du GCFS.
Nein.
Was meinst du, nein? Natürlich, Butter, wenn es fertig, Käse. So einfach.
Okay.
Das ist auch nur so ein Pseudo-S3-Support, sehe ich gerade.
Wo musst du es weg? Mach's wieder hin.
Ich habe nur Pseudo geschrieben.
Vielleicht hat es weggemacht.
Ach so.
Weil dieses Wo bleibt GCFS kommt jetzt beim nächsten. Mhm. Weil ZFS ist jetzt fertig für Linux. Das heißt,
das ist nicht fertig, aber
ja, klar. Ja. Es wird niemals
den Alltagseinsatz.
Ist immer noch Fuse oder
es kommt drauf an, welche Variante du willst.
Gibt's da gibt's eine Kernel-Variante? Kernel
ja,
das ist ein Kernel-Modul.
Genau, das ZFS und Linux ja, und das cool. Ist direkt mit.
Also der Entwickler sagt, da ist jetzt Version 0.6.1 rausgekommen und der Entwickler sagt, das ist jetzt, wäre jetzt so langsam mal fertig, dass man das mal auf Desktop-PCs zum Einsatz bringen kann und verwenden kann. Die Frage ist, also in den Kommentaren habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass es tatsächlich Leute produktiv einsetzen und dass es scheinbar ganz stabil laufen soll. Weiß ich jetzt nicht, ob ich
ja,
da...
Ja gut, die haben ja nur einen Wrapper um den vorhandenen Code gebaut, der das irgendwie in Linux-Kernel anbaut. Also dass die Datenstrukturen und so, dass das alles getestet und gut ist, da kannst du von ausgehen. Und ich denke, so schwer wird es dann auch nicht sein, das da an Fuse irgendwie ranzuklatschen.
Also Fuse gibt's auch nochmal.
Oder
es gibt auch noch
also Fuse,
aber das ist
also jetzt... Also du kannst ja irgendwie dann POSIX... APIs oder was anderes. Ich glaube, das können die, aber ich würde es halt echt nicht einsetzen, weil im Normalfall kannst du dann nicht von der CD booten und es geht. Wenn es mal irgendjemand nativ supportet, ja, aber sonst ist das doch Krepelzeug.
Ja, stimmt. Sonst
also es gibt hier ZFS Linux und ZFS Fuse, also es gibt wirklich die beiden Sachen. Die
und also gerade reden wir von ZFS on Linux.
Also mit Kernel-Modul.
Also genau im Kernel direkt drin und das on Fuse ist wieder eine andere Geschichte.
Im gleichen Kernel sollte natürlich schneller sein, als wenn du es über Fuse machst.
Ja.
Ja, aber ich meine zum Beispiel dieses NTFS, dieses Zeug ist ja auch relativ schnell eigentlich, dafür, dass es Fuse ist.
Das ist kackt schnell, aber schneller als USB
3 kann. Also ich hatte es bis jetzt noch nie, dass es ab... Also bei mir ist bis jetzt noch nie abgekackt.
Benutzt du NTFS extern
oder noch? Nur lesen oder schreiben?
Beides.
Schreiben, beides.
Ja, gut, NTFS ist jetzt auch alt genug, dass es dann irgendwann gehen sollte.
Ja,
aber es ist ja trotzdem Fuse.
Genau, also... Obwohl es im Userland ist, ist es relativ schnell eigentlich.
Also du meinst dieses NTFS?
Ja, Fuse muss ja auch nicht langsam sein. Also
ja, genau, das meine ich ja. Also
du die paar 100 MB pro Sekunde auf eine Platte schreiben kannst, die paar Kontext-Switche von Kernel rüber machen auch nichts mehr aus.
Ja. Fuse heißt nicht immer gleich sofort super slow.
Ja.
Auch wenn es oft so ist, aber es muss nicht langsam sein.
Richtig.
Und wenn ZFS cool wird, ich meine, fuck, warum nicht?
Sollen wir Themen machen oder?
Sollen wir darüber reden oder machen wir das nächste Mal? Oder wann anders?
Sind wir schon wieder zu spät oder was?
Nö.
Wie viel haben wir es denn? Ich habe ja immer keine richtige
21:30 ist jetzt.
Ja, komm, mach doch. Also wenn
ja, machen wir Quantified Self ein bisschen als Thema.
Du kannst ja mal einführen.
Genau. Quantified Self geht im Grunde darüber, dass du so dein tägliches Leben quantifizierst. Bedeutet, du
zählst und
machst. Genau, und du Sensoren, zählst und machst und
misst Sensoren und an dich selbst.
Genau, entweder Sensoren oder du schreibst halt auf, keine Ahnung, also es geht von, keine Ahnung, Kalorien aufschreiben, was du isst, zu, wie ist denn meine Raumtemperatur und wie fühle ich mich dabei, zu, wie viele Schritte mache ich denn pro Tag, wie viel ist meine Herzfrequenz, wenn ich laufen gehe, wie weit gehe ich laufen, einfach Daten sammeln,
genau, also
generell, um sich selber irgendwie Data zu verbessern.
Mining, nur nicht von Computern oder von irgendwas, sondern was man hat, sondern was man isst.
Ja.
Genau.
Das ist so, darum geht's
ja, genau. Also was ich jetzt so noch im weiteren Sinn noch mit reingenommen habe, ist so ein bisschen so Bilder von sich selbst, um mal ein bisschen seine persönliche Erscheinung über den Verlauf von einer gewissen Zeit so nachvollziehen zu können.
Mhm. Und es geht auch noch viel krasser.
Nicht, also ist jetzt nicht direkt Quantified Self, aber ist so ein bisschen verwandt damit. Also ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich habe ja auch schon mal gepickt, so Geschichten.
Bilder von dir auf.
Genau.
Und das ist auch so die Light-Version. Ich war mal auf so einem Quantified Self Meetup irgendwie, damals noch in Boston, haben sie wirklich komische Sachen gemacht. Irgendwie der eine hat dann irgendwie so Sportwissenschaftler, der immer irgendwelche Dehnübungen gemacht hat. Mhm. Irgendwie sein Knie hat ein Problem gehabt und hat dann irgendwie eben gemessen, wie stark er sein Knie, wie weit das dehnen konnte, wie weit das belasten konnte, also um den Genesungsprozess quasi zu plotten.
Wie hat er das gemessen? Hat er sich da irgendwas gebaut?
Hat sich da so Sachen gebaut, um das dann irgendwie hinzukriegen, dass dann irgendwie die Winkel misst, wie weit er das, mit wie viel Kraft und so weiter. Und das ist halt nur so, also der Gedanke dahinter ist halt, du kannst dich in Sachen nur verbessern, wenn du auch wirklich, oder du kannst es nur nachweisen, dass du besser wurdest, wenn du es auch konsequent misst.
Ja.
Um dann halt zu sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwie ganz viel Magnesium esse den ganzen Tag, habe ich dann irgendwie weniger oder mehr Muskelkater danach. Und dann musst du halt irgendwie so Zeug aufschreiben. Und es gab Leute, die auch echt angefangen haben, dann ihre, keine Ahnung, wie viel Salz sie aufnehmen, wie viel Kohlenhydrate sie aufnehmen und irgendwie mit irgendwelchen Drogen experimentiert haben, wo sie dann gesagt haben, ja, ich habe hier dieses komische Epileptiker-Zeug genommen und irgendwie die Herzfrequenz dann immer noch schön gemessen. Und ja, ich habe auch, glaub mal, hier habe ich da auch mal so einen komischen Designer-Drogen-Artikel, chemische Substanzen.
Das war mit dem Badesalzzeug.
Genau, so Badesalzzeug. Und das geht ja auch so in die Richtung, es geht halt darüber, dass du so ein bisschen zu deinem persönlichen Leben und Tun eine wissenschaftliche Methode irgendwie versuchst daran zu machen oder zumindest eine Ingenieursmethodik, indem man einfach misst.
Ja, viel ist es, also was es für mich persönlich eher ist, ist weniger so Sachen vergleichen, sondern einfach irgendwie einen Ansporn haben, bestimmte Dinge zu tun.
Das ist dann natürlich
so, weil du halt dann einfach sagen kannst, okay, heute ist, was ist so Gamification, heute ist mein Score gerade niedrig, deshalb muss ich vielleicht noch ein bisschen was tun, damit ich meinen Score pushen kann und irgendwie mehr Schritte habe als der Mark oder sowas zum Beispiel.
Ja, genau.
Ich glaube, konkret darauf gekommen sind wir, beziehungsweise ich, weil ich mir letztens so von den netten Affiliate-Link-Käufen der letzten Zeit.
Wo du auch ungefähr 1 Million hier gepostet hast.
Ja,
einfach
mehr Affiliate-Link. Nee, ich habe mir davon ein Fitbit gekauft, weil ich habe das bei Marc mal gesehen. Ich glaube, du hast ihn ja schon ein paar Mal erwähnt und gepickt. Das ist so ein kleiner Schrittzähler, den man sich irgendwie an die Klamotten pinnt. Und der hat so Beschleunigungssensoren drin und irgendwie Bluetooth 4, den kann man dann mit dem Rechner oder mit dem Handy synchronisieren. Mhm. Und der zählt halt im Endeffekt, wie viele Schritte man läuft, wie viel Höhen man überwindet, also in Form von
Treppenstufen,
in Stockwerken.
Dann aus.
Ich bin mal ein bisschen irgendwo in einer bergigen Landschaft rumgelaufen, da hat der bei mir auch Stockwerke gezählt,
naja.
Das heißt, der macht da
der
schon
macht
Höhenunterschiede.
Die schicken ja noch immer lustige E-Mails und sagen, du hast heute so viel wie der Eiffelturm.
Ja, genau. Und du bist irgendwie jetzt schon über 50 Kilometer gelaufen.
Genau,
und
so bist jetzt schon irgendwie ein Zehntel von hier bis zum Mond gelaufen, seitdem du das hast und so lustige Sachen.
Genau. Also im Endeffekt macht das Ding nichts anderes, als so ein bisschen Beschleunigung zu messen und Schritte zu zählen und das halt umzurechnen. Man hat dann im Endeffekt noch so eine abstrakte Activity-Anzeige, wo dann
das macht er einfach mit der Schrittfrequenz und der Schrittgeschwindigkeit. Oder wenn du rennst, also wenn du 1000 Schritte rennst, dann ist es komplett anders, als wenn du 1000 Schritte langsam läufst und der lässt dann so eine Blume wachsen.
Genau, also wenn ich irgendwie mal kurz eine halbe Stunde joggen war, dann ist dieses Ding im vollen Ausschlag und ansonsten ist es halt irgendwie so dümpelst so ein bisschen.
Und du kannst dann auch auf der Homepage sehen, es ist immer ganz lustig. Er zeigt dir das dann auch über die Zeit. Man kommt leider nicht an alle Daten ran.
Ich glaube, man braucht einen Pro-Account, um an alle Daten.
Wenn du wirklich an alle rankommen willst, brauchst du einen Pro-Account. Du kriegst, also ich habe irgendwann mal auch, das soll ich eigentlich auch verlinken, diesen Blogpost.
Ja.
Ich habe mir so ein kleines Gem geschrieben.
Ja, das hast du, glaube ich, schon mal irgendwann
genau, aber das ist jetzt.
Also das ist auch
ich habe ja seit letztem Jahr
nichts mehr geblockt. Wenn ich jetzt schon vorgreifen will, das ist auch eigentlich ein Problem, was ich mit diesen ganzen Dingern habe. Das ist alles cool und die machen voll die tollen Webseiten und Shit, aber eigentlich will ich die Daten selber haben und damit meine eigenen Auswertungen fahren.
Mhm. Also,
weil ich sammle auch gerade auch Daten. Ich habe halt irgendwie andere Sensoren, nicht die an meinem Körper sind, sondern die halt irgendwo sind. Ja. Und da kann man dann so korrelieren. Mhm. Und das geht halt im Web nicht. Du hast da einmal so einen Graph, wo du sagst, ja, oben, unten, links, rechts gelaufen. Aber du kannst sie nicht korrelieren neben andere Daten, die du auch noch
mitgesammelt hast. Doch, kannst du schon. Also zum Beispiel habe ich...
Ja, aber auch nur die wieder, die an der Webseite
sind.
Die auch auf der Webseite sind. Und du kannst nicht... irgendwie das machen, was du gerne willst. Du kannst nicht...
Doch, kannst. Es gibt ja. Lib-Fitbit zum Beispiel.
Also es gibt zum Beispiel Lib-Fitbit, aber Lib-Fitbit unterstützt halt nur den alten Fitbit, über den du über USB synkst. Also steckst du irgendwie als USB-Nutzer.
Ich meine nicht nur Fitbit, Funk. Sondern du willst es korrelieren mit anderen Daten, die du gesammelt hast.
Ich verstehe, was du meinst, aber du kannst das, das wird tatsächlich in einem begrenzten Umfang auch von einzelnen Sachen angeboten. Das heißt, Fitbit hat eine API, du kannst du über OAuth andere Apps authentifizieren. Ich habe zum Beispiel eine Running-App, die quasi meine Strecken trackt und meine Geschwindigkeit, die ich joggen gehe. Ja. Und da kannst du quasi deine Fitbit-Daten importieren und siehst dann quasi, welchen Teil vom Tag hast du jetzt gejoggt und welchen Teil bist du tatsächlich normal gelaufen und so weiter. Und diese Daten tauchen dann quasi auch in der App auf. Das Problem ist halt bloß, dass du da halt Daten zusammenführst bei irgendwelchen externen Providern. Da musst du dir halt tatsächlich bewusst sein, dass es so ist.
Genau, du kannst aber fast alle haben auch eine API. Also du kannst dir auch überall dein OAuth-Zeug über die API das selber rausziehen. Ja.
Also es ist teilweise unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel, was Fitbit unterstützt, ist so, du kannst da auch damit die deinen Kalorienverbrauch am Tag berechnen können, irgendwie Körpergröße und Körpergewicht eingeben. Das kannst du auch automatisch erfassen lassen, indem du da zum Beispiel von Fitbit selbst
die Fitbit Aria
oder so eine Withings Wi-Fi Scale integrierst. Also Marc hat so eine, kannst du vielleicht mal was zu erzählen?
Ja, genau. Zu der Waage jetzt selber?
Ja,
oder?
Zu der Waage. So.
Genau, ist auf jeden Fall eine Körperwaage. Zum ersten Mal habe ich die im Apple Store gesehen. Habe auch gedacht, fucking eine Waage. Die sieht sehr geil aus. Ist so weiß. Ist weiße Schrift auf schwarzem Grund, was total
gut lesbar ist. Die Withings oder die?
Die Withings habe ich. Die ist aber wahrscheinlich fast baugleich, nur dass die Withings, finde ich, besser aussieht. Das ist auch eine Waage, die überträgt dann auch per WLAN deine Daten irgendwie zu den Webservice, was
mehr ist. Ja, also das ist halt auch das... ich glaube, da gibt es ganz viele Artikel drüber, dass das Ding halt nur irgendwie plain HTTP irgendwo hinmacht.
Ja, ja, genau. Aber es ist ja auch fucking egal.
Nee, habe ich tatsächlich schon gesehen. Wir haben da mal so ein OpenWRT-Router dazwischen geklemmt und da mal irgendwie
gesnifft.
Ja, nee, wie heißt dieses? Kommandozeilen.
TCP-Dump.
Genau, TCP-Dump laufen lassen und da halt mal ein bisschen aufgezeichnet. Die übertragen da irgendwelche Dumps, große Binary-Scheiß eingepackt in irgendwelche XML-RPC-Requests. Ich habe nicht richtig rausgefunden, was es tatsächlich tut, aber ja.
Ist ja im Grunde, da ist es mir, muss ich sagen, auch völlig egal. Das muss nicht sicher sein, wenn ich mein Gewicht irgendwie ins Netz übertrage. Was bringt's denn? Ich glaube nicht, dass da sich jemand als Man in the Middle irgendwie dazwischen hockt und dann weiß, wie viel ich fucking wiege.
Naja, aber du weißt, man weiß
zum Beispiel... Er kann auch zum Jahrmarkt gehen und er kann es irgendwie auf 5 Kilo genau sagen.
Ja, du weißt halt, wann du da bist und wann du wirklich was gemacht hast zu Hause. Mm. Man muss halt immer genau schauen, wie weit man überhaupt will, dass andere Leute deinen Shit haben.
Ja, mir ist es egal. Auf jeden Fall, die Waage ist ganz cool, weil sie erstmal gibt es schön hier iPhone, wahrscheinlich auch Android-Anwendung. Du kannst also sehen, wie dein Gewicht sich über die Zeit entwickelt. Du kannst deinen Körperfettanteil sehen, also auch irgendwie Muskelmasse, Fettmasse. So
aber das
mehr
geht nicht direkt
gut.
Auf der Waage, oder?
Das wird alles direkt auf der Waage angezeigt.
Also du musst es nicht synken.
Okay, genau, nur wenn es synkt. Ich hatte am Anfang, habe ich auch gedacht, als ich irgendwann mal abnehmen wollte, habe ich gesagt, gut, jetzt muss ich das irgendwie mal tracken. Am Anfang auch irgendwie so Tabbot oder so, irgendwelche iPhone-Anwendungen, dann musst du es immer aufschreiben, dann machst du es ja eh nicht. Und auf das Ding stelle ich mich einfach und dann macht er das automatisch und ich weiß, das ist gebackupt und gesichert irgendwo im Netz. Und die neue Version von der Waage kann auch noch deine Herzfrequenz und deine Luftqualität in der Wohnung messen.
Da wo die
Waage halt ist. Aber ich denke mal.
Muss immer rumschleppen, damit du überall weißt.
Ich glaube, so Gas breitet sich ja auch aus. Ich würde dann sagen, der CO2-Gehalt in deiner Wohnung ist grob überall gleich, wenn du nicht irgendwie.
Aber zum Beispiel Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist halt schon anders.
Gut, Luftfeuchte misst er ja nicht. Der mischt echt nur die CO2.
Ach so, der sagt dir dann quasi, wenn du mal wieder.
Du solltest mal lüften sollen, ja, weil alles irgendwie verbraucht ist. Auf jeden Fall, das war auch eine der Sachen, wo ich sagen musste, das wäre echt einer meiner besten Käufe überhaupt. Weil du merkst es dann halt auch echt, du sagst dann so, fuck, schon wieder irgendwie ein halbes Kilo mehr. Dann
ja, aber dafür kannst du auch eine fucking normale Waage nehmen.
Nee, ich kann mir halt nicht merken, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 82,5 oder 82,2 zum letzten Mal hatte. Ja. Und ich habe auch keinen Bock, mir das immer aufzuschreiben.
Was du immer noch machen musst, ist regelmäßig draufgehen und überhaupt dich wiegen.
Aber das baue ich dann irgendwie in meinen Tag ein, dass ich irgendwie vor dem Duschen morgens aufstehen, irgendwie zur Dusche laufen, draufstehen, in die Dusche gehen und dann mache ich also echt jeden Tag.
Ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich mich tatsächlich monatelang einfach nicht gewogen, weil irgendwie die Batterien der Waage leer waren und ich dann irgendwie keinen Bock hatte. Und das kann bei dir
auch passieren.
Ja, und die Waage war eh scheiße und hat irgendwie, weißt du, das war dann halt so eine von dem Typ. Da ist jetzt letztens auch irgendwie Wasser drüber geschüttet worden, geht gerade auch nicht mehr. Das war halt so eine von den Typen, da hast du dich draufgestellt, okay, dann hat sie irgendwas angezeigt, da hast du dich 10 Sekunden später nochmal draufgestellt und dann hat sie plötzlich 2 Kilo weniger angezeigt.
Richtig. Ja, okay. Und die ist so ein bisschen eine polierte Waage. Das gibt ja viele, wo du irgendwie so komisch mit dem Fuß drauf treten musst, dass du irgendwie anspringt. Ja, auf das Ding halt stellst du dich einfach und dann warst es und dann geht's an und sieht geil aus, die Batterien halten ewig. Also das war eine coole Sache.
Ich habe mir auch überlegt, so ein Ding mal zu holen. Werde ich früher oder später auch mal tun. Allerdings habe ich momentan von diesem Fitbit deutlich mehr Gewinn, weil ich dieses Teil halt die ganze Zeit mit mir rumschleppen will und ich habe mich die letzten paar Jahre auch nicht groß gewogen.
Ja, ist halt auch alles recht teuer, muss man sagen. Ja. Also der Fitbit kostet 100 Euro wahrscheinlich. Nee,
der Fitbit, der kostet 90. Ich habe den
letzten. Die Waage kostet 150. Also
genau.
Die neue. Die alte, die ist
die ein alte bisschen. Kostet irgendwie auch.
Gibt's nicht mehr.
Nee, andersrum. Nicht mehr? Neue gibt's nicht.
Die neue gibt's noch nicht.
Ja, und die alte gibt's nicht bei Amazon gerade.
Derzeit nicht mehr verfügbar. Also Friday, da gibt's leider keine Affiliate-Links.
Tja, keine Affiliate-Bonuspunkte dafür.
Genau.
Ich trappe mir, glaube ich, auch mal so einen Gassensor und dann gucke ich mal, was damit geht. Weil also diese ganzen Sensoren, wenn du aus China kaufst, kosten halt irgendwie 2 Stück $3 oder sowas.
Was mich ja eher an Sensoren interessieren würde, ist tatsächlich, hat jetzt nichts mit selbst zu tun, sondern eher mit Wohnung. So, wie warm ist es in der Wohnung und dann halt automatisch irgendwie runterdrehen mal.
Also da bin ich halt auch gerade dabei.
Bist du dabei? Da können wir dann
machen. Macht ein Kollege von uns mit StatsD im Büro.
Ja, also ich mach's, also du brauchst kein StatsD dafür. Du willst eigentlich halt immer nur Graphites haben. Weil StatsD, das aggregiert dir den Shit und du willst es nie aggregiert haben, sondern du willst einfach nur haben, okay, wie viel Grad ist es jetzt? Und das sagst du in Graphite rein. Und das
musst du doch nicht. Ja, genau, so hat das ein StatsD.
Genau, das ist nicht StatsD.
Ja, er nimmt halt StatsD, weil wir einen zentralen StatsD-Server in der Firma haben und da wirft er alles hin. StatsD ist ja nur der Netzwerk-Wrapper um Graphite, der per UDP das Zeug annimmt.
Graphite hat auch einen Netzwerk-Stack.
Ja.
Nee, Graphite ist so, also das hatte ich schon mal gesagt, Graphite ist eigentlich das, was du haben willst. Du machst nämlich nur so ein du machst ein Netcat und sagst dann den...
Das macht
den
er auch mit StatsD.
Du machst den Pfad, dann die, dann den Wert und dann die...
Den Typ Gorge oder
dann
sonst
ist,
was.
Dann ist es aber nicht StatsD, dann ist es Graphite, beziehungsweise, wie heißt das andere Ding, Carbon. Also alle sagen immer, ja, StatsD, weil es einmal hochgepoppt ist, aber in Wirklichkeit ist es alles Graphite.
Du gehst auf das StatsD-Repository und dann gibst du da ein Netcat-Example und dann machst du hier...
Das ist
Pfad, StatsD. Ja, genau. Andere Sache, Counter,
Sampling, ja, aber das ist zum Aggregieren. Jedenfalls, StatsD ist eigentlich nicht das, was du haben willst, wenn du alleine zu Hause irgendwie Shit hast. Dann machst du einfach bloß ein Netcat irgendwo hin und dann machst du es direkt in die Datenbank rein, ohne dass du StatsD dafür selber brauchst.
Nee.
Anyways.
Okay, aber du hast dir dann schon Sensoren gekauft und machst sowas
genau,
mal.
Genau, ich bin jetzt gerade dabei. Und der nächste Schritt ist, also hier im Shack soll das auch deployed werden, nämlich so ganz kleine Mikrocontroller, die so ein Sender-Empfangs-Dingsy haben.
So Zigbee-mäßig oder?
Zigbee nur halt, dass so ein Stück irgendwie 90 Dollar Cent pro Stück kostet und dann kann man die nämlich auch verteilen überall. Und das soll wohl relativ cool gehen.
Also was ich mir angeguckt habe oder was ich mir noch ein bisschen näher angucken will, ist dieses FHEM. Also
bei mir wird es ein Frickel-Zeugs, aber das ist halt so.
Und das Ding erkennt das, was bei Konrad gibt, diese FS20 Sender und sowas und auch ein bisschen mehr Zeug kann der erkennen und die Daten einsammeln und dann halt auch in Abhängigkeit von bestimmten Events irgendwas triggern. Da kannst du halt dann zum Beispiel sagen, was weiß ich, wenn du aus dem Haus gehst, schalte meine Fritzbox aus, regel irgendwie die Heizung runter und mach sowieso. Das könntest du dann mit deinem Handy koppeln, wenn dein Bluetooth-Signal nicht mehr in der Nähe ist oder drückst einen Schalter, den du bei dir an der Wand hast. Jedes Mal, wenn du reingehst und rausgehst, drückst du den halt und dann fährt er halt alles hoch und runter. Und wenn du in Urlaub bist und so, kannst du halt
Also bei mir
kleine Programme schreiben.
Der erste Schritt ist jetzt gerade mal nur Graphen, so sammeln, einfach Informationen sammeln, dann.
Ah, ich will halt eigentlich, dass das gleich
fertig haben.
Ja, es muss nicht gleich fertig sein, aber schon, dass ich halt mit den Informationen dann halt auch gleich Aktionen daraus machen kann, wie zum Beispiel Heizungssteuern, wie zu sagen, okay, ich verlasse jetzt das Haus für eine Woche oder ich verlasse jetzt das Haus für eine Stunde oder 10 Stunden oder so, dann regelt der halt alles gleich und macht und tut. Da kann man halt einiges ausschalten und halt Strom sparen, Heizkosten sparen und so weiter und so fort.
Ja.
Und das wäre halt schon cool.
Also das die Website ist ja unglaublich hässlich.
Ja, das ist halt so ein...
Ich habe mir das gerade angeschaut. Ich hab nicht verstanden, wirklich, was
macht. Ich wollte es kaufen, aber ich konnte mein Geld nirgendwo hinwerfen.
Ja, das ist ein bisschen blöd. Einfach mal gegen deinen Computer werfen. So. Ja,
nimm doch einfach, hab doch irgendwo einen Button, wo steht Buy Now, und dann würde ich das machen.
Es gibt für die Fritzbox, gibt es tatsächlich dieses... genau, die haben sich den Teil auch angeguckt. Ich habe es gerade mal in die Links gepostet.
Nee, wie heißt denn FAEM ausgeschrieben?
Ach so, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Home Automation wahrscheinlich. Nee.
Genau, es gibt ja auch noch dieses Stromzählerprojekt, was auch so ähnliche Sachen macht. Volkszähler, genau, da habe ich mal ein Interview.
Volkszähler.
Da habe ich mal ein Interview zu gemacht. Das fand ich auch gar nicht so schlecht. Was bei der Fritzbox geht, auch wenn die Dinger vergriffen sind, ist so ein Stromzähler. Tatsächlich so ein Ding, was du in die Steckdose steckst und der sagt dir dann in der Fritzbox schön in der neuen Version jetzt, in der neuen Fritzbox OS Version, zeigt er dir halt an, wie viel Strom das Ding verbraucht und du kannst es halt auch ein- und ausschalten. Ich habe so ein Ding schon vor 3 Wochen bestellt, aber irgendwie ist es noch nicht immer da. Wenn das kommt, erzähle ich auf jeden Fall mal darüber was.
Noch nicht immer da.
Noch nicht
und, da. Aber du brauchst
noch
dann trotzdem noch dein, dein
immer
komisches
da.
Wi-Fi-Zeugs.
Irgendwie. Nee, der macht es überdeckt tatsächlich.
Oh yeah, baby.
Fuck yeah, das ist awesome.
Ja.
Das also, finde ich echt cool. Also,
ich habe es schon echt vor Ewigkeiten bestellt, das ist noch nicht da. Das wäre jetzt mal so der erste Step, aber eigentlich ist das, was dieser FHEM-Server macht, noch ein bisschen cooler.
Wie heißt denn das Ding ausgeschrieben?
Aber vielleicht...
Ich glaube, es heißt echt nur FHEM.
Das heißt FAM.
FAM.
Vielleicht macht
Automatisierung.
Vielleicht macht RVM da ja auch noch mehr Sachen und bringt demnächst auch Temperatursensoren und Pipapo raus. Dann also könnte es auch durchaus sein, dass ich nur mein Geld draufschmeiße und das
Geld
Zeug
drauf,
ach so, nee, selber Zeug kaufen wirst du da nichts, das sind so Fricke-Leute. Mhm.
Ja, nein, aber AVM, die Leute, die die Fritzbox bauen, die haben jetzt im ersten Schritt eine so eine Steckdose rausgebracht, die überdeckt angesprochen werden kann, die schon mal den Strom misst und ein- und ausschalten kann.
Das sieht halt echt
aus. Es kann also durchaus sein, dass die im nächsten Schritt auch andere Sachen rausbringen, die man auch einfach an die Fritzbox anschließt. Mhm. Und dann musst du das Zeug nur kaufen. Aber ja, dieses FHEM ist Open-Source-Software, kann mit zigtausend verschiedenen Sensoren, die es auf dieser Welt gibt, die du bei Konrad und Co. irgendwie kaufen kannst, umgehen. Das kannst du auch an deine Fritzbox anschließen, wenn du willst.
Aber
oder
du brauchst
an einen
dann
anderen
halt
Home-Server.
Die Empfänger-Dingsies.
Genau, dafür. Aber also die sind auch nicht teuer.
Ja, das
also war so im Bereich von 20 Euro und die Sensoren waren wesentlich drunter. Genau.
Also
das
was,
war nicht
was
viel.
Ich noch gemacht habe, ist so Funksteckdosen-Dings, die ich mir gekauft, aber die billigen. Also die halt irgendwie 3 für 10 kosten, also 3 Funksteckdosen für 10. Hm. Und da gibt es aber jetzt schon relativ cool vieles Open-Source-Zeug, was da wohl einfach funktioniert. Wo du dann sagst, okay, ich möchte jetzt die quasi steuern und das soll wohl relativ gut tun. Aber okay. Ich weiß es nicht, ich werde darüber auch reden.
Ist halt auch alles kein Quantified Self. Weil
ja, wir reden die ganze Zeit über Home Automation,
genau.
Aber eigentlich war
das
ein anderes
Thema.
Vielleicht, dass es nicht
weg... Ich wollte das Thema auch nur hijacken.
Genau, also dass es nicht weggeht, weil ich habe es hier gerade so zwischen reingeschrieben.
Es sind halt auch Sensoren, nicht von dir, aber von...
Richtig,
von
Quantified alles.
Aber da reden wir nochmal irgendwas.
Tick-Track wollte ich auch noch kurz picken. Das
stimmt,
war das war damals ganz hässlich. Jetzt sieht die Seite sogar halbwegs gut aus. Das war auch bei diesem Meetup, wo ich damals war, der Typ auch gemeint, er baut das gerade und es ist quasi so ein Platz, wo du alle anderen Services da zusammenbauen kannst und der korreliert dann für dich Sachen. Also der kann dann mit allen über OAuth reden und kannst das dann sagen, hier werde ich irgendwie dicker, wenn ich mehr Tweets absetze oder nicht. Keine Ahnung.
Ist, kann man, muss
ist
man
ganz nett, wenn du eh alles hochlädst, kannst du da irgendwie so einen zentralen Punkt haben, wo du dir, weil entweder du kannst dir das alles selber bauen und dann alles selber runterladen und selber Graphen bauen oder du lässt es einfach den machen, dann musst du es nicht selber
dann
tun.
Dann ist halt wieder bei irgendwem nochmal.
Da muss man sich halt dessen bewusst sein, aber wenn man da keinen Bock drauf hat, das selber zu machen, dann kann man das auch.
Ein Polar Brustgurt H7, Flydie.
Ja, habe ich mir noch nicht gekauft, will ich aber demnächst auch mal machen. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich nie gelernt habe, wirklich Ausdauersport zu betreiben. Und ich habe das mal, ich bin vor kurzem mal so ein paar Kilometer auf so einem Crosstrainer gerannt und da war das ganz praktisch zu sehen, wie ist denn meine Pulsfrequenz, um so einschätzen zu können, kann ich jetzt schneller machen oder langsamer, um da mal ein Stück eine Weile durchzuhalten. Und sowas gibt's tatsächlich halt auch als Bluetooth 4. Das schnallt man sich irgendwie um die Brust, kann das an seine Running-Apps der Wahl, also alle Apps, die glaube ich hier verlinkt sind, die können das, kann das damit im Endeffekt mit seinem Smartphone koppeln und dann kann der einem quasi beim Rennen über die Kopfhörer durchsagen, ob man den jetzt gerade schneller oder langsamer machen soll. Und man hat halt im Endeffekt so noch so ein bisschen so eine Korrelation, Geschwindigkeit, Kilometer, die man gelaufen ist und Pulsfrequenz.
Genau, habe ich auch eine, die habe ich drunter gepickt. Das ist die Wahoo Fitness Bluetooth Frequenz.
Ich habe mir hier mal so ein paar angeguckt und
ist
diese Polar, die ist irgendwie ganz günstig. Also was heißt ganz günstig? Kostet irgendwie knapp 60 Euro.
Mich nervt es ein bisschen, weil du musst die halt auch so unter der Brust tragen. Ja. Und gerade wenn du anfängst zu schwitzen und immer so hoch und runter, dann verrutscht es immer. Und es funktioniert und auch durch Bluetooth 4, die Batterie hält ewig. Also ich muss meine noch nie austauschen. Ich habe aufgehört damit zu laufen. Neulich hatte ich es mal wieder an, aber ich habe das dann halt irgendwie einmal im Monat an maximal, um zu schauen, ob es halt irgendwie... Er zeigt dann halt auch so die maximale Herzfrequenz und die durchschnittliche und ob da merkst halt, wenn du Ausdauer kriegst, dass die ein bisschen runtergeht. Was ganz interessant ist, da gibt's ja die anaerobe Schwelle oder die Laktatschwelle, wenn man irgendwie mal so Sportzeug in der Schule haben musste, wo du dann schauen solltest, dass bei der Ausdauerfähigkeit, dass du halt über oder unter gewissen Herzwerten liegen sollst, weil du sonst irgendwie
verkrepelst,
genau.
Nee, weil du sonst einfach nicht in deiner optimalen Drehzahl läufst. Du verkrepelst. Also ja, du bist halt dann einfach schneller schlapp als sonst.
Ja, du verkrepelst.
Richtig.
Genau, dann Running Apps, weil das auch, also so habe ich angefangen damals. Ich habe extra, damals musste man noch so irgendwie so GPS-Uhren kaufen. Ja. Mit so irgendwie komischen seriellen USB-Interface-Dingern und einer Software, die ein MySQL-Daemon im Hintergrund gestartet hat.
Ja.
Und auch laufen gelassen hat.
Solange man es nicht sieht, ist ja egal.
Nee, der hat es dann unter Windows damals noch einfach in die Services eingetragen und gesagt, MySQL immer starten.
Immer auf alles hören.
Das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil dann habe ich versucht, MySQL nämlich zum Entwickeln zu starten und der so, Port belegt. Nicht so, fucking
Auf
fucking Standardport MySQL, danke.
Habe ich schon wieder Skype laufen, fuck.
Ja, ist echt, war lustig. Ja. Genau, Running Apps. Pleidi, du hast dir welche
angeschaut? Genau, also Runtastic ist so in den App Store Charts so ganz oben dabei. So soll eine der besten sein. Ich habe jetzt mal so bei mir im persönlichen Freundeskreis rumgefragt, weil ich da auch so ein paar Leute habe, die regelmäßig laufen gehen. Und im Endeffekt jeder, den ich gefragt habe, waren tatsächlich nur Typen, hat er irgendwie gemeint Endomondo. Dann habe ich mir da mal irgendwie die Pro-Version geshoppt und ist irgendwie ganz cool. Was ich ganz nett finde, ist halt, man kann da irgendwie das Ding starten, irgendwie Musikplayer seiner Wahl laufen lassen, irgendwie Kopfhörer auf und dann kann man halt irgendwie so Lap-Times nennen, die das einstellen. Mhm. Man kann irgendwie sagen, jetzt irgendwie alle paar hundert Meter oder bei mir, ich habe das auf einen Kilometer gestellt, sagt er dann bestimmte Werte, die man auch einstellen kann durch. Mhm. So, wie lange läufst du gerade, bei welcher, also wie lange bist du bis jetzt schon, also in Form von, welche Strecke hast du bis jetzt zurückgelegt, wie viel Zeit hast du dafür gebraucht und wie viel Zeit hast du zum Beispiel für den letzten Kilometer gebraucht. Mhm. Und da hast du im Endeffekt so ein paar Sachen drin. Du hast Geschwindigkeitstracking, du hast so ein bisschen Höhenprofil-Tracking. Du kannst dir die Karte dann im Endeffekt anzeigen und wenn du Bock drauf hast, kannst du dir auf deren Webservice halt noch die GPX-Dateien exportieren, so wie du es halt auch machst.
Nicht mehr wirklich. Also ich lade es nicht mehr hoch jetzt. Aber da rede ich dann gleich drüber, was ich benutze.
Genau. Also im Endeffekt, die können alle unterschiedliche Sachen. Was ich noch ganz nett fand bei Endomondo, da kannst du halt auch sagen, okay, die unterstützen noch andere Sportarten außer Rennen oder Jogging. Du kannst jetzt sagen, du fährst jetzt Fahrrad oder sowas, aber dann ist es im Endeffekt halt auch nur ein anderes Feld in deinem Profil, was sich dann ändert. Mhm. Was ich auch nett fand, was jetzt zum Beispiel Runtastic nicht anbietet, ist so die Integration von Fitbit. Habe ich da mit drin.
Fitbit-Integration?
Ja, genau. Du hast dann quasi in deinem Endomondo-Dashboard Fitbit-Integration mit drin und die zeigen dir dann quasi halt noch zusätzlich als Sportart Tracking Steps oder sowas an. Also die sagen dir dann, wie viele Schritte du sonst gelaufen bist und wie viele Schritte du joggend verbracht hast. So, das ist jetzt nicht so richtig der super Mehrwert, aber kann man halt auch mal machen, wenn man will. Ja, und wie gesagt, ein Grund für mich war halt, dass da so ein dass ich dazu gezwungen bin, mal öfters laufen zu gehen, dass da so ein bisschen sozialer Druck da ist und dass ich da so mal ein paar engere Freunde...
Sozialer Druck.
Ja, genau. Ich hab da quasi so ein paar meiner Kumpels geaddet und die sehen dann quasi, wenn ich wochenlang nicht laufen gehe. Und
dann sprechen sie dich drauf an.
Ja, nicht unbedingt, aber...
gibt es für Bader.
Oh. Fuck yeah.
Direkt für Titzen gehen wahrscheinlich.
Kann man machen, muss man nicht.
Um deine Titzen wegzubekommen.
Och komm, Felix.
Oh. Macht Sinn.
Männer-Titzen.
Ja.
Ach, ja. Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich probiere das jetzt gerade mal so ein paar Wochen aus. Also ich habe den Fitbit, glaube ich, irgendwie anderthalb Wochen und ungefähr seit knapp einer Woche probiere ich jetzt mal Endomondo aus. Das ist eigentlich alles ganz nett und es motiviert halt so ein bisschen, wenn man dann sieht, oh, jetzt plötzlich sind meine Kilometerzeiten gehen ein bisschen runter oder ich kann irgendwie unterschiedliche Strecken ausprobieren, was auch ganz nett bei Endomondo ist. Du kannst dir sagen, zeig mir mal in meiner Gegend Strecken an und dann siehst du halt Strecken, die Leute schon irgendwie vor dir gelaufen sind und benannt haben und du siehst dann jetzt hier irgendwie Strecken unterschiedlicher Kilometerlänge und in unterschiedlichen Gebieten und wie lang du zum Start dieser Strecke noch hinjoggen müsstest.
Mhm.
Das ist eigentlich ganz nett und ich hoffe mal, das hält so die Langzeitmotivation ein bisschen am Leben.
Mhm.
Weil, weiß nicht, oft ist es halt dann tatsächlich so, dass man das 2-3 Mal macht und dann irgendwie keine Lust mehr hat. Aber gerade so bei dem Fitbit finde ich es eigentlich schon lustig, dass man da halt irgendwie, wenn ich da jetzt nicht meine, ich habe es momentan auf 7000 Schritte am Tag, ist eigentlich noch ziemlich niedrig eingestellt. Aber wenn ich die da nicht zusammenbekomme, dann habe ich vielleicht doch noch ein bisschen Motivation, abends noch irgendwie mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder so und krieg dann halt auch noch ein bisschen Bewegung in der frischen Luft. Was ja bei einem Job, bei dem ich größtenteils, also große Teile des Tages sitze, vielleicht doch ganz gut ist.
Mhm.
Ja.
Genau, ich hat damals, also ich selber benutze Runmeter seit irgendwie jeher. Ich hatte am Anfang hatte ich auch mal Runkeeper benutzt, habe da auch so eine Pro-Version irgendwann mal gratis bekommen.
Genau, die benutze ich immer noch, Runkeeper.
Ja, ich weiß nicht, die waren mir zu sehr fokussiert auf ihren Premium-Service irgendwie. Damals hast du zumindest total viele E-Mails bekommen, vielleicht heute nicht mehr.
Also jetzt ist es zumindest nicht so.
Und bei mir war Runmeter hat auch, also ich habe da, kann man einen Blogpost habe ich verlinkt, da hast du gesehen, wie bei mir Runkeeper aussah? Der hat so irgendwas mit dem GPS-Filtering echt gar nicht hinbekommen. Das wurde dann so komische Zickzack-Linien überall. Und da bin ich dann auf Runmeter umgestiegen, weil Runmeter war so, ja, du hast GPX-Dateien lokal, die speichere ich dir alle. Und der kann dann am Ende, sagst du halt hier, ich bin fertig. Dann sagt er, okay, wo willst du denn sharen? Willst du eine E-Mail dir selber die GPX-Datei zuschicken? So mache ich es halt. Das wird dann irgendwie automatisch, wenn das eine GPX-Datei ist, kommt die in Ordner GPX. Und sie unterstützt dann auch so ein paar Web-Services, wo ich dann... also ich hatte ja mal Runalog hieß das, irgendeine Sinatra-App, ja. Aber da hatte ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr, sondern ich benutze jetzt halt auch irgendeinen Gratis-Service, was war es, Share My Run oder so?
Ja.
Share My Run?
Share My Run, oder?
Nee, das war ja meine.
Ach so, okay.
Nee, das ist irgendein Service, ich habe keine Ahnung welchen. Ist mir auch im Grunde gerade egal. Ja. Ich laufe gerade nicht so viel, also nicht joggen, sondern anders. Und ja, deswegen Runmeter benutze ich immer noch. Irgendwann neulich gab es mal einen riesigen Shitstorm, weil sie irgendwie die Pro-Version gab es immer. Also das hat normalerweise Geld gekostet. Dann gibt es jetzt irgendwie eine Gratis-Version mit irgendwie In-App-Support für irgendwie iCloud-Support kaufen und irgendwelche anderen Sachen kaufen. Und am Anfang waren alle eben so, oh fuck, was soll denn das hier? Ich habe da gezahlt für und jetzt gibt's noch die Free-Version und ich soll upgraden. Aber irgendwie haben sie es hingekriegt, dass wenn du die Pro-Version hattest, dass du alle Bonus-Features automatisch freigeschalten bekommen hast. Aber das hat ihnen eben die iTunes-Charts sowas von versaut, weil sie halt irgendwie 500 Ein-Sterne-Bewertungen bekommen haben und die gehen halt auch nicht mehr weg. Ja, aber Runmeter bin ich immer noch recht zufrieden mit. Die sind auch im Grunde alle echt gleich, die Apps. Also sie beziehen.
Ja, die können im Endeffekt quasi dasselbe, die benutzen die gleichen APIs, die vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden.
Sie filtern unterschiedlich, ja. Muss man sagen, aber ja.
Ja, aber im Endeffekt sind die Daten wahrscheinlich die gleichen, die kosten auch relativ ähnlich, also die Pro-Version von den entsprechenden Apps, ja, die kosten dann immer so 4,50 so.
Im Gegensatz zu Laufschuhen sind sie alle
unbillig. Ja, und tatsächlich im Gegensatz zu einem Fitbit oder zu irgendwelchen Brustgurten oder zu Laufschuhen oder sonst was, kostet das Ding halt quasi nichts. Und für eine App, die du halt irgendwie paar Mal die Woche benutzt, finde ich das okay.
Also ich benutze dieses Runkeeper, aber jetzt auch tatsächlich mehr, um die GPX-Dinge rauszukriegen, wenn ich mal tatsächlich irgendwie eine Runde Fahrrad fahre. Ich habe jetzt gerade geguckt, das letzte Mal habe ich vor 6 Monaten das Ding benutzt. Aber ich meine, das ist ganz nett, der lädt es halt auch automatisch hoch und du kannst dir dann sagen, ey, ich will die KML, ich will die GPX-Datei und dann kannst du, ich habe das dann benutzt, um tatsächlich die Wege und die Fahrradfahrstrecken dann gleich auf OpenStreetMaps einzutragen.
Das Schöne, also gerade bei den, wenn du so einen Brustgurt hast, der trägt dann auch die Herzfrequenz in das XML ein, also in die GPX-Datei. Bedeutet, die hast du dann alle in einem Ort, was ganz nett ist. Zum Laufen.
Ich habe es, wie gesagt, eher zum Tracken nicht von mir benutzt, sondern...
Da finde ich es immer noch ein bisschen schade, das hat mir bei Android immer gefallen, dass du dieses Latitude, dass der im Hintergrund gelaufen ist und quasi über die, wenn du eine Cell Change, also wenn du zwischen den Funktürmen irgendwie hin und her gegangen bist, dass der das automatisch immer passiv mitgenommen hat. Da hätte ich gern was irgendwie auf dem iPhone, das mir das macht, weil das braucht ungefähr gar keine Batterie.
Ja, bei Latitude braucht halt, bei iPhone braucht es ziemlich viel Batterie,
wenn das weil das halt
laden lässt.
Genau, das war bei Android halt integriert. Aber du kannst bei iPhone ja auch das Geofencing anmachen.
Ja, das ist ja das, was die ganzen Running-Apps auch benutzen.
Und die benutzen halt GPS.
Die benutzen GPS.
Geofencing kriegst du ja
nicht im Vordergrund. Du willst ja, da willst du schon die akkuraten Daten haben.
Ja, okay. GPS, aber ich mein, kannst du ja auch im Hintergrund
bei Latitude ist halt das Problem, dass du die Dinger dann halt nicht als GPX kriegst, sondern nur als KML. Dann musst du es halt konvertieren.
Nee. Auf jeden Fall hätte ich gern sowas, dass ich ein Bewegungsprofil von mir habe, weil mein Mobilfunkanbieter hat es eh schon. Ich hätte aber auch gern eins von mir, dass ich einfach sagen kann, ich fände es immer so cool, dass du bei Google dann auf der Karte so mit diesem kleinen Schieber immer sehen konntest, wie du gestern Abend wohin gelaufen bist. Ja. Und das war ja auf 100 Meter genau oder auf 200 und das reicht ja im Normalfall auch. Dass dann halt gesehen hast, ah ja, hier sind wir zu der und dann sind wir danach dahin gegangen und das fehlt mir noch so ein bisschen, dass ich da irgendwas Automatisiertes hätte, weil alle GPS-Tracker, die du dir halt so kaufen kannst, die schlucken so viel Batterie, dass es nicht klappt.
Ja.
Der Fitbit kann es auch nicht machen und irgendwas fehlt. Mhm. Und mal schauen.
Aber also GPS-Tracker hatte ich mir mal im anderen Kontext angeguckt, nämlich zum Fotografieren. Also es gibt ja so...
Nachtaggen.
Ja, genau, zum Nachtaggen. Also viele Fotoprogramme unterstützen das ja, dass du denen irgendwie GPX-Dateien fütterst und dann matchen die quasi die Geokoordinate zu einer gewissen Uhrzeit zu dem Timestamp von Foto und tun das dann quasi in deine EXIF-Daten mit eintragen, sodass du halt irgendwie dann Geokoordinaten zu deinen Fotos hast, wenn du das möchtest. Aber habe ich auch nichts gefunden, was besonders toll ist. So.
Ja,
gut. Ja. Genau, also irgendwie laufen gehen kann man, schlafen sollte man auf jeden Fall.
Ich wollte noch ganz kurz was sagen.
Ja.
Ich bin aber noch nicht so weit. Es ist immer noch kalt draußen und ich bin gerne mit Fahrrad gefahren zur Arbeit. Und da kommt dann, das wollte ich dann quasi mit meinem neuen gekauften Smartphone, wollte ich das dann auch mal tracken und dann schauen, wie schnell ich bin für die Strecken. Aber da habe ich mir noch nicht konkret was angeschaut. Ich würde einfach mal irgendwie dieses Google Tracks oder sowas ausprobieren und dann mal schauen, was da passiert.
Ja, also ich kann es zumindest sagen, ich weiß nicht, ich glaube Endomondo gibt es auch für Android.
Nein, die gibt es alle, Runkeeper auch. Also Google Tracks habe ich benutzt.
Da kann Google Tracks ist halt, also es hat für andere Sachen relativ gut funktioniert.
Eigentlich. Ja, es ist schon so eine, ist dann ja MyTracks, irgendwie mytracks.appspot.com, ist schon ganz nett, aber was Export angeht, war der damals zumindest nicht so top, der hat es dann irgendwie in Google Doc exportiert oder so. Wahrscheinlich hat sich das auch alles geändert.
Mal gucken, was der jetzt gerade sagt. Ich weiß, jedenfalls, da kommt noch was auf mich zu und ich kann da irgendwann mal irgendwie Blast from the Past.
Ja. Also in Sachen, um das nochmal kurz abzuschließen, in Sachen Integration, Fitbit und Run Services. Ich habe da gerade nochmal nachgeguckt. Also man kann sowohl im Endomondo Dashboard nachgucken, wie prozentual der Anteil von irgendwelchen Joggingstrecken auf die Gesamtschritte sind. Und man kann im Fitbit Dashboard bekommt man als Activity eingetragen, dass man laufen war. Also man kann da ja auch so irgendwie manuell sagen, ja, hier irgendwelche Activities habe ich jetzt gerade gemacht. Und das wird dann quasi auch Man wird quasi automatisch eingetragen,
wenn
man
laufen muss. Mir ist halt blöd. Viel von meinem, was ich da so normalerweise laufe, ist halt auch irgendwie Sport, also so Teamsport, Football-Zeug. Und da kann ich kein Handy in der Tasche haben.
Ja,
da geht der Fitbit, der geht noch, aber alles andere.
Ja gut, wäre auch so ein bisschen doof.
Geht dann kaputt halt.
Ja,
ja genau. Mhm. Sleep Cycle.
Ja, habe ich vielleicht schon mal empfohlen, ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, ja.
Sleep Cycle benutze ich seit ein paar, oder habe ich ein paar Monate lang benutzt. Momentan kann ich es aus Gründen nicht benutzen. Das ist eine ganz nette App, die legt man sich irgendwie auf seine Schlafmatratze und die...
Wie geht es zu der anderen Matratze, die nicht verschlafen ist?
Ja. Ja,
also man hat eine Schlafmatratze und eine andere
Matratze. Genau.
Mindestens eine Schlafmatratze.
Auf jeden Fall. Jedenfalls kann man die sich aufs Bett legen, beziehungsweise man startet die App, hängt sie irgendwie an Strom, legt sie aufs Bett und anhand der Bewegung, die man dann so nachts macht, erkennt oder vermutet die App dann halt, wie tief dein Schlaf ist und wie oft du aufwachst und so weiter und so fort und trackt das dann halt über die Zeit und gibt dir dann im Endeffekt auch einen Score anhand der Schlaflänge und anhand der Anzahl von Bewegungen, die du nachts so machst. Das ist ganz cool, weil das ist halt im Endeffekt auch dieser Gamification-Effekt. Also bei mir hat es den Effekt, ich bin früher ins Bett gegangen, habe versucht, länger zu schlafen oder zumindest lang genug, weil ich dann halt irgendwie auch einen hohen Score haben wollte. So. Ist jetzt momentan ein bisschen blöd, weil im Endeffekt wohne ich momentan gerade aus Gründen bei meiner Freundin kannst halt total vergessen, wenn du zu zweit auf einer einteiligen Matratze schläfst.
Zwei Fragen. Erstmal wirfst du das Ding nicht immer runter, weil ich bin mir sicher, wenn ich das dann neben meinen Kopf irgendwo oben drauf, das Ding liegt am Boden morgens.
Mein eigenes Bett ist groß genug.
Meins auch, aber es muss ja aber quasi neben dir sein.
Reicht es nicht, wenn es unter deinem Kopfkissen ist? Also das würde doch eigentlich
gut sein. Ich habe meinen Arm öfter unter dem Kopfkissen.
Es wird auch empfohlen, dass du zum Beispiel irgendwie unter das Bettlaken das Handy klemmst.
Das können nur Amis.
Ja. Ja. Nee, aber tatsächlich ist es so, das hat so einen Testmode und dann legst du das auf die Matratze und legst dich irgendwo hin, wo du normalerweise liegst. Das kann auch weit von dir weg. Und dann
legt sich das Handy automatisch
an die richtige Stelle.
Genau, kommen so die kleinen Fühler.
Über den Vibrationsalarm vibriert sich so irgendwo weg.
Das Handy macht dann Geräusche.
Hier will ich nicht liegen, hier will ich nicht liegen,
also leg mich weg. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Der Fitbit kann das auch.
Nächste Frage, genau, warum nicht der Fitbit?
Weil ich mich momentan noch nicht an den Fitbit gewöhnt habe. Ich kann mit dem Ding nachts nicht schlafen, weil das irgendwie total ungewohnt ist. Ich habe normalerweise nichts an meinen Armen.
Sei kein Mädchen vielleicht, komm.
Ja, man kann den Fitbit auch man hat da so ein Armband-Dingsi, da kann man so den Fitbit reinstecken und der trackt dann im Endeffekt halt auch die Bewegung, die man nachts macht. Und man kann den halt über einen Vibrationsalarm sich davon auch wecken lassen, ohne dass jemand, der bei einem im Bett schläft, davon aufwacht.
Oh, Gottchen.
Ja. Was bei dem Sleep Cycle Ding ganz cool ist, man kann da sagen, okay, weck mich ungefähr um eine gewisse Uhrzeit. Und dann weckt er einen quasi gerade dann, wenn er denkt, dass man einen sehr seichten Schlaf hat oder gerade eh am Aufwachen ist.
Das fehlt mir beim Fitbit, dass der, weil der sollte das auch können. Der neue hat ja einen Vibrationsalarm, aber du kannst, erstens ist es scheiße zum Einstellen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Kann man das über das iPhone dann sagen?
Man kann das über die Webseite, über die normale App.
Ich auf fucking Webseite gehe.
Oder über das iPhone. Also das wird halt nur übertragen. Man kann die Alarmzeit einstellen. Aber das muss dann halt von irgendwo auf den Fitbit synchronisiert werden. Am Fitbit selbst hast du kein UI, wo du sowas einstellen kannst.
Ja gut, das ist ja okay. Aber du kannst es dann auch auf dem Handy machen.
Ja, kann man.
Das versuche ich, glaube ich, sogar mal. Ja. Und also der Fitbit ist auch nett. Der sagt dir dann irgendwie, wie schnell du eingeschlafen bist. Er sagt dir, wie oft du ausgewacht bist, wie lange du insgesamt im Bett warst.
Ja.
Deine Sleep Efficiency, wie auch immer.
Ja.
Genau.
Und im Endeffekt Sleep Cycle macht sowas Ähnliches. Allerdings finde ich halt cool, da kannst du sagen, jetzt weck mich mal irgendwie die Uhrzeit plus minus eine halbe Stunde.
Mhm.
Und dann weckt er dich halt da auf, wo es halt gerade irgendwie passt. Und gefühlt, muss ich sagen, bringt das schon was. Ich kann jetzt tatsächlich nicht, also ich habe da keine, weiß ich nicht, keine qualifizierte Messung oder so, aber gefühlt bin ich dann schon besser aufgewacht. Und der hat dann halt auch irgendwelche sanften Klingeltöne, die halt einen nicht so auf den Sack gehen wie beim normalen
Wecker. Macht keinen Sinn, wenn du irgendwie nicht gerade in der Tiefschlafphase bist, sonst bist du irgendwie die
erste Zeit
gerädert. Das ist schon ganz, ganz cool.
Genau, und was ich noch ein bisschen hab, das ist jetzt zwar passt nicht so direkt zum Thema, aber ist so daran angelehnt, ist halt so dieses Fotos machen.
Close enough, ja.
Ja. Da habe ich einmal eine App, das Everyday, die habe ich zumindest schon mal gepickt. Der Marc benutze ich, glaube ich, auch. Oder benutzt du die noch?
Die benutze ich seit irgendwie anderthalb Jahren oder so.
Ja.
Leidi, echt.
Ja. Ich benutze die auch, glaube ich, seit 3-4 Monaten. Und das ist im Endeffekt einfach eine simpel gemachte iPhone-App, die einem einmal am Tag daran erinnert, dass man ein Foto von sich selbst macht. Dann kann man da so ein Foto machen, bekommt quasi das Foto, was man am Tag davor gemacht hat, mit...
Zum Vergleich?
Ja, nee. Ja.
Wie sah ich gestern aus?
Nee, nicht zum Vergleich, sondern einfach ziemlich transparent gemacht, sodass man ungefähr die Kamera im gleichen Winkel hält.
Ja,
das genau.
Ist immer komisch. Oh,
genau, und dann kann man
aber
halt.
Das ist halt schon blöd, weil ja immer das
Licht wechselt.
Alles Licht anders
ja, ist. Das ja, das war aber mein Fehler. Also, er sagt ja dann auch, dass, wann dein Gesicht richtig wäre. Manchmal habe ich halt irgendwie im Flughafen so klack gemacht. Ja. Und normalerweise, also jetzt, wenn du die Augen gleich lässt.
Das jetzt tatsächlich, also, ich habe jetzt gerade nichts erkannt, muss ich sagen.
Ja, man kann da im Endeffekt.
Man sieht halt, wie
du siehst halt, wie Haare kurz und lang werden. Du siehst, wie du rasiert und nicht rasiert bist.
Genau.
Du siehst, und wie du älter wirst.
Genau, ich werde halt also, nicht älter, das ist der Trick dabei.
Ja, das ist echt praktisch, aber es
sieht einfach immer noch aus wie 20.
Also genau, was die App,
das sieht jetzt immer aus wie Bilder einfach.
Ja, was die, ja sieht Bilder. Ja auch Bilder.
Ja, aber nee, einfach irgendwelche Bilder.
Ja, nicht was die App halt macht ist, oder was man damit machen kann, ist, man kann einfach ein Video von sich selbst generieren, was einfach nur eine Animation ist von allen Bildern hintereinander.
Kennt glaube ich, jeder ein Bild pro Tag über 5 Jahre oder so.
Genau.
Je nachdem, wie hart man sich zusammenreißt, wird halt der Effekt dann auch besser.
Ja.
Also bei Marc sah es jetzt kacke aus,
ja,
aber nur, weil er sich nicht zusammengerissen hat.
Ja.
Ja. Ist halt so.
Also bei mir ist es manchmal, weil ich auch dann mal den Kopf andersrum drehe oder so, aber ist total egal.
Mal von links, mal von rechts, mal von oben.
Genau, und das Ganze in einem anderen lustigen Kontext habe ich jetzt vor ein paar Tagen angefangen zu benutzen, und zwar LOLcommits.
Finde ich doof.
LOLcommits ist cool, das ist so ein Ruby-Gem, das kann man sich installieren. Das geht mal irgendwo in ein Git-Repository und sagt irgendwie LOLcommits --enable. Und dann installiert einem das ein Git-Post-Commit-Hook, was dann standardmäßig von einem über die Webcam ein Bild macht, während man committet und dann quasi so in diesem
Meme-Image-Makro-Style
den Commit-Hash und die Commit-Message unten reinschreibt, und dann hat man halt im Endeffekt für jeden Commit, den man in ein bestimmtes Projekt eingecheckt hat, ein Bild von sich und kann das über die Jahre oder über wie auch immer, wie lange das Projekt geht, kann man das halt tracken.
Ich fand das ja ganz nett
auch. Okay. Und das sollte man dann halt nicht immer hochladen.
Ich glaube halt, da siehst du exakt
der speichert
gleich aus.
Nee, das ist tatsächlich komplett lokal. Der speichert das in irgendeinem .lolcommits File in deinem Homefolder. Also das ist komplett alles lokal auf seiner Platte. Ich habe das jetzt bei mir in meine dann Symlink auf meine Dropbox, damit ich das auf allen Rechnern benutzen kann, gemacht. Und dann habe ich da jetzt halt irgendwie meine lustigen Bilder in der Dropbox. Also ich finde das ganz cool, weil man dann halt so mal
da
über.
Da hat man auch mal das gleiche Licht, weil das ist ja quasi immer genau vor deinem Computer.
Also ja, ist ein Laptop und kannst woanders sitzen.
Nee.
Und es kann mal heller um dich rum sein.
Ja, aber nicht so wie mit deinem Telefon, wo du es mal so hältst und dann irgendwie auf dem Flughafen bist. Oder
also
so.
Im Endeffekt hat das Ding...
beim Laptop genauso, bin ich auch mal auf dem Flughafen.
Nee, es geht nicht, ist verboten.
Im Balkon und manchmal ist Sonne, manchmal ist Nacht.
Ja, aber wenn du da eingecheckt hast, dann ist es schon wieder lustig.
Richtig.
Genau, was man im Endeffekt braucht, um das Ding zu installieren, ist ImageMagick, und ich glaube, auf Linux brauchst du noch einen M-Player. Ich glaube, den M-Player benutzt du dann, um die Webcam zu capturen oder sowas. Ja. Also ist ganz cool, hat bei mir funktioniert und tut.
Cool.
Ja. Ich glaube, dann war es das auch mit dem Thema, oder? Haben wir noch irgendwas zu sagen? Also
nee. Ich kann nur sagen, dass ich immer mit meinem Telefon schlafe, aber nicht diese komische App laufen lasse.
Ja.
Also ich finde es schon cool.
Ich muss ja Podcasts hören, nachts zum Einschlafen. Ja.
Also was halt schon
liegt
cool
bei mir neben dem Bett, aber nicht auf dem Bett.
Ja, bei mir liegt es tatsächlich auf dem
Bett. Naja, gut, ich habe ja neben mir jemanden liegen und der will nicht
Kopfhörer
gestört werden. Ja, genau. Deswegen habe ich Kopfhörer, und deswegen liegt das neben, also
das
nicht mehr bei mir.
Ja, du, genau. Kannst laut hören. Und
wie laut? Glaubst du nicht?
Unglaublich laut.
Das ist im Wohnzimmer liegen und machst auf volle Power, und dann kriege ich im Schlafzimmer.
Ja, ich glaube, abschließend kann man dazu sagen, Gamification funktioniert zumindest bei mir. Ich weiß es nicht.
Du lässt dich davon anstacheln.
Ja.
Ist aber
also
cool,
ich bin da tatsächlich.
Das ist aber das Richtige.
Gamification ist das Einzige, was Sinn macht, ganz einfach.
Also das ist so eine Art und Weise, wie ich mir tatsächlich vorstellen kann, auf Dauer irgendwie motiviert zu bleiben, mich mehr zu bewegen, würde ich sagen.
Ja. Wenn ihr Hörer noch ein paar Ideen habt, ihr könnt das ja mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr ja eine tolle andere App oder eine tolle andere Möglichkeit, die wir jetzt noch nicht an die wir nicht gedacht haben,
gibt's
würde
bestimmt
uns interessieren, oder?
Also was es tatsächlich auch gibt, was ich jetzt auch so eine Weile gemacht habe, ist so ein bisschen Blutdruck messen, aber das habe ich halt nur so ein normales 0815 Blutdruckmessgerät.
Dann müsstest du es selber irgendwie
rein. Bieten die Withings-Leute auch an?
Ja, es gibt so von Withings, aber ich habe vorhin im Chat gelesen, dass das mit der Synchronisation irgendwie nicht ordentlich klappt.
Ich glaube, das sollte schon.
Ja, gibt es halt wahrscheinlich auch irgendwelche, aber ich
weiß ganz halt ja die Waage. Also Puls nicht.
Ja, die Waage kann halt nur den Puls messen, was gut vielleicht genug. Gut genug ist, aber ja. Aber da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Daten, die irgendwie Leute sammeln. Ihr könnt das ja mal in den Kommentaren schreiben.
Mhm. Okay, dann Lesefu.
Genau. Eski, anfangen. Ich, genau.
Ja,
mach mal. Geschäft, beschäftige ich mich da gerade zwangsweise irgendwie auch damit, Server abzuschotten. Also so, dass wenn du irgendwie 8 Server hast, dass die nur mit sich gegenseitig irgendwie reden können, wenn sie das auch sollten. Also es gibt keinen Grund, warum der Datenbankserver irgendwie auf den, SVN-Server zugreifen sollte. Und das machst du dann normalerweise über IP-Tables und kannst die alle voneinander abschmieren, dass die so netzwerkmäßig gar nicht miteinander reden können. Und da kam jetzt bei uns so die Idee auf, ja, der Backup-Server muss aber irgendwie ja auf alle Server mit zugreifen können, weil der von den meisten Backups macht. Und da kannst du entweder einen SSH-Key nehmen, den dann irgendwie so allmächtig ist, aber das ist ja auch nicht so doof. Wir wollen jetzt auch pro Benutzer irgendwie einschränken, dass halt der Backup-Server, wenn er von Benutzer A einen Backup macht, dass der das auch nur dann auf Benutzer A-Sachen zugreifen kann. Und da kannst du entweder natürlich für jede Transaktion einen eigenen SSH-Key generieren oder für jeden User einen eigenen SSH-Key. Mhm. Aber SSH-Keys generieren ist recht teuer, weil da halt irgendwie 1 Million Jahre auf Dev Random warten.
Super hart denken.
Genau. Und
ihr habt garantiert keine echten Dev, also Random Generators, weil dann geht's super schnell.
Ja, richtig. Du musst halt also den DevU Random oder was weiß ich.
DevU Random wird's aber für deine SSH-Keys dann aber auch wieder nicht haben.
Ja, aber wenn den nur einmal benutzt, ist ja egal, Nee, auf jeden Fall gibt's da S-Key. Das hatte ich irgendwie im Hinterkopf, dass es das gibt. Und das ist im Grunde, weil die Idee ist ja eigentlich ganz komisch. Du hast ja ein asymmetrisches Kryptoverfahren, das irgendwie einen sehr langen symmetrischen Schlüssel dann nachher und dann kannst du ja Sachen mit generieren. Und du machst sehr viel Arbeit, um im Grunde einen One-Time-Password zu erzeugen. Und S-Key baut dir einfach One-Time-Passwords. Die sind einmal gut. Die Reihenfolge ist klar, wie die durchgeswitcht werden. Die kannst du vorberechnen, dass du sagen kannst, ja, vielleicht die lacht komisch, muss ich rüberschauen. Auf jeden Fall ist S-Key, wenn man so einmal...
A-S-S-Key eingetragen oder
was?
Kleidi, du bist so kindisch.
Ich weiß.
Echt, also wirklich.
Das ist so unprofessionell auch.
So unprofessionell
so
von dir.
So fucking unprofessionell.
Das war so ein spannendes Thema.
Ja, du bist nämlich derjenige, der hier unprofessionell ist. So.
Natürlich. Du bist Deutschland. Denk mal drüber nach.
Echt mal.
Du bist Binärgewitter.
Auf jeden Fall, S-Key ist so ein Dingens, das auch irgendwie sich dann mit SSH verkrebeln kann und verbinden, wo du dann quasi einmal Passwörter recht schnell generieren kannst, die dann irgendwie auf beiden Seiten klar sind, weil der sagt dann, okay, du loggst dich jetzt zum 12. Mal ein, da muss jetzt halt Passwort Nummer 12 kommen. Und
aber kann ich sagen, 12 oder irgendwie einer später?
Ich
so wie
weiß
halt
es,
diese komischen
Aber du musst es dann auf beiden Seiten installiert haben, oder was?
Also in dem zweiten Blogpost wird ein bisschen beschrieben, wie das da eingerichtet werden kann. Es ist eben, für uns wäre es eventuell eine Alternative, für jede Transaktion automatisch einen SSH-Key zu generieren, dass jede Transaktion einen Schlüssel hat, der nicht mehr wiederverwendet werden kann. Mhm. Es ist nur für einmal gut, bedeutet, selbst wenn der User den irgendwie mitkriegt, wenn die Session vorbei ist, war es das halt. Er kann sich damit nicht, oder selbst wenn er es während der Session mitkriegt, er kann sich damit nicht mehr einloggen. Was beim SSH-Key ja ein Problem wäre, weil wenn der den während der Session irgendwie den SSH-Key mitkriegt und der ist immer noch aktiv, dann kann der sich damit halt auch einloggen. Du kannst dann wieder auch IP-Tables und so, bla bla bla, aber einfach mal S-Key durchlesen, eventuell kann man es ja irgendwann für irgendwas gebrauchen. Mehr Vielleicht. Passwörter. Ja.
Und du brauchst also es jetzt für irgendwas oder du hast es dir nur angeguckt? Oder?
Der Sprint ist jung, jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Tagen passiert.
Okay. Die Referenzimplementierung ist gerade down.
Es macht Sinn. Ist halt sehr sicher auch.
Ja, das down ist maximal sicher.
So wie Postgres,
also die OPKey-Seite ist down, deswegen kann es nur gut sein. Das ist maximal sicher. Die haben wahrscheinlich einen neuen Key und deswegen geht's nicht.
So. Buffer-App-Block. Wer war denn das hier?
Ich. Echt? How much sleep do we really need to work productively?
Productively.
Ja. Das ist doch unterschiedlich pro Mensch, oder nicht?
Richtig.
Ja.
Das ist einfach mal so ein Blogpost, der so ein bisschen an aktuellen Forschungsstand von Schlafforschung zusammenfasst. Also so ein bisschen,
wie viel Schlaf braucht man ungefähr? Also das sind so die Statistiken, dass man so zwischen 6,5 und 7,5 Stunden optimal, also die, bei den meisten Menschen ist das so das Optimum, das variiert dann.
Was ich schwierig finde an dem Artikel ist, dass er halt einfach überhaupt keine Quellen nennt. Er sagt echt? So, ja, das ist so.
Nee, das sind überall, das sind überall weiterführende Artikel verlinkt. Wo? Wenn du weiter runter scrollst, das sind immer
also
noch.
Also auf der ersten Seite nicht, außer ein Interview.
Ja.
Also.
Dann ein Book, was aber auch kein Paper ist.
Er sagt hier, ja, das ist.
Ist halt auch Interviews und Books, das ist alles, das kann ich mir auch ausdenken.
Ja. Also ich habe auch überlegt, ob ich mir so eine ISBN machen lasse, aber das ist relativ teuer. Aber man überlegt schon, ob es sich lohnt. Also es sind, kostet irgendwie ein paar hundert Euro oder sowas. Aber und dann kannst du halt dein eigenes Buch veröffentlichen oder steht dann halt alles drin. Weißt du, dann steht so drin, keine Ahnung, ihr seid alle doof und dann kannst du es verlinken in fucking Wikipedia.
Macht Sinn. Gut.
Jedenfalls, also
der Artikel... Dann bist du eine Primärquelle. Ja. Nur weil du ein Buch geschrieben hast.
Ja, richtig. Genau, also die Sache ist, der Artikel ist irgendwie ganz nett, aber er behauptet halt irgendwas und die Sources fehlen halt irgendwie.
Also ich meine, ich würde damit...
Was behauptet er denn? Flydi, sag doch mal.
Na, er hat gerade gesagt, 6,5 bis 7,5 Stunden und ich fände ich jetzt...
Das
okay,
ist alles,
also
was da drin steht.
Klingt plausibel.
Warum gibt es da kein Too Long Didn't Read? Das wäre der erste Satz, TLDR 6,5 bis 7H, Punkt. Und dann wäre es okay.
Ja, im Endeffekt sind halt da noch ein bisschen andere Geschichten drin. Bringt's was, Mittagsschlaf zu machen? Wenn ja, wie lang? Und dann sind noch ein paar...
Bringt das was?
Und, bringt's was? Ich habe heute auch 10 Minuten gemacht.
Also laut ihm
Ich kann keinen Mittagsschlaf machen. Habe ich ein Problem.
Aber so Powernapping ist halt schon cool. Also so 10 Minuten einfach mal komplett so
nappen
und dann ist cool.
Aber wann? Ich bin ja nicht müde mittags.
Ach, doch, ach so, nee, gut, dann mach
nach
nicht.
Nach Mittagessen ist immer so total.
Ich esse keine Kohlenhydrate, dann werde ich nicht mehr müde.
Ja, ja, siehst du, das ist perfekt.
Ich habe so viel Nudeln heute gegessen. Ich
war dann bist du auch fucking müde, ja, klar. So ich halt nicht. Ich bin dann so überall kiloweise Fleisch und Gemüse und so, ja. Eigentlich kann ich weiterarbeiten jetzt. Mach ich dann.
Ja, das ist so einfach, dann musst du das einfach nicht machen.
Ja. Aber anscheinend ist es ja gut.
Nee. Ja, wenn du es nicht brauchst, dann ist es nicht gut. Nee,
genau, wenn du es nicht, das hängt immer vom Typ ab. Wenn du 4 Stunden Schlaf total fit bist,
ey, das ist aber das Kokain.
Kokainum.
Ach so. Ja, wenn du das dafür brauchst, dann
ist total gut.
Von Arnold Schwarzenegger, das macht es einfach nur besser.
Also wir haben festgestellt, der Artikel, der hält einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht stand.
Nee, du kannst trotzdem.
Aber es ist trotzdem
ist allerdings trotzdem ganz interessant.
Kommentar Nummer 1, John, my brain is so complex that I need 12 hours of sleep. 18 Upvotes.
Ja.
Okay, first. Nee, was fast?
Komm, erzähl doch einfach weiter darüber.
Fast Range Queries mit Redis, genau. Redis. Neulich hatte ich ja mal gesagt, dass ich so eine IP nach Landauflösegeschichte mir selber gebaut habe, das irgendwie von den Arin und Afrinic und was weiß ich, was die ganzen Tabellen runterlädt. Und ich habe mir dann überlegt, was für eine Datenstruktur brauchst du denn, um elegant von so Gruppen von IP-Ranges, also du kannst ja irgendwie IPs als Integer-Notation machen und dann für Integer-Ranges auf ein Land zu mappen, möglichst elegant. Und da gab es dann irgendwie, da gab es so Prefix-Trees und andere komische Sachen. Und ich bin aus irgendeinem Grund auf diese GetGlue-Engineering-Leute gekommen mit einem Post Fast Range Queries with Redis. Und die beschreiben dann eben eine Datenstruktur, wie sie über irgendwelche Hashes in Redis diese Range Queries schnell machen können. Und Atomic Counters, Bitmaps, bla bla bla. Einen Fenwick Tree. Vielleicht, keine Ahnung, als Follow-up oder auch nicht. Auf jeden Fall ist es eine Datenstruktur, die so Ranges elegant, also quasi Hash auf Range, durchlesen, wenn ihr irgendwie Fenwick Trees gut findet, was jeder tut.
Wenn du das sagst, ich meine, ich glaube alles,
steht,
was du sagst.
Außerdem steht Redis im Titel. Also ein Problem, einfach ein bisschen Redis draufstreuen. Geht's weg.
Finde ich gut.
Richtig. Außer Herpes. Herpes nicht.
Was mit AIDS?
Geht bestimmt weg.
Weiß nicht. Was ist jetzt eigentlich mit dem Mittel gegen AIDS quasi passiert? Ist das jetzt fertig?
Kann man
das jetzt
kaufen? Das kommt ja alle 2 Monate.
Nee, aber jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, von der Zeit gab's schon ein quasi Gegenmittel, da wurden Leute mit AIDS geheilt.
Ach so, ein Kind, das wurde mit Baby.
Ja, nicht nur AIDS ein Kind, sondern danach dann auch ganz viele andere Leute. Das war ja dann, das ist dann auf einmal so passiert.
Aber das AIDS ist ja auch wohl echt nicht mehr so das Problem, dass du das zumindest unten halten kannst. Außer du hast kein Geld, Nafrika, dann hast du echt ein Problem. Aber normalerweise nicht. Also normalerweise, früher Magic Johnson musste sich ja noch pures Gold injizieren, glaube ich, weil er einfach so viel Geld hat und der hat dann überlebt. Aber heute brauchst du kein pures Gold mehr, sondern nur Nur noch ein bisschen Gold, damit flüssig. Kaufst du Medikamente.
Okay.
Um was geht's? URL-Encoding.
Genau. What every web developer must know about URL-Encoding ist im Endeffekt so ein Artikel, der so die ganzen FCs mal ein bisschen zusammenfasst, die es da so gibt. Also was für Teile hat deine URL, wo darfst du welche Zeichen reinschreiben, was wie muss wo wie encoded werden und so weiter und so fort. Der ist ein bisschen länglich. Ich habe den auch nicht komplett gelesen, aber so die interessanten Teile.
Ich habe ihn gerade komplett gelesen.
Ja. Also,
und wie war?
Also ich habe so ein paar Teile davon gelesen, die mich interessiert haben, was ich jetzt nicht konkret schon wusste und die waren eigentlich ganz spannend. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass es bei einer URL sowohl einen Path Query, nee, Moment, nicht, kein, ich such's gerade. Genau, es gibt einen Path-Parameter und einen Query-Parameter. Und ich kannte zum Beispiel diesen Path-Parameter nicht. Seltsamerweise. Weil,
Path-Parameter
nicht? Ja, in der URL. Der wird auch kaum verwendet. Also du kannst statt dem Fragezeichen hinter der URL kannst du zum Beispiel irgendwie bla bla bla, irgendwie URL slash foo und dann kannst du Strichpunkt und da kannst du noch einen Path-Parameter hinhängen, statt Query-Parameter mit dem Fragezeichen. Kannte ich zum Beispiel jetzt nicht.
Ja. Benutzt auch keiner, muss man auch nicht kennen.
Ja, nee, fand ich aber mal ganz interessant, weil das im Endeffekt ein bisschen so in plain English erklärt, was in den FCs steht.
Ja,
genau. Und die sind auch tatsächlich verlinkt.
Das macht die nur besser.
Ja.
Also was halt cool an URL-Zeug ist, dass du es halt eigentlich für alles benutzen kannst und dass es eigentlich viel zu wenig benutzt wird. Weil du hast die Möglichkeit, quasi alles irgendwie auf irgendwelche Sachen zu zeigen.
Super Bonus-Sachen zeigen. Ist auf dem iPhone wird es ziemlich cool benutzt. Gerade und zwar kannst du, wenn du 1Password drauf hast, kannst du einfach im Safari, wenn du auf irgendeine Seite und dann so, fuck, jetzt bräuchte ich 1Password und iOS kann ja nicht so komisch öffnen mit Senden Android Intents.
Ja.
Du kannst aber einfach vor das HTTP in OT machen. Und der URL-Händler OT-HTTP wird dann diese Seite in 1Password öffnen.
Funktioniert das mit nur mit der ganz aktuellen Version von 1Password?
Das ist eine blöde Frage. Keine Ahnung. Natürlich hast du die ganz aktuelle Version von 1Password.
Ja, nee, eben nicht, weil ich habe mir die andere mal gekauft und dann wollten die ja die neue Version wieder für unendliche Mengen Geld haben.
Die habe ich mir sofort gekauft, weil ich gesagt habe, ja, mehr Geld für euch.
Ja. Mehr Geld werft ihr euch in den
Rachen. Das Ding ist halt, die neue ist halt so ein bisschen hübscher, aber die kann im Endeffekt auch nicht so.
Hat die alte im Browser drin gehabt?
Ja, also du kannst mehr oder weniger, also die hatte eine Webview, wo du dann halt schon deine Credentials eingetragen werden, der ist wahrscheinlich nicht so gut wie der andere und kann dieses URL-Handling wahrscheinlich nicht. Aber ich kann halt sagen, ich habe hier irgendwo meine Credentials und dann klicke ich da drauf, zeig mir das mal im Browser an und dann geht er im Endeffekt auf die Seite und submittet deine Login-Daten schon an das,
so ähnlich richtige Formular. So ähnlich macht er es auch. Bei dem neuen kannst du halt auch irgendwie, wenn du mehrere Logins hast, auch für dieselbe Seite kannst du noch auswählen oder so. Auf jeden Fall da URL-Handling auch ganz groß und das ist halt auch so der Workaround für fehlende Intents auf iOS 6 aktuell. Vielleicht ändert sich ja was in 7, aber total gut. Bitcoin, Startup-Kurve, Mengfu.
Ja, ich habe irgendwie so eine Startup-Kurve gerade.
Ist das dieser AVC.com, dieser Typ, der auch immer, jeder Post von dem, jeder wird Nummer 1 auf Hacker News.
Dann muss er gut sein, dann habe ich ihn quasi
daher. Die lieben den Fred Wilson-Kerl.
Der ist ja auch gut. Wenn der solche Sachen schreibt und Hacker News ihn gut findet. Dann muss ich ihn ja quasi auch gut finden.
Mhm.
Und deswegen habe ich ihn hier gepostet. Und zwar beschreibt er, dass quasi dieses Bitcoin-Money-Zeugs halt aussieht wie eine Startup-Kurve, eine ganz normale mit den ganzen Phasen, die so ein Startup hat. Und deswegen muss gut sein.
Vielleicht auch als kleines Update. Bitcoin hat inzwischen
über 9000 Monies.
Irgendwie $150 erreicht gehabt. Gerade ist es wieder auf 134 runter.
Also
aber ist
nicht
auch schon
mehr
stark
einsteigen.
Gestiegen.
Nicht mehr einsteigen.
Immer einsteigen.
Sofort einsteigen.
All euer Geld.
Nein. Also wenn ihr euch diese Startup-Kurve anschaut, dann müsst ihr quasi jetzt einsteigen, weil bald werden sie akquiriert von irgendwie Google oder so.
Richtig, Google sagt, Bitcoin ist jetzt unseres, Google Coins ab sofort.
Google
Coin. Da wird auf jeden wird Werbung gedruckt.
Ja, ist halt auch awesome. Aber das ist in Ordnung.
Das ist okay.
Dann wissen sie halt, was du kaufst, aber das ist auch gut.
Ja.
Weil die wissen es eh schon.
Mhm. Macht Sinn.
Anyways.
Genau. Nächster Pick auf der Webseite Kotodoso
ZFS.
Only doesn't need. Also ich kann das mal erklären, was diese Domain bedeutet.
Das ist diese Solaris-Scheiße.
Ja, genau, das ist die erste.
Oh, das
ist einfach die erste Partition auf der ersten Platte, auf dem ersten Volume von Solaris. Das ist irgendwie C0, T0, D0, S0.
Du hast ja auch so komisches
Das ist auch benutzerfreundlich.
Cluster-Scheiße einfach. Das sieht halt immer aus wie Cancer.
Ja.
Aber dann weißt du gar nicht Solaris, weil kein anderer hat so Müll.
Richtig.
Also bei HP Unix heißt er dann. Also,
auf jeden Fall.
Ja, erzähl doch einfach kurz, was du...
Genau, auf jeden Fall hat der einen Artikel geschrieben, warum ZFS kein FSCK braucht, also kein File System Checking. Und der erzählt da so ein bisschen drüber, hier, ja, normalerweise ist es ja hierfür da, Snapshots, bla bla bla, guter Code, bla bla bla, kein so Krepelscheiß, bla bla bla. Ganz nett zum Lesen, will jetzt nicht weiter drauf. War.
Sind auch ganz so viel Text. Gibt's dann TLDR?
Nee.
Okay.
Oder er braucht's nicht, Punkt.
Ja, weil der so gut ist.
Genau. Ruby Backtrace.
Genau. Ich habe so ein bisschen mit Threads programmiert und manchmal, wenn dir so ein Thread hängen bleibt, und dann kannst du echt wenig machen so im Normalfall, weil der läuft irgendwo im Hintergrund ab, du hast ja deinen aktuellen Thread vorne gerade, kannst dann irgendwie schlecht sagen, gib mir mal überhaupt. Aber du kannst einfach GDB daran hängen und dann mit GDB Power einfach sagen, hier GDB-P, dann attachst du das zu deinem aktuellen Prozess. Und dann kannst du sagen, call rb underscore backtrace und dann wird er dir in deinem Ruby ein Backtrace ausspucken, was ganz cool ist irgendwie. Und dann weißt du, wo der gerade hängt. Und
das ist praktisch.
Du kannst auch beliebige Exceptions raisen in deinem Code. Also so zur Laufzeit sagst du einfach so mit GDB.
Fuck your exceptions.
Ja, gehst einfach mit GDB rein und sagst einfach hier, fuck shit, exception, boom. Und oft hast du ja so Exception-Handling-Code in Ruby, der das dann irgendwie an Webservice weiter tüttelt und dann kannst du es da irgendwie aufbereitet schön sehen, wo der jetzt wie abgeschmiert ist und warum. Ist auf jeden Fall ganz nett, wusste ich auch nicht. Ich habe mit GDB selber echt noch gar nicht so viel gemacht, weil ich auch GDB nicht mag. Aber
jetzt magst du ihn.
Dafür mag ich ihn jetzt, weil jetzt weiß ich, wie ich an Threads, die stecken geblieben sind im Hintergrund in irgendeinem Programm, wie ich davon einen Stacktrace kriege, um zu sehen, wo er stecken bleibt. Und es lief dann auch und das ist mein
Lesefu. Und hat sie geholfen?
Ja. Einmal, dann blieb er wieder stecken, und so, fuck, da sollte er nicht stecken bleiben.
Also hat sie nicht
gemacht. Einfach mal nicht stecken bleiben.
Einfach nicht stecken bleiben.
Dann ist es so.
Ja.
Dann kommen wir zum Mimi der Woche. Ich war mal wieder in Edgeland.
Mein Beileid.
Ja.
Okay, nächste.
Komm, können wir jetzt mal alle eine Runde Oh machen oder so?
Oh.
Es ist so ein Dreck, Leute. Ich kann es euch sagen. Und das besonders fiese war, in der Zeitung stand ein Tag zuvor, hier, Telekom baut irgendwie 3G, such mich mal, Basisstation irgendwie auf und total toll, Ort hat irgendwie besseres Internet und komme ich da an und sag, nee.
Edge.
Immer noch Edge.
Aber immerhin hat das so Edge und kein GPRS, was halt schon richtig super Doppelcancer ist quasi.
Ja, aber hallo? Was soll der Scheiß?
Bist du sicher, dass es nicht am 1. April war und dann?
Nein. Es war am 28. März, an dem es in der Zeitung drin stand. Hm. Oder 27. März oder
was. Edge.
Und dann habe ich geguckt, auf dieser Telekom-Seite gibt's ja hier diese Netzabdeckungsgedöns und du kannst anklicken, zeig mir mal alles, was 2G ist, 3G ist, 4G ist. Also, obwohl sie groß Pressemitteilungen irgendwie rausgegeben hat, die Zeitung das geschrieben hat, kein 3G für mich. Und ich war dann wieder etwas angepisst. Was dann aber ging, war, ich hatte in einer der anderen Sendungen schon mal gesagt, wir haben irgendwie so eine UMTS-Antenne gekauft. Und wenn man die aus dem Dachfenster rausschiebt und die in die richtige Richtung dreht, dann hat es tatsächlich, ja.
Macht auch nur Sinn eigentlich.
Ja, dann muss halt wissen, wo die nächste UMTS-Zelle ist und die erreichen. Und dann geht's auch. Und dann hatte ich plötzlich ganz, ganz schnelles Internet.
Wie schnell reden wir?
Was ist 21?
Also so schnell.
21 Kilobyte quasi pro Sekunde. Schon, das ist halt
Hammer, Megabit. Ingo.
Nee, Megabit.
Konntest dann auch für 12 Sekunden machen, dann war dein Traffic-Kontingent leider auch
genau. Genau.
Das ist sehr schnell, aber nicht sehr lange.
Ja, irgendwann hast du es ja auch mit DSL, das ist egal. Quasi.
Richtig.
Also das war dann tatsächlich so, dass mein Gigabyte relativ schnell aufgebraucht war, ja. Aber immerhin konnte ich diese Sendung hochladen. Ja, das ist
keine Linux-Distribution.
Hast du da extra für uns die Antenne aus dem Dach gehängt?
Ja, extra für euch habe ich die Antenne aufgebaut.
Das ist so nett von dir auch.
Weil sonst ging's nicht. Also über DSL Lite mit, keine Ahnung, 0, nix Update hochladen ging einfach. Er wollte 3 Stunden für diese Sendung brauchen.
Das ist ja quasi fast so lange, wie sie war. Passt doch.
Super, genau.
Jetzt wird in Echtzeit einfach hochgeladen.
Das ist schon okay.
Genau. Ja, der macht das analog, dann als GSM-Anruf.
Lolo. Ja, kann man auch machen. Muss man nicht, aber.
Ich wäre dafür. Ich würde es kaufen.
Einfach. Ich hasse all diese Error-No-Exceptions.
Also, scheiße ist, dass es Edge ist. Scheiße ist, dass die eine Pressemitteilung rausgeben, wo sie sagen, vollmundig besseres Internet, 3G, bla, blub.
Und dann lügen sie doch wieder.
Dann lügen sie doch und ich musste doch mit einer blöden Antenne irgendwie rumfuchteln. Scheißdreck. So, jetzt habe ich mich ausgeheult. Jetzt bin ich froh, wieder hier zu Hause zu sein. An meinem VDSL 50 mit 10 Mbit Upload.
Das ist so yeah. Schön. Fuck yeah, 10
Alright.
Mbit. Alright. Immer noch zufrieden mit Easybell.
Ja, bisher schon. Jetzt habe ich gerade kam die erste Rechnung rein.
Jetzt bist du nicht mehr zufrieden. Wie Geld?
Was, ihr wollt
so
Geld?
Hatten wir nicht.
Ich habe gedacht, das bezahlt man einmal.
Ja.
Und dann hat man für immer Internet.
Arschnasen.
Ja. Apropos Arsch. Ich habe mein Arknings geupdatet. Also wieder? Updaten wollen. Und das hat super hart nicht funktioniert. Und dann ich habe mich letztes Mal schon gewundert, dass ich keine Updates habe.
Ja.
Und dann war es einfach nur so, dass irgendwie der Mirror verkrepelt war, weil die irgendwie Hoden sind. und deswegen.
Das ist auch im offiziellen Postmortem stand es dann drin. Felix könnte seinen Laptop nicht upgraden, weil der Mirror verkrepelt war, weil wir Hoden sind. Danke.
Ja.
Hulk Hoden, Systemadministrator.
Jedenfalls der Typ. Er gehört auf jeden Fall erschossen. Also die Sache war, ich habe dann halt.
Das ist deine Meinung als IT-Profi?
Dass der als IT-Profi.
Sehr gut.
IT-Professional. Genau, also ich muss mir erstmal einen neuen Mirror raussuchen, erstmal so debuggen, was das halt überhaupt war. Zum Schluss habe ich herausgefunden, um diesen neuen Mirror zu benutzen, musst du quasi deine Sources nochmal, also deine Mirrors nochmal irgendwie laden. Und danach musst du deine komischen Pac-Man-Keys updaten, ansonsten geht nämlich gar nichts mehr. Also deine Pac-Man-Key-Bonus-GPG-Magics.
Ja, macht Sinn.
Danach wollte ich dann updaten, hatte aber gemeint, oh, du hast aber irgendwelche Dependencies, irgendwelche GCC-Multilib, die sich jetzt irgendwie nicht mehr das sind oder was weiß ich.
Macht Sinn.
Den GCC musst du dann einfach deinstallieren, weil der es sagt. Danach hat er gemeint, ja, aber ich habe hier Qt hat sich irgendwie geupdatet, das heißt,
das fand ich auch scheiße.
Du musst
von Qt auf Qt 4 irgendwie, was soll der Scheiß?
Genau, und deswegen musste ich erstmal all den Shit deinstallieren, der irgendwie auf dem alten Qt war, weil ich keine Lust hatte, irgendwie mein blödes Auer-Zeug neu zu bauen. Dann habe ich diese ganzen Sachen alle deinstalliert und dann habe ich Pac-Man updaten können und dann hat er nur irgendwie ganz schnell gebraucht und hat alles runtergeladen. Und jetzt bin ich auf immer noch alten Kernel, weil ich noch nicht gerebootet habe. Aber es funktioniert alles wieder und gottverdammte Huren, ey.
Tja. Sehr gut. Okay. Dann die Picks.
Genau. Also ich habe auch dazu geschrieben, was ich gemacht habe, falls ihr nämlich auch denkt, dass eure Mirror-Provider Hoden sind.
Oh hier, Electrum und Armory geht sogar.
Ja, alles weglöschen. Weil
das ist auch besser, ja. Okay, zwei Picks von mir. Lustige Tumbleblocks mit animierten GIFs, die wir alle so sehr lieben.
Das ist awesome.
Oh Gott, hier ist jemand. Bitte den AP am Fenster einstecken. Hass.
Der ist kaputt. Der geht nicht.
AP im Fenster. Ich glaube, ich weiß, wen wir einstecken. Wir stecken live den AP am Fenster ein für den komischen Mann. Ich glaube, das geht hier. Das ist dann.
Ich habe WLAN. Ich brauche keinen.
War das der Richtige?
Er leuchtet nicht.
Das schauen wir nochmal. Also das ist ja hier der PoE-Injektor, da geht es dann Strom, dann ist hier der Strom. Dann geht der, ach, das war der falsche. Jetzt hier bitte den AP am Fenster. Ah, so rum. Ihr könnt live dabei zuhören, wie ich Netzwerkequipment fixe.
Das ist so praktisch.
Power an.
Da.
Total gut. Genau, lustige Tumbleblocks, zwei Stück nehme ich. Im Grunde wahrscheinlich auch nur interessant für Leute, die hier aus der Gegend sind. Der eine ist When You Live in Stuttgart, das ist im Grunde genau dasselbe wie die Geschichte aus Berlin, wie auch anders. Das ist so hier bla bla bla, when you decide to party at Oblomov, Bergamo, bla 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 bla. Alles total lustig. Und der andere ist You Really Live in Fellbach When. Und das ist dann für noch weniger Leute interessant, aber ganz lustig.
Aber für Leute wie dich.
Gepickt, bam.
Nee, man muss einfach bloß wissen, Fellbach ist kleines Dorf.
Sehr klar. Sehr
so klein. 45.000.
Drei Leute wahrscheinlich.
Grob drei oder 45.000.
Wahrscheinlich einer, der diesen Tumblelog gemacht hat und noch einer, der sein Freund ist. Mhm. Ja, passt hier perfekt, zwei Leute.
Passt schon.
Geführte zwei Leute, also in Fellbach.
Yep. So, alle gibt's auch nicht. Dann noch lieber alle 6 Star Wars Filme gleichzeitig schauen. Kann man sich als YouTube-Video angucken.
So praktisch. Und ich weiß auch nicht, warum es noch nicht geblockt ist, aber es macht bestimmt Sinn.
Macht total Sinn.
Genau, und du kannst dann alle 6 Filme gleichzeitig gucken und das heißt, du hast einmal Jar Jar Binks und dann hast du gleichzeitig, wo Darth Vader gegen irgendwie gegen seinen
Sohn. Ist das der Maximum Bonus Copyright Infringement, wenn du alle Filme auf einmal in einem YouTube-Video quasi geladen hast?
Also die Sache ist eigentlich schon, aber irgendwie kannst du sie trotzdem anschauen.
Das ist immer noch online.
Ja, wahrscheinlich, weil die gucken immer nach Ton, aber es waren halt jetzt alle 6 Töne quasi übereinander gelegt.
Richtig. Der Copyright-Schnüffelbot kriegt da einfach den Stack Overflow.
Genau, so. Und hier hast, du halt Darth Vader, wie er sagt, dass er der Vater ist. Und hier oben ist halt fucking Jar Jar Binks und
seine Jar Jar Binks
Armee gegen irgendwie die fucking Robots.
Dann noch lieber T-Mux 1.8 und iTerm.
Achso, und in HD natürlich, das ist das Wichtigste. Hm?
Komm, Flighty, lieber iTerm.
Ja, also iTerm ist ja so diese Terminal, dieser Ersatz der normalen Terminal-App auf Mac OS X. Das ist so X-Term, iTerm, sonst was. Genau, kann man halt im Endeffekt seine Shell drin laufen lassen. Was ganz cool ist, ist, dass Tmux, andersrum, dass iTerm eine Integration schon vor einer Weile für Tmux gebaut hat. Da musste man aber bis jetzt dann eine gepatchte Version von Tmux installiert haben. Das erkläre ich dir gleich. Und zwar kann man da quasi sagen, okay, man hat jetzt irgendwie mehrere Sessions in Tmux, man hat da irgendwie unterschiedliche Splitscreens und die Art und Weise, wie die angeordnet sind. Was iTerm damit macht, ist, es übersetzt die in native UI-Controls. Das heißt, ich habe da quasi native Tabs, die tatsächlich aber einfach Tmux-Fenster sind. Ich habe die Splitscreens, die kann ich mit der Maus hin und her ziehen, ohne dass ich im Tmux irgendwie einen Mausmodus aktiviert haben muss. Und ich kann ganz normal in der Gegend rum Text selektieren und sonst irgendwas, wie man sonst auch macht. Aber das Schöne ist, man kann die komplette Shell-Session detachen, im Hintergrund laufen lassen und wieder attachen. Wozu ich das benutze, ich habe dann im Endeffekt mehr oder weniger 2 Shell-Sessions, wo die ganze Zeit meine Sachen laufen. Das eine ist zum Arbeiten und das andere ist zum privat rumfrickeln. Und ich kann dann einfach sagen, okay, jetzt bin ich von der Arbeit, komme ich nach Hause, dann detache ich einfach meine Session, das komplette Tmux-Fenster geht zu und ich kann zum nächsten Tag einfach wieder attachen.
Das hört sich fast an wie Screen.
Ich finde es ja Screen hart.
Ja, echt? Nö, ich benutze tatsächlich Tmux.
Tmux muss man schon benutzen, ja. Das ist nämlich der neue Scheiß.
Nee. Aber wie gesagt, das ist halt
Tmux.
Screen standardmäßig, nee.
Doch,
Screen funktioniert.
Nee, Tmux kann halt. Nee, Screen ist, das Problem ist ja, dass Screen auch nirgendwo per Default ist.
Ja.
Also du hast, also
Screen und HTOP, die 2 installieren wir, den Rest lassen wir schön bleiben. Da müsst ihr gar nicht mit euren .files kommen.
Ja, aber so dann hast du zum Beispiel auch nur eine Krepe-Shell auf Computern.
Bash.
Nee, eine Kasche.
Nee, bei mir Bash.
Ja, bei dir.
Ja. Nee, das Schöne ist halt auch, man kommt sich da nicht großartig in den Weg, weil ich kann zum Beispiel hier innerhalb dieses Tmux, was ich in diesem iTerm-Modus laufen habe, kann ich jetzt wieder normalen Tmux attachen und habe da die normalen Tmux-Commands und in diesem iTerm-Modus wird es halt in die nativen UI-Controls oder in irgendwelche Tastenkombinationen, die iTerm anbietet, gerappt. Das heißt, das sind zwar andere Tastenkombinationen, aber du kannst halt einen Großteil einfach mit den nativen Controls machen. Und das Besondere daran ist jetzt, dass Tmux 1.8 rausgekommen ist und da haben die Leute mit den iTerm-Entwicklern zusammengearbeitet und mehr oder weniger halt ein Protokoll zusammendesignt, um dieses externe Kontrollieren von Tmux von anderen Applikationen ein bisschen zu standardisieren und zu vereinfachen, und das ist jetzt in 1.8 integriert worden. Das heißt, man muss sich nicht mal mehr eine gepatchte Version von Tmux installieren, sondern nur die neueste, und dann funktioniert es auch mit iTerm. Also ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Viele werden wahrscheinlich sagen, okay, sie benutzen Tmux im ganz normalen Plain-Modus. Ich finde es allerdings eigentlich ein bisschen hübscher mit nativen Controls, und ich kann einfach hier irgendwie sagen, Rechtsklick, Splitscreen und so weiter und so fort, und er merkt sich halt einfach die Sessions, auch wenn ich komplett detach.
Ja, das sollte er aber auch immer tun, oder? Dafür hat man da sowas?
Ja. Ja, darum benutze ich sowas, ja.
Ja. Okay.
Genau.
Gut.
Mark, Workaholics.
Ja, ist eine coole TV-Serie. So,
okay,
irgendwie
cool.
Comedy, sehr politisch inkorrekt, sehr viel Drogen- und Alkoholkonsum.
Dagegen.
Hat irgendwie auf IMDb 8,2 von 10. Was,
ja, weil so eine irgendwie blöde drei Leute geguckt haben oder so.
16.000.
Ja, 16.000. Was ist das denn?
Okay.
Ist auf jeden Fall ganz, ganz cool. Und irgendwie, ich hab's...
Mal reinschauen.
Komisch, dass ich eigentlich noch nicht... Ich hätte gedacht, ich hätte schon mal gepickt. Ich habe das irgendwann mal... irgendwo im Ausland aufgeschnappt und die komplette erste Serie, ich glaube, an irgendwie 2 Abenden durchgeschaut. Und erste Staffel, meine ich. Lustig. Sehr, sehr lustig, finde ich.
Okay, Workaholics TV-Serie angucken. Dann, ich habe ein kleines Chrome-Plugin, was ich sehr gerne benutze. Das ist dieses Wolfram-Alpha-Teil. Immer wenn man gleich eingibt und dann Leerzeichen oder Tab und dann was reinschreibt, geht er gleich auf Wolfram-Alpha und macht das. Und ich benutze das halt sehr oft, um irgendwelche...
Kannst du es mal verlinken?
Ich kann, ja, wenn ich es nachher mal rausgesucht habe.
Er kann schon, aber er macht's nicht.
Wenn ich es mal rausgesucht habe, nee, weil du letzte Woche ja auch so ein Plugin gedingst hast und ich das jetzt, dieses OneTap, und das fand ich auch cool. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich doch diese Woche auch mal eins. Ja. Und ich benutze es halt oft, um irgendwelche Sachen ineinander umzurechnen, weil das macht Wolfram Alpha einfach genial. Wenn du irgendwie Kilobyte in Megabyte pro Sekunde oder Kilometer in Meilen oder was weiß ich irgendwie umrechnen muss und jedes Mal denkst, keine Ahnung, Google macht das zwar auch irgendwie so halb.
Der macht das immer?
Nicht immer. Nicht bei allen.
Ja, bloß wenn du zum Beispiel KB schreibst, dann weiß ich nicht genau, was du meinst.
Ja, und Wolfram Alpha macht das einfach. Der weiß das einfach alles und macht das einfach alles richtig. Und deswegen benutze ich da gerne Wolfram Alpha und du schreibst einfach gleich Leerzeichen, tippst das ein, sagst Enter, zack, geht da drauf, berechnet das, calculate, bla bla bla, zeigt dir alles an, wunderbar. Jo.
Ganz kurz, Totals, das ist eine Mac-App, um Rechnungen zu schreiben und zu verwalten. Also man kann da irgendwie so Kunden anlegen, kann sagen, hier schreibe ich jetzt hier eine Rechnung. Du kannst dann irgendwann sagen, ja, jetzt hier habe ich das Geld bekommen, und der zeigt dir dann halt im Endeffekt schön übersichtlich deine offenen Rechnungen, und du kannst da halt da gleich Templates anlegen, die stylen und da PDFs raus generieren und zur Not direkt auf den Knopf drücken und dann kann der direkt für dich auch E-Mails verschicken. Ja, ist so ganz nett gemacht. Und benutze ich momentan so.
Okay.
Und ja, ich habe jetzt keine großen Alternativen ausprobiert, aber das ist so gut genug und taugt irgendwie für so meinen kleinen Fall, wenn ich so ein, zweimal im Monat Rechnungen schreiben muss.
Fucking Word-Datei.
Ja, kann man auch machen, aber ich finde es halt dann netter, weil man da halt hier alles auf einen Blick hat und dann halt auch zur Not mal sagen kann, okay, wenn man mehr, sollte ich jetzt noch mal ein paar andere, weitere Kunden dazu bekommen, kann ich die halt einfach anlegen und dann werden gleich die richtigen Adressen eingetragen und so weiter. Das ist schon ganz nett.
Das würde ich machen, sobald ich weitere Kunden dazu bekommen würde.
Bootstrap. Geoskin für Bootstrap.
Das ist voll gut.
Das ist total gut.
Genau, der Geoskin ist quasi...
Ah, nee.
Das Geocity-Skin für Bootstrap.
Ja, das ist einfach so Geocity.
So wie es schön, wie es war.
Das ist aber der letzte Scheiß, weil sie benutzen aber Marquee als Tag. Das können wir auch über CSS3-Animationen machen.
Ich dachte, das haben die über CSS3-Animationen gemacht. Oh, ist tatsächlich
was können die eigentlich?
Ja. Dann ist es nicht cool.
Netscape aber 3.0
die
now.
Die haben diese ganzen Buttons und so.
Ja, die irgendwie ganzen Web Buttons. Und wenn du dir die Buttons und aus
anguckst,
und sogar mit
Notepad the right way.
Ja. Und mit tanzenden Menschen zwischendrin, also animiertes GIF.
Was ein bisschen blöd ist, manche Buttons sehen halt echt noch aus wie dieses Dings, wie das echte Bootstrap-Zeug. Das ist ein bisschen blöd.
Welche denn?
Unten, wenn du weiter runter scrollst, dann hast du so normale Buttons, die sind halt voll normal.
Ja, das ist ja doof. Nee, aber ist schon ganz lustig. Ist ein netter April-Scherz. Also ich glaube,
das ist kein April-Scherz. Das kannst du dir runterladen, kannst du für deine Seite benutzen.
Ja, kann man schon.
Macht Sinn auch.
Und wenn du eh auf Bootstrap bist, auf Bootstrap bist gerade und dann ist mal wieder 1. April, dann kannst du das Ding einfach nehmen.
Ich mache jetzt meine Seite bunt.
Bam. Du machst sie jetzt Geocities.
Ja.
Du machst sie nicht nur bunt, du machst sie Geocities.
Gut, dass diese Jahre im Web vorbei sind.
Nein, ja, doch, die sind nicht vorbei, die kommen gerade erst wieder.
Beste
sind
vorbei.
Hier, guck doch mal dieses fucking GIF an.
Die sind vorbei.
Um eine E-Mail zu schreiben.
Distance to Mars, die sind vorbei. Ja. Distance to Mars.
Genau, Distance to Mars ist eine nette Webseite, die einem mal so ein bisschen veranschaulicht, wie weit wir denn tatsächlich vom Mars weg sind. Und das ist so, du siehst hier, was wäre, wenn die Erde 100 Pixel breit wäre? Und dann klickst du hier auf so einen Pfeil und dann scrollt er erst... du klickst da unten auf den Pfeil, dann scrollt er erstmal eine Weile und dann siehst du irgendwann, okay, jetzt sind wir beim Mond und dann klickst du nochmal runter und dann scrollt er einfach ein paar Minuten lang.
Da habe ich aufgehört.
Ja, irgendwann bist du dann halt nach 2-3 Minuten oder so bist du dann beim Mars.
2-3 Minuten?
Okay, nee, gut, so lange.
Also der zeigt dir dann zwischendrin noch so ein paar Sachen.
Currently traveling at 7000 pixels at a second.
Dann kannst du noch eine Weile warten.
Ja, okay. Ja, gut. Also ist auf jeden Fall tatsächlich mal interessant, um zu
sehen, dass das weit weg ist.
Ja, ja, um dir vorstellen zu können, wie weit das denn tatsächlich weg ist, weil das wirklich arschweit.
Kommt auch noch Text dazu.
Ja, das da heißt, kommt auch noch ein bisschen Text
nehmen. Kommt Musik auch dazu? Ich höre es jetzt gerade
nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte bis jetzt meinen.
Aber guck mal, hier unten sieht ihr ja sogar, wie viel er gescrollt hat. Ich bin jetzt hier auf 73%. Das ist ja schon cool. Guck mal hier unten.
Bei mir wird das gar nicht angezeigt.
Wie er bei mir gerade hart scrollt einfach.
Der scrollt schon hart eigentlich.
Jetzt gleich da.
Super. Okay. Ist das irgendwas in einem Firefox? Bei mir wird das gerade.
Ja, das ist ein cooler Firefox. Pentadactyl.
Ah, okay. Da muss gut sein.
Aber jetzt auf Bot. Genau, jetzt ist Bottom. Ach, wie es funktioniert hat einfach.
Ja.
Pentadactyl. Und jetzt könnt ihr nämlich auch hart scrollen einfach an der Seite. So.
Dann schreib es auch nochmal in die Shownotes. Gut.
Der Mond ist gar nicht,
so groß. Würde ich sagen, das war's für die 47. Und wir hören uns.
Wahrscheinlich.
Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle.
Irgendwann, bestimmt.
Ja. Bestimmt.
Bestimmt.
Wieder. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß. Dinge.
Am Gerät.
Jo.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschö. Wupp, wupp.